Folge Nummer 69, Fizi. Und wer präsentiert's?
Heute ausnahmsweise mal von unserem treuen Werbepartner AG1 von
Athletic Greens.
Genau. Was ist es, Jupp?
Ja, diesmal darf ich es dir erklären. Ja. AG1 ist natürlich deine Nährstoffversicherung, deine Ernährungsergänzung, die dich über den Tag bringt. Es ist ein grünes Pulver, wo alles drin ist. Du kannst quasi alles, was du vorher hattest, aus dem Schrank schmeißen. Das ersetzt alles, was du brauchst für den Tag an 75 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. Und für dich ganz wichtig, es hat weniger als 1 Gramm Zucker.
Du hast die Adaptogene vergessen. Die sind nämlich auch mit drin. Und zusammengefasst, der All-in-One-Drink.
Bitte, jetzt sagst du es selbst. Also, morgens kaltes Wasser, Pulver ab in den Shaker, 3-mal geschüttelt, getrunken, für den ganzen Tag versorgt. Und ja, das Mittagsloch ist bei mir schon seit einem Jahr nicht mehr vorhanden. Und bei dir ist höchstens das Sprinterloch noch da, oder?
Ich wollte gerade sagen, du siehst auch schöner aus seitdem. Wahrscheinlich kriege ich es immer vorenthalten von dir. Du nimmst das ganze Zeug, du siehst wunderschön aus, kerngesund und du bist das beste Beispiel, dass es funktioniert. Vielleicht sollte ich mir mal ein Beispiel dran nehmen und den morgendlichen Shake zu meiner neuen Routine machen.
Wo kriege ich es denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, du kriegst das Zauberpulver bei www.athleticgreens.com/Vatasia.
Richtig, nein. Du hast gut aufgepasst. www.athleticgreens.com/Vatasia bekommt ihr das Begrüßungspaket von uns persönlich geschnürt. Was ist drin?
Natürlich ein Monatsvorrat an AG1 in einem wunderschönen Metallgefäß mittlerweile, den Shaker. Dann natürlich ein Jahresvorrat an Vitamin D, das Sonnenvitamin für euch. Und für unterwegs, wichtig, die Rennen gehen jetzt los. Vielleicht steht ein Urlaub an, 5 Travel Packs für unterwegs.
Ich will sie nicht mehr missen, also wer es ausprobieren will, 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, falls ihr doch sagt, es ist nichts für mich, könnt ihr auf www.athleticgreens.com/Vatasia bestellen und bekommt das Paket nach Haus, ohne dass ihr die Tür verlassen müsst, vor die Haustür geliefert. Also probiert's aus, viel Spaß damit und weiter geht's.
Vatasia. Der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
Hallo und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe von dem Jedermann-Podcast. Dem einzigen eigentlich, den es gibt. Wir sind der Benchmark und damit, ja, eigentlich ich. Aber ich begrüße trotzdem meinen Kollegen gegenüber. Herzlich willkommen. Kritikkanone sitzt schon gegenüber, voll durchgeladen, wird gleich abfeuern. Herzlich willkommen, mein Lieblings-Podcast-Kollege Daniel Fietz.
Jetzt kann ich ja gar nicht so schnell zurückschießen. Ich wollte eigentlich beginnen mit den Worten, mir gegenüber sitzt der Mann, der statt am Wochenende trainiert, zur Weinprobe fährt, der Kinderrennen gewinnt und sich dafür 3 Wochen lang feiern lässt. Mir gegenüber Florian Ehm, aber ich habe es natürlich nicht gesagt. Grüß dich, hallihallo.
Wollte ich eigentlich zum Abschluss sagen, aber dann kann ich es ja schon mal sagen. Dumme Gedanken hat jeder, der Weise verschweigt sie. In diesem Sinne begrüßen wir euch herzlich zur 69. Ausgabe. Aber bevor wir hier in die Vollen gehen, bevor es hier richtig unangenehm wird,
ich sage Schiedsrichter.
Wupp, 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 Werbung. Wir sind ja unter anderem Ambassador, Botschafter,
what?
Werbepartner,
what?
Von Whoop und ich habe ja gesehen, dir geht es gar nicht gut im Moment.
Mir geht, jetzt weißt du auch, warum ich so geladen bin.
Ja.
Mir geht es gar nicht gut.
Du bist nicht ausgeruht. Du hast mir einen Screenshot geschickt.
22%.
22% Erholung. Und da fragt man immer, woran haltet ihr liegen? Du bist gestern 160 Kilometer gefahren.
Ja, mit 2000 Höhenmetern.
Vielleicht daran.
Vielleicht lag es auch daran, dass ich Samstagabend neben meinem Sohn noch 2 weitere Kinder, seine Cousin und seine Cousine bei uns hatten, die Nacht auch etwas unruhig gestaltet haben. Was in Kombination mit, ich glaube, um 7 Uhr aufstehen und dann aufs Rad nicht ganz so gut für mein Erholungsmuster war. Aber wie du auf meinem Handy siehst, meine ganze Woche war ja rot.
Ich das sage ist korrekt. Der Stress. Aber nochmal kurz zurück. Was ist Whoop? Whoop ist ein Variable, um es einfach zu sagen, ein Armband mit ganz vielen Sensoren auf der Rückseite, was auf der Haut aufliegt und diverse Vitalfunktionen aufnimmt, aufzeichnet.
Und auswertet.
Und auswertet. So, hier ist schon das Handy gestürzt.
Mit den wichtigen Daten.
Mit den wichtigen Daten. Ja, es kalibriert sich mit jedem individuell und zeigt dir, was du getan hast und was du tun solltest.
Ja, oder eben nicht tun solltest. Es gibt dir Empfehlungen zum, ja, zu deiner Belastung, Entlastung. Ich will nicht sagen, kann Krankheiten vorhersagen, aber kann anhand von den gemessenen Daten, die Herzfrequenzvariabilität war ja ein, ja, in den letzten Folgen bei uns ein wichtiges Thema, ist bei mir zum Beispiel bei 51 momentan, ich glaube, letztes Mal drüber gesprochen, war ich bei 160, da war ich sehr erholt, zeigt allein dieser eine Wert, zeigt an, so irgendwas ist nicht in der Range
da,
wie immer.
Da zeigt an, wie gestresst du bist, wenn ich mal ein Rennen gewinne.
Auch, stimmt, auch das. Obwohl, wir haben heute den, ja, das ist ja schon, wir müssen letzte Woche, ja, seitdem geht mein Stressfaktor hoch, definitiv.
Das werden wir gleich ausdiskutieren. Aber ich war tatsächlich beim Arzt letztens und vielleicht einfach nur mal so als kleine Randstory. Und ich habe ihn gefragt, ne? Ich habe ihm das erklärt. Ich sage, so und so funktioniert das. Habe ihn auch so ein bisschen durch die App geleitet und ein paar Screens gezeigt. Und habe dann gefragt, ich sage, wie sieht's denn aus? Ne? Man will ja einfach, ist es was oder ist es nix, hier auf Deutsch gesagt. Er hat sich das angeguckt und er sagte, ja, natürlich ist es wichtig, zum Arzt zu gehen, sich zu checken, auf sein Körpergefühl zu hören, etc. Aber er sagte, es ist ein Baustein, um deine momentane Verfassung zu beurteilen.
Total.
Also es ist jetzt nicht so, dass du nur noch nach diesem Band lebst, aber es ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Informationsquelle über dich, über deinen Schlaf, über deine Fitness, die du auf jeden Fall in die Planung, in deinen Sport, in deinen Trainingsplan mit einfließen kannst.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, es hilft mehr, als es schadet. Also es schadet gar nicht. Es gibt dir Daten, was du damit machst. Also wenn du komplett ermüdet bist und trotzdem trainieren willst, mach es.
Ja.
So, aber im Endeffekt, vielleicht auch gerade im, wie heißt es, Tapering vor einem Rennen, in der Vorbereitung, vielleicht gar nicht so schlecht, da mal drauf zu gucken, dass du halt auch erholt bist bei einem Rennen und nicht nur gut trainiert. Weil wir wissen ja, Fitness ist die Leistung, nee, was war das? Ja, es ist die Kombination aus Fitness und Freshness ist Leistung, ja. Du musst fit sein und frisch, um eine gute Leistung zu bekommen. Und das ist gar nicht so einfach zu, ohne Daten, sich nur aufs Körpergefühl zu verlassen, ist ja schwierig und kann auch manchmal trüben.
Jetzt frage ich dich mal, wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du es trägst?
Ich achte tatsächlich auf den Schlaf. Zumindest ich versuche es. Also gerade jetzt, ne, letzte Woche stressig, ich habe echt versucht, so fuck, heute musst du mal früh ins Bett gehen, um was länger zu schlafen. Hat ganz gut geklappt. Allerdings waren die Nächte, dann wurde ich immer geweckt und so. Und das misst er ja auch. Also ich habe tatsächlich viele Wachphasen nachts, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Im Training, muss ich sagen, habe ich jetzt letzte Woche, weil ich ja sehr unerholt war, habe ich mir gedacht, ey, wenn ich jetzt die ganze Woche reinhaue, erhole ich mich nächste. Also kannst ja nicht jeden Tag grün sein, weil du musst dich auch irgendwann mal belasten. Ne?
Richtig,
nicht entlasten. Deswegen, also zum Beispiel diese Woche sage ich, jetzt wird ein bisschen entlastet, weil dann soll ja die Belastung wieder kommen. Und da nutze ich das jetzt mal mit. So hat sich das bei mir verändert. Ich wirklich so ein bisschen drauf achte, so hey, cool, heute kann ich, oder ich war einmal grün, heute kann ich im Training richtig Gas geben, weil ich ja grün bin.
Ja.
Das hat mir so geholfen. Und bei dir?
Ich muss sagen, Schlaf ist auch so ein Thema. Vor allem, weil die Uhr ja irgendwann dir eine Nachricht sendet, so jetzt wäre die perfekte Zeit für dich ins Bett zu gehen. Und früher bin ich echt viel länger noch wach geblieben.
Weiß ich aus Mallorca?
Ja, ich schaff's zwar nicht genau dann, wenn die Uhr es sagt,
ja, das ist,
aber ich gehe, glaube ich, schon so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde jetzt früher ins Bett. Was auch so ein bisschen bewusster geworden ist, ist wirklich der Alkoholkonsum. Also ja, es macht Spaß, ja, es ist auch lustig, aber ich hab's nochmal im Sinne der Wissenschaft jetzt bei der Weinprobe ausprobiert. Ich war echt, also ich habe keine Belastung gehabt. Wir waren wandern, lass es 4 Kilometer gewesen sein, also halbe Arschbacke. Und wirklich keinerlei Belastung. Die einzige Belastung war, das Weinglas anzuheben.
Und zu leeren.
Und zu leeren. Und es wurde viel geleert. Und ich war am nächsten Morgen knallerot wieder. Trotz Elotrans abends und Elotrans morgens. Das habe ich nochmal mit einfließen lassen. Ja, es ist einfach purer Stress. Ich schaff's aber mittlerweile. Früher kam ja dann immer so Sprüche, ja, musst du rausschwitzen, geh raus, spazieren, bla. Ja, ein bisschen frische Luft. Dosierte, sag ich mal, Belastung vielleicht, aber auch keine hohe. Und dann wirklich viel essen, viel trinken, viel schlafen und ich bin am nächsten Tag wieder grün.
Hast du mittlerweile den Fragenkatalog aktiviert?
Nee, noch nicht.
Okay, weil das ist tatsächlich, kannst du dir, ich glaube, ich habe noch nicht gezählt, 50, 60 Fragen, die kannst du dir auswählen, welche er dir jeden Tag fragen soll, was du so machst, ob du Kaffee getrunken hast, ob du Alkohol getrunken hast, ob du dich ausgeruht fühlst, ob du zur Arbeit gependelt bist, ob du im Homeoffice gearbeitet hast, ob du explizit auf deine Ernährung geachtet hast, Kohlenhydrate, Fette etc., ob du dich vegetarisch, vegan, Paleo etc. ernährt hast, kannst du auswählen und das fügt er quasi auch dem Algorithmus bei.
Ja.
Dann habe ich mir so eine 10, 15 Fragen ausgesucht, die täglich wiederkommen. Also gibt es auch, bist du gestern geflogen? So,
ja.
Du brauchst ja nicht jeden Tag, ne? Also das habe ich zum Beispiel ausgemacht.
Ja.
Ja, und dann spielst du, das dauert morgens 3 Sekunden, spielst du durch. Und dann gibst du auch die Mengen ein. Zum Beispiel hast du Magnesium zu dir genommen? So, ja, welche Menge? Keine Ahnung. Guckst du mal auf so eine Verpackung drauf, was ist so ein Ding? Ah, okay. Hast du getrunken? Wie viele Gläser? Das hat bei mir so ein bisschen so die Alltagsroutine so ein bisschen geändert.
Also wie gesagt, bei mir ist so ein bisschen Schlaf, Alkoholkonsum und Essen und Trinken. Also ich versuche wirklich ein bisschen vernünftiger zu essen. Oft war sonst immer so bis mittags. Homeoffice, du fängst an, ja, ich frühstück gleich, sprichst dich zu Hause ab, ja, gleich, nee, jetzt hab ich Meeting, jetzt hab ich und dann irgendwann ist es 12:30. Das versuche ich schon irgendwie konsequent durchzuziehen, weil es einfach wichtig ist, ist ja der Sprit für den Körper. Aber ja, also so ein paar Sachen drängt einen das Band schon in die richtige Richtung, ne, in manchen.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt, ich habe meine erste Formkante mit dem Band, hast du mal gesehen? Ja, es ist ein bisschen hell. Also ich trage es ja schon etwas länger, bin zweimal in der Sonne Rad gefahren.
Ui.
Und das Schöne ist, also ich dachte
Akku,
am Anfang.
Akku muss ich sagen, bei mir so 3 Tage ist realistischer Wert, dann lade ich. Ich bin aber auch so ein vorsichtiger Lader.
Da habe ich einen guten Rhythmus gefunden, dass ich zwischendurch abends mal eben das Ding dran klippe. Das ist ja ganz angenehm.
Und das Ding dran klippen heißt, es ist eine kleine Powerbank, die lade ich über USB auf, über USB-C. Und wenn die kleine Powerbank vollgeladen ist, dann ist das wie so ein Schlitten, schiebe ich das aufs Band drauf und dann wird das Band quasi per Induktion geladen.
Genau, das ist, da habe ich einen guten Rhythmus drin, kann ich eigentlich sagen, ob ich alles, ja, aber so um den Dreh würde ich auch sagen. Dann lade ich das kleine Ding eben wieder auf. Bis zum nächsten Mal.
Wie lang?
Ich lasse es dran und irgendwann, wenn ich.
Wie lange hält der Akku dann bei dir?
Ich mache auch so alle 2-3 Tage aus Reflex durchs dran. Also ich mache jetzt nicht, wenn es leer ist, sondern bei mir ist so der Rhythmus langsam drin, dass ich das immer alle paar Tage. Ich hatte noch nie den Fall, dass es drohte, leer zu gehen, aber ich denke, da gibt es eine Warnung oder so.
Ja.
Ansonsten ist es. Ja, es ist. Am Anfang war es sehr viel Entdecken, sehr viel interessant, was passiert und so. Und jetzt ist es so, mit den Daten, jetzt hat er ja auch schon, haben wir jetzt einen Monat, ein bisschen mehr.
Ja, aber schon mehr. Wir sind wieder im nächsten Level. Ne? Du wirst ja auch immer nach einer gewissen Zeit
bekommen.
Genau, freigeschaltet und hast auch so einen Gesundheitsbericht etc. Schlaf, Belastung, Erholung.
Da habe ich jetzt, wir haben einen Wochenbericht bekommen, heute. Und ich habe kein Internet, das heißt, ich habe drauf gucken. Da stand drin zum Beispiel, dass meine Belastung letzte Woche etwas hoch war, ich aber tatsächlich sehr gut schlafe wohl. So, das ist auch mal so eine Zusammenfassung. So, klar, man hat sein eigenes Empfinden, aber wenn man das dann bestätigt oder nicht bestätigt, kann man überlegen, ob man da eventuell irgendwas ändern kann, soll, machen, um es ein bisschen zu verbessern. Deswegen, coole Sache, macht Spaß.
Ja, wer das auch möchte und wer Interesse hat, wir sind mittlerweile beim Whoop 4.0. Du sagtest, wenn ein neues Band rauskommt, es ist ein Abo, also ihr bezahlt für das Band gar nichts, ihr bezahlt jeden Monat. Und wenn ein neues Band rauskommt, bekommt man das auch dann.
So ist gewährleistet, dass alle Abonnenten quasi, alle Whoop-Nutzer immer die aktuellste Version haben und auf dem gleichen Stand der Technik sind.
Auf
neuesten Stand und alle Verbesserungen natürlich mitnehmen. Ganz interessant finde ich, wobei ich da noch ein paar Zweifel habe, ist, wenn du das Armband nicht magst, kannst du dir auch Whoop-Kleidung kaufen.
Habe ich jetzt bei Martha gesehen. Martha hat, du kannst dann den Sensor aus dem Band
in die
lösen.
Unterhose stecken. Also, das hört sich doof an, aber wirklich, da ist dann eine ja. Vorrichtung für in einem Gummi drin. Oder im Unterhemd, /Sport-BH. Was gibt's? Ich glaube, das sind die Sachen, die es so gibt, ne?
Ja, und dann, wenn es im Sport-BH ist, kannst du ja, glaube ich, auch einfach den Pulsgurt sparen.
Ja.
Ja, wer das ausprobieren möchte, geht auf join.woop.com/Vatasia und auch dort gibt es 15% auf das Monatsabo
genau.
drauf, obendruf, beziehungsweise abgezogen. Ne? Also auf join.woop.com/Vatasia 15%, alles auch nochmal als Infos in den Shownotes. Und da würde ich sagen, weiter geht's, Fizi. Und wir können endlich mal unseren Gast begrüßen. Er war bis jetzt sehr leise.
Leiser als ich.
Und ich. Er trinkt mit uns das Aufsteigerbier. Wir trinken hier nämlich heute Veltins. Ja, leer, weil
offen.
Umgekippt hast.
Stößchen, Männer.
So, Prost, wir trinken mal ein Aufsteigerbier. Schalke spielt wieder erste Liga nächste Saison.
Herzlichen Glückwunsch, das sind 6 Punkte sicher.
Ja, eingeflogen ist er heute aus Thüringen, der Macher, der Initiator, der Organisator, die Koryphäe aus Weiningen.
Und der Freund vom Rosi.
Und der Freund vom Toni.
Auch.
So.
Aber jetzt bei haben jeder wir's. Männern ist doch Christian ein größerer Begriff, oder?
Christian Rosi. Ja, natürlich. Da habe ich auch nachher noch eine Frage an den Rosi.
So. Der ist irgendwie untergetaucht.
Herzlich willkommen, Matthias Hahn. Grüß dich, schön, Moin. Dass du da bist.
Prost und sportfrei aus Thüringer Sicht. Und ich freue mich, dass ich als Repräsentant von Geilingen heute hier sein darf.
Ja, richtig. Geilingen, das Wort haben wir ja, glaube ich, ins Leben gerufen. Ne?
Definitiv. Und das hat sich schon sehr gut durchgesetzt in der Szene.
Ja?
Ja.
T-1 Monat, ne? Morgen? In einem Monat ist es soweit. Wir sollten anfangen zu trainieren.
4,5 Wochen.
Wir sollten anfangen zu trainieren.
Wir sollten langsam mal loslegen. Ja, vielleicht mal zu deiner Person. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist ja heute zu uns gekommen. Wir haben noch eine kleine Runde Rad gedreht. Fietz hatte heute, glaube ich, ausnahmsweise trainingsfrei.
Ich hab's bewiesen, ich bin gestresst.
Wenn ich dann mal einen Fietz aus seinem Loch kriege und wir Fahrrad fahren, muss ich ja sagen, bin ich technisch, du wirst jetzt wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln, versierter als der Fietz. So mit Kurven fahren und anbremsen etc. Mhm. Heute kam ich mir mit dir ein bisschen vor wie der Fietz. Also auf die Kurven kannte ich so einigermaßen, aber ich hatte Probleme, da irgendwie dran zu bleiben. Also Fahrradfahren kannst du, ne?
Ja, also lenken geht noch. Aber was jetzt immer die letzten Jahre schwerer geworden ist, ist natürlich die Form zu halten und berghoch zu kommen. Aber das Gute ist, wenn man das mal ernsthaft betrieben hat, das verlernt man nicht, das Lenken. Und klar kannte ich die Kurven heute nicht, aber ich habe total immer noch Spaß am Kurvenfahren.
Bringst du mir Kurvenfahren bei? B, wie kann man da Spaß haben? Ich habe es am Wochenende, ich bin, glaube ich, der schlechteste Kurvenfahrer.
Also wenn mich mal einer fragen würde, warum ich Radsport betreibe, dann ist es aufgrund Geschwindigkeit und Kurvenfahren. Ich liebe es einfach und deswegen werde ich es immer tun. Und wenn ich irgendwann mal das Fahrrad langsam um eine Kurve trage, dann weiß ich, es ist Zeit zum Aufhören.
Oh.
Jetzt sind wir Fietz, beendet nicht die Fietz-Karriere direkt. Aber fangen wir mal vorne an. Wann hast du angefangen, Rad zu fahren?
Ach, das war erst vor kurzem, 1992.
Im Alter von?
6 Jahren.
Damit haben wir auch beantwortet, wie alt du bist.
Jetzt, ich war in Mathe-Deko, aber ja.
Jetzt dürfen alle Hörer rechnen.
Ein Jahr älter als ich.
Ja, ich bin Jahrgang 86, genau. Und ja, wie jedes Kind wollte ich zum Fußball, weil ein Kumpel gesagt hat, Probetraining und so. Mhm. Und da alle Kumpels Fußball gespielt haben, bin ich zu meinen Eltern und sage, hier, Samstag Probetraining, bin ich am Start. Dann hat meine Mutter tatsächlich gesagt, halt, stopp. Ich habe da mal eine Annonce in der Zeitung gesehen, der Radsportverein Bad Salzung sucht Mitglieder, die haben sich neu gegründet. Cool. Und da habe ich gesagt, was für ein scheiß Radfahren, ey. Gell, ich bin immer schon mit dem BMX ums Haus und so, aber wer kommt denn auf die Idee, Radsport zu betreiben? Ja, und dann war ich ein sehr hyperaktives Kind und habe andere Kinder auch oft verprügelt, muss ich echt sagen. Und meine Eltern haben dann gesagt, der war auch irgendein Sport, der ihn richtig belastet. Und irgendwie bin ich dann doch beim Radsport gelandet. Ging ruckzuck und fand es total geil. Wie ich gesagt habe, Geschwindigkeit hat mich schon immer fasziniert. Ja, und dann, ich glaube bis zur U13 habe ich fast jedes Rennen gewonnen und habe mir nie Gedanken gemacht über Schmerzen und so. Und dann kam die Pubertät und das erste Mal hat der Muskel gezwickt. Da fragst du auch, was ist das jetzt? Ne?
Ja, und aber dann, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, du bist dann zu Hause gefahren und
ja,
hast zu Hause einen Trainer gehabt oder in dem Radverein, also du hast zu Hause gelebt und bist dann 2-3 Mal die Woche da zum Training gefahren oder?
Ja, eigentlich so, wie ich wollte. Ne? Also meine Eltern haben das sehr locker gesehen, haben gesehen, das tut mir gut, dass ich auch ruhiger geworden bin, weil ich war ja wirklich so ein kleines Akro-Scheißkind.
Happy Männchen, ja. Drück was mal.
Und das Radfahren hat mich da schon ein bisschen beruhigt und wahrscheinlich muss ich auch deswegen bis zum Lebensende machen, damit ich ruhig bleibe. Aber ja, mein Vater hat sich dann total reingefuchst in die Szene und hat angefangen, mich zu trainieren. Wir hatten da keinen großen Trainer und er hat dann aber in Meiningen zum Beispiel bei unserem damaligen Vize-Landestrainer angerufen und gesagt, was kann ich mit dem Kind machen, wie soll ich das anstellen? Und hat sich da richtig engagiert und mich trainiert, bis dann irgendwann der Landestrainer, damals der Herr Dr. Wandersleb, gesagt hat, hier, ich glaube, der junge hat Talent, der muss mal auf die Sportschule. Und das war dann 99, bin ich dann nach Erfurt auf die Sportschule gewechselt. Und da wehte dann ein ganz anderer Wind mit einmal.
Sportschule war ein Sportinternat, also du bist dann da.
Ich bin auf der Regelschule mit Internat, das war auch nur 100 Meter getrennt, also ich konnte sehr lange schlafen, bis ich in den Klassenraum gefallen
bin. Aber du warst dann weg von zu Hause?
Ja, und richtig weit weg, also ich bin mit 14 quasi ausgezogen.
Ja.
Muss ich rechnen, 14 oder 15? Ja, ihr könnt ja rechnen. Bin ich zu Hause ausgezogen und habe dann versucht, meinen Traum zu verwirklichen, dann Richtung ja, Radprofi, hat ja jeder den Traum, sag ich mal. Aber mein Vater war da immer sehr kulant und ja, wenn du nicht trainieren willst, dann trainierst du nicht, gell? Und dann auf Sportschule, da war dann, also ich kann euch so viel verraten, ich habe am ersten Tag meinen Papa angerufen und habe gesagt, hol mich ab, weil die erste Trainingseinheit haben sie mich vom Fahrrad geschubst. Die haben wirklich uns in eine Reihe aufgestellt, haben uns begrüßt und dann kamen die Trainer und haben uns vom Fahrrad runtergeschubst. Das sollten wir Stürzen üben.
Und ach krass, ich dachte, das sei so ein Märchen. Aber eine kurze Frage, was für ein Rad bist du mit
14 natürlich gefahren? Diamant und sehr lange. Also Diamant ist natürlich die DDR-Marke. Ne?
Ganz normal im gemuffter Stahlrahmen?
Ja, genau. Und es war lila. Also richtig krass lila.
Vatasia lila.
Genau wie dein Pullover.
Also was für eine modische...
Es gibt auch noch Bilder davon, ich muss das mal suchen.
Rahmenschaltung?
Ja. Und jetzt kommt der Clou, also ich war zu klein, ich bin übelster Spätzünder gewesen und ich kam nicht an die Bremsen dran und da gab es so eine Bremsverlängerung an Oberlenker.
Ja, die kenne ich.
Das heißt, ich musste immer Oberlenker bremsen.
Diesen Bügel, der innen war, wo man dann so hinten oben hochgegriffen
hat. Das war quasi eine Verlängerung,
genau. Ja, die kenne ich auch noch, hatte ich auch früher. Ach, ich kann euch auch mal eine Geschichte erzählen.
Das ist, ja, war Rahmenschaltung hier, hinten 6 Gänge nur. Und ja.
Außenliegende Züge? Oder war nicht schon innen?
Na, da gab es das Innenliegen noch gar nicht. Ein Stahl, das
war. Nee, ich meine außenliegen, diese über den Lenker gehen, auch oben aus dem Bremshörnchen rauskommen.
Ich glaube schon. Es bin also mir jetzt krass, nicht ganz
was, sicher. 99? Also, selbst 99 gab es ja schon.
Nee, da bin ich dann schon Besseres gefahren, glaube ich. Ne? Ah, aber okay. Ich sag mal so, von 92 bis 99 habe ich bestimmt noch auf dem Diamantrad gesessen und wurde teilweise auch von Konkurrenteneltern blöd gemacht, ne? Was das für ein Hobel ist. Aber am Ende entscheidet ja der Körper und der Geist über deinen Erfolg und nicht das Material unbedingt. Gell?
Das ist ja heutzutage, wie gesagt, wenn man bei Kinderrennen, die Einstiegshürde, beim Laufen holst du ein paar Schuhe, beim Fußball holst du ein paar Fußballschuhe, selbst wenn sie 200 Euro kosten, sehr, sehr viel Geld, ist gar keine Frage, aber die Einstiegshürde zum Radsport ist ja geldtechnisch eine ganz höhere, gerade für Kinder.
Sagt dir Björn Thurau was?
Ja.
Der Sohn von Didi Thurau, ja. Ehemals Tour de France gelbe Trikotträger.
Mhm.
Und der ist sehr oft...
Der dürfte doch ungefähr dein Alter...
Nee, der ist ein oder zwei Jahre
hat
jünger.
Hat der nicht mal GCN gemacht?
Ja.
Ja, der war bei Europcar.
Und der ist sehr viele Rennen bei uns im Osten gefahren. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich stand mit einem DDR-Diamantrad am Start mit Rahmenschaltung. Und der kam mit einem Fahrrad mit Spinner-Ski-Felgen.
Mit dem Carbon-Blades
drin. Wie ein Außerirdischen haben wir den angeguckt. Ne? Und das waren natürlich Welten. Das war krass. Das war ja nur 8-9 Jahre nach der Wende. Und da hast du den Unterschied schon gesehen. Ne? Da hat der Geld nicht so die Rolle gespielt. Und wir haben wirklich versucht, das Material auf lebenslang am Leben zu halten und zu schonen und zu putzen. Mhm. Wir waren ja auch da sehr mit unseren Osttrainern dann an der Sportschule auch sehr, fährt sehr viel Disziplin und wurde gefordert. Und
das gehört aber auch dazu, dann Material in der Schule selber dann zu pflegen, definitiv, zu warten. Also wie Fußball, wie man Fußballern beibringen will, dass sie ihre Schuhe selber putzen, was ja schon Maxim der Gefühle ist.
Und wenn da nur ein bisschen noch Dreck nach dem Putzen, nach der Putzeinheit war, dann gab es Liegestütze.
Das heißt, ihr konntet alle eure Schaltung selber einstellen, ihr konntet die grundtechnischen Sachen...
Ja. Das war Teil der Ausbildung an der Sportschule, dass du auch lernst, einen Reifen zu wechseln, einen Reifen zu kleben. Dann wir waren ja dann auch viel auf der Bahn unterwegs.
Ja.
Also das Technische hast du schon gelernt. Ne? Und die später kamen, da gibt es einen Namen, den nennen wir, glaube ich, nachher noch, die haben technisch nicht so die Fingerfertigkeiten, heute noch nicht.
Weil sich das Trainingsprinzip auch auf der Schule geändert hat.
Ja, ja, ja. Und diese technische Ausbildung, die war so mehr in den U15, U17 Klassen.
Ja.
Und wenn du dann aber erst mit 16, 17, 18 an die Sportschule gekommen bist, so kurz vorm Abi, dann...
Ach so, was gibt's auch noch?
Ja, es gab noch Späteinsteiger.
Okay.
Ja, aber ja, also wurden da schon ganz schön gestriezt.
Wie war das auf der Schule? Haben da alle die gleichen Räder und die gleichen Klamotten? Mhm. Also wie zum Beispiel bei der Bundeswehr, dass die eigentlich einen Trainingsanzug haben? Oder hat jeder sein eigenes Material? Hat jeder seine eigenen Klamotten? Ich denke jetzt an Regenfahrten, an Winterfahrten. Wenn der eine die topmoderne 300 € oder damals 300 € Winterjacke hatte und der andere vielleicht ganz doof gesagt den alten Wollpulli.
Nee, du hast da schon riesen Unterschiede gesehen. Wir kamen ja alle aus verschiedenen Städten aus ganz Deutschland.
Ja.
Also der Ruf von der Erfurter Sportschule, der war ein sehr guter Ruf. Er kam sehr viele.
Zusammen, ne?
Cottbus war sehr gut, dann Kaiserslautern war sehr gut. Okay. Aber so sehr viele sind nach Erfurt gekommen und da hast du auch dann schon die Materialunterschiede gesehen, aus welchen Familien kommen die. Ne? Und da hat man sich dann schon begutachtet, was fährst du, was fahre ich. Und aber am Ende hat immer noch das Ergebnis gezählt. Ne?
Also es war dann nicht, dass man sich, wenn man vermeintlich schlechtes Material hat, da irgendwie unter der Woche nicht so gut gefühlt hat, sondern da war eher vielleicht der Anreiz, dann noch drei Watt mehr zu treten.
Ja, der größte Anreiz war tatsächlich, also vom Thüringer Radverband gab es Material, hauptsächlich für Zeitfahren.
Ja.
Und da gab es auch beim Zeitfahrrädern, sag ich mal, Qualitätsunterschiede.
Mhm.
Wenn der Trainer eingeschätzt hat, dass du gute Leistung gezeigt hast und hast das Toprad bekommen, das war natürlich eine Auszeichnung. Wie Dritter.
Das war eins.
Oh, die hießen damals Veto und da konntest du den, bei dem nur ein einziges Modell war dabei, wo du den Vorbau abwinkeln konntest. Und damals war es ja noch modern, je tiefer, ganz umso flach, besser, gell? Also schön die Knie im Bauch geboxt, eigentlich sinnlos.
Ulle-Style.
Ja, und quasi mit den Ellenbogen auf Höhe Vorderrad.
Mhm.
Ja, und wer das Rad bekommen hat, das war wie ein Ritterschlag, ne?
Ach krass.
Ja, und da haben wir natürlich dann entsprechend, das war immer unser Ansporn, da halt auch gut zu sein, ne?
Seid ihr denn an den Wochenenden, also ihr habt unter der Woche Schule und trainiert und so, an Wochenenden dann nach Hause und vielleicht dann zu Hause in einem Heimverein Rennen gefahren? Oder wart ihr Renngemeinschaft Sportschule Erfurt und seid dann von da aus Rennen gefahren? Wie war das mit dem?
Also am Wettkampfwochenende, was ja eigentlich jedes Wochenende war, sind wir als Verein angetreten, außer es war eine Landesmaßnahme. Ein Beispiel, jetzt demnächst ist die TMP-Tour, das war immer so die größte Nachwuchsrundfahrt. Und wenn du da in den Thüringen-Kader berufen wurdest, bist du fürs Team Thüringen gestartet.
Ah, okay.
Das waren so die 6 Besten, da gab es eine A- und eine B-Mannschaft. Und da bist du dann gemeinsam angetreten. Und später dann, ab der U19-Klasse, gab es das Junioren-Bundesliga-Team.
Von Team Thüringen.
Genau. Und
war das nicht, Team Thüringen, doch, war das nicht, Thüringer Energie oder so?
Das kam noch später. Also das Bundesliga-Team ist U19 gewesen und in der U3. In der U19, ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, das war so der Punkt, da musst du schaffen, ein Team für die U23 zu kriegen. Ein gutes. Okay. Wenn du den Sprung nicht geschafft hast, weil der Sprung von der U19 zur Männerklasse war so leistungstechnisch der absolut krasseste. Gell? Du bist die offene Übersetzung dann gehabt. U19 ist ja auch noch. Hast du ja einen 14er Abschlussritzel bei U19?
Aber 53 vorne?
Ja.
Aber mehr auch nicht, weil momentan bei Profis ist ja auch Trend, mal mit 58 zu fahren.
Das wird ja sogar abgerollt vom Start. Also das gibt so Abrollparameter für jede Altersklasse.
Ja.
Und wenn du da drüber bist und wenn es nur ein halber Zentimeter ist.
Ach, du hast die Gesamtlänge pro Kurbelumdrehung.
Genau, da geht es darum, quasi deine Stäbchen zu schützen. Mit Stäbchen meine ich die Beine.
Mhm.
Wenn du mit 14 Jahren schon Männerübersetzung fährst, das ist nicht gut für die Gelenke.
Ja.
Gell, und aus Gründen der Chancengleichheit hat man da eine Übersetzungsbeschränkung bei allen Altersklassen gemacht.
Eigentlich cool.
Und das endet erst ab der U23, da darfst du offen fahren.
Ah, okay, cool.
Ja. Nochmal ganz kurz, wie oft warst du dann zu Hause? Also du warst...
Ganz wenig.
Also, gab es da eine bestimmte Regelung? Also ich war zum Beispiel auch im Internat früher. allerdings schon mit 10 Jahren.
Oh.
Also noch ein Ticken früher. Und wir waren halt alle 3 Wochen ein Wochenende zu Hause.
Ja, so planbar war das bei uns leider nicht. Du hast natürlich deinen Rennkalender gehabt und die Wochenenden waren schon in der Saison sehr voll. Also meine Mutter hatte damals sehr zu kämpfen, dass ich von jetzt auf gleich mit 14 weg war. Und mein Bruder ist zur gleichen Zeit nach Sylt ausgewandert. Der ist 7 Jahre älter als ich. Und auf einmal waren beide Kinder weg.
Mhm.
Und durch den Sport hat sie mich halt auch sehr wenig gesehen, ne? Und das war schon gerade in dem Alter mit 14, ne, nicht keine einfache Phase. Und ich sag mal, Sommerferien waren wir Radsportler auch die, die immer am längsten noch da waren und teilweise alleine noch im Internat. Da war nur ein Erzieher dann da, die anderen, wir waren ja mit anderen Sportarten zusammen.
Mhm.
Fußball, Volleyball, Eishockey, Eisschnelllauf, alles, was so im Erfurter Bereich angeboten wird. Und halt davon die Top-Nachwuchssportler. Aber die Radsportler sind die, die immer am meisten machen mussten. Ne? Durch unsere vielen Trainingslager, vielen Wettkämpfen und Reisen. Und also kann nicht sagen, dass ich regelmäßig zu Hause war.
Mhm.
Kann auch mal sein, dass 6 Wochen gar nicht zu sehen war. Gell?
Ja.
Das ist halt das Radsportlerleben, wenn man das will.
Ja, ist ein Fleißsport. Ne? Haben wir schon öfters mal hier gesagt. Lebt davon, dass du ihn machst. Ne? Das ist halt.
Können wir einmal kurz zurück zu den Kurven fahren? Das lässt mir keine.
Ja.
Wir müssen uns gleich mal, wie nennt man das so schön, im Off mal drüber unterhalten. Ich muss, also da müssen wir was dran tun. Es ist wirklich, es wird jedes Jahr schlimmer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich konnte es noch nie, aber ich statt besser zu sein, werde ich echt sukzessive schlechter.
Hast du eine negative Erfahrung durch einen Sturz oder sowas gemacht?
Ich darf es nicht laut sagen und ganz, ganz viel. Und Salz, ich habe mich noch nie hingelegt.
Ich wollte gerade sagen, so wie der durch die Kurven fährt, kannst du nicht
Salz
stürzen.
Salz über die Schultern, Klopf auf Holz,
kannst du nicht stürzen.
Dreh dich dreimal rum. Keine Ahnung, ich hab mich einmal auf die Fresse, zweimal auf die Fresse gelegt. Einmal mit einer alten Flight Deck Ultegra. Ich drehe mich um, wollte Tschüss sagen, rutsche ohne Handschuhe ab und betätige die Vorderbremse, mache einen Salto.
Oh, der Klassiker.
Bei 20 km/h war geil, Helm kaputt, Trikot kaputt, Hose kaputt, Schuhe kaputt, aber ja, mir ging es gut.
Besser als der Kopf kaputt.
Ja, aber für die Art von Sturz war es verdammt viel Geld, was da, also ich dachte, wer ist nackt gefahren, du Idiot, ey. Und das zweite Mal bin ich auf Sand, als ich meiner Frau erklären wollte, wie man Rennrad fährt mit Klickschuhen. Wir sind auf Sand. Ich sage, ja, du legst dich eh. Am Anfang legt man sich immer beim Ausklicken einmal hin. Batsch, lag ich.
Das Beste beim Erklären, stürzen.
Ja, wirklich. Das war, das kriege ich heute noch vorgehalten. Das war auf Sand, war alles okay. Also, das war meines. Also, ich bin, wenn man fair ist, eigentlich auch überfällig, was sowas angeht. Wenn man. Ja, wenn alle. Also, wenn das irgendwie dazugehört. Man will keiner, aber. Ich glaube, jeder richtige Radfahrer ist ja schon mal gestürzt und das habe ich halt irgendwie Gott sei Dank noch nicht gehabt.
Toi, 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 ich hoffe, es bleibt dabei.
Ich
und
auch.
Zum Thema Kurvenfahren, da können wir was machen.
Das
aber
gut.
In erster Linie musst du deinem Material vertrauen. Das ist, ich habe lange gebraucht, bis ich die Reifen gefunden habe, wo ich sage, da kann ich mich bis zu dem Winkel in die Kurve legen, bei Trocknen und bei Nässe.
Mhm. Welche und sind das?
Ich fahre aktuell die Vittoria Corso.
Corso, ja, ja, die habe ich.
Und davor habe ich geschworen auf Conti Grand Prix 5400.
Habe ich jetzt neu geholt, plane ich im Renneinsatz zu fahren. Du sagst, also da, den kann man vertrauen, die sind... Die
ich
wissen,
liebe alleine, das, die sind ja, die Struktur ist ja so, dass sie in Laufrichtung sind, die Rillen. Und du hörst, wenn du um eine trockene Kurve fährst, hörst du richtig die Lamellen, wie die arbeiten. Und das gibt mir so, ja, weil die dann, die gehen auf.
Ja, gell? Ich finde aber auch zum... Kurzen Exkurs, wenn du zu Conti, die haben das ja nicht, die haben ja außen nur so ein bisschen Profil, die sind ja mehr oder weniger Slicks, durch diese Lamellen musst du halt das Rad auch ein bisschen runterdrücken, weil sich das schon ein bisschen aufbäumt im Gegensatz zu Conti, ne?
Ja, richtig. Aber da sind wir wieder bei Fahrtechnik. Wir können gerne mal einen Fahrtechnikkurs abfahren.
Total gerne. Habe ich A, noch nie gemacht, B, bin ich da wahrscheinlich mit der Schlechteste in Deutschland.
Es geht ganz, ganz viel über Körperhaltung und das kommt hauptsächlich, ich fahre ja Cross und Mountainbike auch.
Mhm.
Und ich habe von einem guten Mountainbiker gelernt, wie man den Lenker bei einer Hochgeschwindigkeits-Schotterkurve verdrehen muss. Also man kann den Lenker so verdrehen in die Kurve rein, dass man das Rad in die Kurve hinein stabilisiert. Und, also mal ein kleines Beispiel, lange Linkskurve auf Schotter. Dann musst du den rechten Griff nach unten drücken, den linken nach oben ziehen.
In der Linkskurve?
Ja. Und das Gewicht auf die Außenpedale machen. Also du verwindest dadurch dein Rad und den Reifen in den Boden und hast da mehr Grip und kannst höhere Geschwindigkeiten fahren.
Ich bin letzte Woche bin ich tatsächlich zu einem Kundentermin mit dem Rad gefahren und hatte war schönes Wetter, Zeit und bin bei uns durch hier am Flughafen lang. Da durch, doch, du fährst mal Schotter.
Schotter.
Also, sagen wir mal so, unabhängig davon, dass ich mit dem Reifendruck noch nicht richtig drauf habe und mich mal ein wenig Reifendruck gewinnen sollte, da die Kurven, die waren ja noch schlimmer als auf der Straße.
Ja, ne, also Gelände, wer da richtig gut ist, der beherrscht alles. Das ist mal das, was ich versuche, den Thüringer Radsportverband zu erklären. Wir müssen die Kinder zum Cross schicken, weil jeder, wer Cross fahren kann, der kann auf der Straße alles beherrschen. Ne? Sieht man jetzt bei den Profis, die gerade alles gewinnen, die kommen aus dem Cross. Allein nicht nur die Beherrschung des Rades und auf unwegsam Gelände, sondern alleine auch die Intervalllastigkeit. Ne?
Ja.
Die Rennen werden immer intensiver, viele kurze Anstiege, viele Kurven. Und ich finde, viele Radsportverbände haben es einfach verpennt, umzustrukturieren.
Cross war ja auch jahrelang uncool irgendwie. Also das ist komplett aus dem Fokus raus. Es gab ja früher...
Ich fand es noch nie uncool.
Nein, aber so, aber jetzt ist es ja richtig, jetzt hat es einen Hype.
Es hat einen Hype und es ist ganz, ganz wichtig in der Grundausbildung von Kindern. Wir haben das auf der Sportschule auch gemacht. Wir sind sehr viel, uns hieß es noch querfeldein, haben das viel gemacht. Und da lernst du natürlich auch Radbeherrschung, weil die Crossrennen sind Winter und wir sind viele Rennen auf Schnee gefahren auch. Gell, wenn du da dann irgendwann das Vertrauen ins Material bekommst, was soll dir dann den trockenen Asphalt anhaben können?
Ja? Ich wäre vor trockenen Asphalt. Also meint ihr, wir kriegen mich?
Und gerade die kurzen Rennen sind ja oft die intensiven, ne?
Ja, da schöne Überleitung.
Kommen wir später nochmal. Wir müssen aber.
Mach mal, fährst du meine in die eine Runde, habe ich gelesen.
Wir müssen.
Ist die Siegchance da höher? Ist das gut für einen Sponsor?
Wir kommen da gleich noch drauf.
Erzähl mal los, komm, schieß mal los. Meining 32 Kilometer, habe ich gelesen.
34,
Entschuldigung.
Ist alles dabei. Lass den Rennbericht Frankfurt hinten ranpacken. Lass mal Matthias erstmal weitermachen.
Musst du nirgendwo erzählen, den Rennbericht. Mach ganz im Ernst.
Mach mal irgendwo Facebook
und mach Instagram auf. Seit Wochen werde ich zugemüllt. Mit diesem Bild auf. Wirklich ganz im Ernst, Jungs.
Also
ich hab's verstanden. Liebe Haberich-Crew, ich hab's verstanden.
Also ich bin ganz heiß auf den Bericht.
Alter Falter.
Mach mal gleich. Sie ist ja kurze Zündschnur.
Das nervt, sorry.
Das ist schon
zu
fast,
viel.
Das ist schon fast wie...
Das ist ja Jamba-Spar-Abo-Werbung. Wirklich Crazy Frog. Ring, ding, ding, ding. So ist euer hält euch mal Marketing-Fifi ein.
Ich mache mir mal eine Hülse auf.
Ist nicht immer besser.
Mach.
Es gibt auch Übertraining. Kauft euch mal eine Wub-Uhr für Marketing.
Das ist wie Gravel, da ist auch mal so ausgeflippt.
Nee, aber ganz im Ernst, wir haben 10 Tage, vor 10 Tagen.
Wir kriegen ihn gleich nochmal richtig auf die Spitze. Lass mal vorher weiter mit dir machen.
Ja.
U19, und da waren wir stehen geblieben, der Sprung zur U23. Da muss man gucken, dass man ein vernünftiges Team findet,
richtig
irgendwie den Anschluss zu finden und überhaupt eine Chance haben, Profi zu werden.
Also eigentlich war der Sprung von der U17 zu U19 schon wichtig, dass man in das Bundesliga-Team reinkommt. Da hat es schon viele entschärft. Die haben dann direkt an der Schule gesagt, gut, das war's. Okay, die sind dann auf eine normale Schule gegangen, haben ihren Abschluss gemacht.
Okay.
Und im Bundesliga-Team Thüringen war intern Riesenkonkurrenz schon.
Ja, wie viele Leute wart ihr im Kader?
Ich glaube 8 und 6 sind immer die Rennen gefahren.
8 Leute, du bist 1, das heißt 7 Leute.
Ja.
Darfst du Namen nennen?
Ja.
Du hast ja Interesse. Also von meiner Radsport-Fan sein, Alter, ist das ja genau die Range. Also ich bin jetzt gespannt, wer kommt.
Ja, in der U19, na gut, also zum Beispiel also Marcel Barth, der jetzt unser Event-DJ ist, DJ Ballerbart, ne? Der war ein ganz talentierter Junge aus Gera, ist er noch. Und der Sascha Damrow, auch seines Zeichens Vize-Weltmeister damals geworden. Okay. Patrick Rätsch ist dann bei FDJ gefahren später.
Ja, Patrick, doch, den kann
man. Der könnte sogar theoretisch, ohne es jetzt böse zu meinen, viele wissen das nicht, der hätte sogar Startberechtigung gehabt bei Handicap-Rennen, weil der sein linker Oberschenkel ist 3 Zentimeter kürzer als der rechte. Und der musste immer mit einer riesen Schuhplatte seinen Differenz ausgleichen.
Ja.
Und ein Monstertalent. Also der konnte treten, da bist du im Windschatten, da hast du über Kreuz geguckt.
Wo ist der noch gefahren? Patrick Ries,
der bei High Road.
Ja, von da, ja.
High Road ist er gefahren, dann heftig schön, was war denn dazwischen noch?
High Road, das war krass, ich habe heute ein Bild gesehen
also von mindestens Kevin, zweimal Tour de France.
Die hat noch gefahren. Das gelb-schwarz-weiße Trikot.
Ne? Hattet ihr auf dem Schirm, dass Wiggins bei High Road gefahren ist?
Ja.
Also ich heute, krass. Wer ist denn da? Da ist ja jeder gefahren gefühlt.
Ja, das war die Übernahme aus Team Telekom ist ja High Road geworden. Und Vico hat noch im letzten Jahr Telekom mit
ist
unterschrieben.
Ist auch für Telekom?
Ja, das war im letzten Jahr. Der war eigentlich ein Bahnprofi, gell?
Ja.
Ich will mich nicht ganz festlegen, aber ich denke, es war diese Übergangsphase Telekom High Road. Das ist nämlich genau da, 2008, wo Toni seinen ersten Vertrag unterschrieben hat.
Der war ja auch komplett High Road, dann ja. HTC, also auch diese blauen Trikots.
Na, HTC ich. High Road hieß das ja.
Ja, wir hatten ja erst diese
HCC.
Weiß. HCC. Wir hatten doch erst die, ja, HTC waren Handys, glaube ich, ne?
Der, ja, Handy, genau.
Aber die hatten doch erst, nee, erst hieß es nur High Road, weil die gar keinen Sponsor hatten, weil Telekom gesagt hat, tschüss, wir sind weg.
Ja, aber das war, also.
Da war dieses Weiße mit High Road, in weiß nicht, ob es Regenbogenschrift war oder mit.
Bob Stapleton.
Genau.
Das ist ein Multimillionär. Er hat gedacht, wohin mit meinem Geld? Ich mache mal ein Profiteam.
Genau. Und dann HTC und Columbia, mit dem, das kam, glaube ich, ein Jahr später. Die sind ein Jahr, ja, ähnlich wie damals Blanco, Rabobank,
ja, richtig.
Ohne Sponsorenkosten gefahren.
Und HTC Columbia ist ja auch Cavendish gefahren, genau, und die, Greipel und...
Die Felitis, wie hießen die? Felitis Brüder, fand ich...
Felitz,
genau, Velitz. Peter und
Martin.
Martin. Ich glaube, Peter hätte mal richtig... Naja, irgendwie hat es nicht geklappt. Also gut, ja, Vuelta Dritter, glaube ich. Aber also, geil, aber so dieses...
Haben schon eine gute Karriere hingelegt.
Definitiv, aber die fand ich mal geil.
In der U19 waren die unsere Götter. Ne? Also die
waren so ein bisschen älter, ein Jahr älter als du.
85,
oder?
Ja.
85, stimmt. Ja. Krass.
So, war schon gut.
Und das war deine...
Ja, ja.
Wer war noch dabei? Gibt's noch?
Ja, Toni Martin war
Toni
noch.
Martin noch.
Genau, der war mit im Bundesliga-Team, aber wie gesagt, ist ein Jahr älter. Also mit dem bin ich nur... Ihr müsst wissen, oder wisst ihr wahrscheinlich, in den Altersklassen sind immer nur 2 Jahre.
Wie beim Fußball. Dann gibt es ja den jungen und alten Jahrgang.
Und ab U23 geht es 4 Jahre.
Mhm.
Ja, und davor immer nur 2 Jahre. Und ich bin quasi ein Jahr Bundesliga mit Toni gefahren. Ja. Und dann war noch in seinem Jahrgang Henna Rödel aus Magdeburg. Und der war ein Riesentalent im Kriteriumsfahren, Sprinten.
Kurvenfahren.
Besser als ich. Und ja, also waren schon gute Leute dabei. Und du hast innerhalb der Mannschaft einen riesen... Konkurrenzdruck gehabt, hat sich aber auch motiviert und gepusht, ne? Aber wir waren schon in Deutschland so ziemlich weit vorne dabei. Ne? Und dann,
was gab es dann? Also NRW hat doch dieses Rose...
Das kam alles später.
Alles später?
Also,
hatten nicht diese Radnet Rose?
Bei uns war damals so Mapei, Team Mapei Bayern mit Hauptkonkurrenz. Dann
Mapei Bayern?
Cat Bianchi Berlin.
Die gab es doch lange.
Ja, wen hat man noch so als Hauptkonkurrent? Puh.
Aber Mapei Bayern, das Mapei?
Ja.
Die, was sind das? Boden, Plastik?
Die haben auch wirklich die Trikots gehabt wie die Mapei-Profis damals.
Ach, krass.
Ja. Da waren auch richtig gute Leute. Aber wichtig war ja dann der Sprung von der U19 ins Männerteam zu kriegen in der U23. Und das beste damals, Europas bestes Amateurteam, war ja das Team Köstritzer.
Ja.
Und
war das diese ganz schwarzen Trikots?
Die geilsten Trikots überhaupt. Also wirklich, ich finde die heute noch genial. Ich habe noch ein paar
haben
im Keller.
Wir haben eins davon.
Ich habe euch eins da mitgeschickt. Ja.
Wir haben eins, ein Langarm.
Ist kein Jedermann-Trikot. Gar nicht an jemand. stimmt, das war... Wer ist denn nochmal... Ist da nicht Greipel auch
gefallen? André Greipel, ja. Robert Wagner, ja. Schillinger.
Ja.
Und dann Leute, die leider keinen Profivertrag bekommen haben, Moritz Veit, der ist sogar Bundesliga-Gesamtsieger gewesen, hat keinen Vertrag bekommen. Also es waren wilde Zeiten einfach. Also waren die Profiteams waren voll und dann waren teilweise durch die ganzen Dopingskandale, haben Pro-Tour-Teams zugemacht und dann sind Leute auf der Strecke geblieben, die Deutschlands Beste waren. Ne?
Mhm. War, wie viel Prozent ist Können und wie viel Prozent ist Kontakte? Ab dem Level dann?
Also zum Köstritzer, also in die U23, geht nur über Können. Also da wirst du gesichtet, ne?
Also hast du nicht, dass du einen kennst, der da, hey, komm, der ist gut, nimm den da rein und...
Und nee. Der Vater hat Geld, den können wir hier brauchen.
Nee, oder so,
irgendwie nee,
so
nee das geht nicht. Okay. Also wenn du dann, ja, stell mir vor, du wirst so über Kontakte da hingenommen und lieferst nicht deine Ergebnisse.
Es gab mal einen, der ist bei Rabobank im Nachwuchsteam gefahren, weil Papa bezahlt hat. Der hatte nachher Jedermann-Team ein halbes Jahr. Dann hatte, also das Geld war für ein Jahr ausgelegt, aber man musste das ganze Team nach Mallorca einladen, da war die Kohle weg. Und man musste sein Auto mit seinem eigenen Gesicht folieren. Geiler Typ übrigens.
Ja, aber Kontakte, die bringen dich, glaube ich, nicht in die Pro-Tour, weil da musst du schon echt liefern. Ne? Also da reicht auch kein, talentiert waren wir alle irgendwo, die es bis dahin geschafft haben, bis zur U23, aber dann alles darüber war dann wirklich Übertalent. Und zum Beispiel Toni, der hat seit, den ich ihn kennengelernt habe, 2001, er hat immer schon Werte gefahren auf diesen Ergometer-Tests, auf diesen sogenannten KLDs, Kraft-Leistungs-Diagnostik. Die waren außerirdisch, schon immer. Ja, und haben sie immer gesagt, um Gottes Willen, was kann der latschen? Ne? Und es gibt ja diese sogenannte Laktat-3-Schwelle. Das Ziel vom Ausdauertraining ist ja, die so weit wie möglich nach hinten zu verschieben. Und wo mein Laktat-3 begonnen hat, da hat Toni gefühlt noch Ruhepuls. Ne? Also es war schon immer galaktisch, was der da auf das Ding gebracht hat. Deswegen war es auch berechtigt, dass er dann einen großen Vertrag gekriegt hat. Ne?
Er hat es ja zurückgezahlt mit wie viel?
Medaillen,
Titeln, gelbe Trikots. Was hat er Paris-Nizza, glaube ich, auch gewonnen? Also so Wochenrundfahrten hat er auch? Eine Handvoll, also neben den ganzen Zeitversiegen
es
und,
gibt, glaube ich, erst zwei Deutsche, die Nizza gewonnen haben, also Schachmann und Toni. Ja.
Und also das, also und wie lang, ne? Wenn du sagst, ja, Ende Telekom bis, also ich im inneren Auge habe ich das Scott-Zeitfahrrad mit ihm, als mit deutschem Meistertrikot. Was kam danach? War das schon Quickstep?
Das müsste dann schon.
War das dann
der Wechsel zu Quickstep gewesen sein?
Mit der weißen Zeitverscheibe, mit der Weltmeisterscheibe hinten drin?
Also 2008 ist er Profi geworden.
Das kommt ja hin dann ungefähr so mit High Road und so. Da war ja auch lange dann, ne?
2008 oder 2009.
Der ist ja noch dieses weiße Trikot mit diesem Waschbrettbauch gefahren.
Stimmt, ja.
Dieses Weiß-Gelbe.
Das habe ich auch noch zu Hause. Hasse ich immer noch nicht rein.
Das war krass. dann Katusha, ein bisschen Canyon gefahren.
Ja, Katusha war ein Griff ins Klo, das kann man jetzt mal so sagen. Gell? Das war,
wobei die Story natürlich geil war, ne? Canyon, deutsches Produkt, der beste. Also die Story dahinter, gut, ist ja kein
das war schon
Sache, das klappt, ne? Aber
es war eine gute Idee, da auch viele Deutsche dazu zu holen.
Ja, gut, Co-Sponsor aus Bielefeld, da kann man ja auch mal.
Das war halt nicht das Profileben, was er kannte. Ne? Also dieses professionelle Umfeld. Und wenn du von Quickstep High Level und dann, sag ich mal, vom ganzen Umfeld. Und was ganz entscheidend ist bei Pro Tour, ist ja wirklich das Staff. Also das ganze Umfeld mit den ganzen Betreuern. Und wenn das nicht harmoniert oder die teilweise keinen Bock haben, sich auf Englisch einzulassen und dich nur Russisch volltexten, das hat allen Fahrern nicht so gut getan, weil da nicht so dieses Teamflair war. Das hast du gemerkt und das hat sich an der Leistung dann auch wiedergespiegelt.
Gerade, glaube ich, bei einem Team, oder beim Radsport, wo die Fahrer ja auf der ganzen Welt zu Hause sind. Ne? Du hast Teamkollegen aus, ich denke, HTC, aus Australien, Neuseeland. Und dann triffst du dich im Trainingslager mal und manche Fahrer siehst du wahrscheinlich dann ein Dreivierteljahr nicht mehr, weil du nicht den gleichen Rennkalender hast. Dann ist es ja umso wichtiger, dass in der kurzen Zeit, wo du zusammenhängst, ich meine, deswegen machen Fußball, Nationalmannschaften, Teams, Teambuilding etc. und die trainieren jeden Tag zusammen und sehen sich jeden Tag und haben viel mehr Chancen, ein Team zu werden. Und bei Radsport ist das einfach so, ihr 5 fahrt heute oder ihr 8 fahrt heute, seht zu. Und wenn du das noch schneller optimieren kannst mit einem schönen Gefühl, sage ich jetzt mal, von dem ganzen Stuff drumherum, dass die Fahrer sich wohlfühlen, jetzt nicht wohlfühlen in Form von faul sein, sondern ne, das ist... Er sich jetzt nicht selber um Ersatzschlauch kümmern muss oder so.
Ja, nee.
Also klein, es sollte ja schon klappen.
Auf dem Level musst du wirklich nur noch Radfahren. Ne? Also der ganze Stuff, der nimmt dir alle Arbeit ab, selbst wenn es der Koffer ist, der ins Hotelzimmer. Also die versuchen schon, dass du nirgendwo Laktat aufbaust, also außer auf dem Rad.
Wie sagte Tyler Hamilton in seinem Buch, als Radsportler bist du es gewohnt zu chillen. Du fährst Fahrrad oder machst gar nichts.
Ja, es ist teilweise den Sportlern selbst schon unangenehm, dass dir so viel abgenommen wird. Ne, weil du sagst, ey, ja Leute, meinen Rucksack kriege ich jetzt schon noch selber aus dem Bus. Gell? Aber das ist alles gewollt, weil du sollst dich auf dein Ding konzentrieren und der Staff-Mitarbeiter kriegt ja auch guten Gehalt und macht sein Ding.
Ja, klar.
Gell? Der macht seinen Job und dann brauchst du nicht anmaulen, dass er jetzt seinen Koffer da trägt. Also das passt schon. Aber das hat mit uns, mit dem, was du sagst, mit dem Teambuilding hat das begonnen, der U23 dann beim Team E.ON, Thüringer Energie.
Ja.
Wo wir dann das erste Mal... Also wo wir jetzt eben über die 19 gesprochen haben, ich habe es dann, einer von zweien war ich der Glückliche, der es zu Köstritzer geschafft hat. Und Team Köstritzer war immer so mein Traumteam, auch optisch und was da für Leute gefahren sind. Und das war für mich so der...
Alle Wasserstoffperoxide Haare, oder?
Ja.
Gefühlt haben die alle sehr blondiert, oder?
Das war dann das erste Profi-Team?
Nee, also...
GS3 oder was?
Tatsächlich war Köstritzer ein Amateurteam, das... Beste Europas angeblich und wir haben 10-mal in Folge die Bundesliga gewonnen mit dem Team. Also, und das war dann schon, wo meine Eltern dann auch ein Saldo rückwärts gefühlt gemacht haben, wo sie dann zuerst mal gesagt haben, jetzt kriegt der Junge Material und wir müssen nicht mehr bezahlen.
Also, was für Räder hattet ihr?
Boah, also heute finde ich die Marke total geil, damals war es einfach nur ein Schwamm. wir hatten damals Orbea. Da gibt es eine lustige Anekdote. Also wir hatten Aluram von Orbea und es sind die Rundfahrt gefahren Stuttgart, Straßburg, Stuttgart. Waren, glaube ich, 4 Etappen. Und dann ging es über Schwarzwald, runter nach Straßburg. Und da war eine totale Highspeed-Abfahrt mit über 80. Und auf einmal waren wir alle hinten vom Feld. Gell? Und haben wir uns angeguckt, sag mal, wackelt dein Rahmen auch so? Und ab 70 km/h das Ding angefangen, Eigenleben zu initiieren. Und der Rahmen hat angefangen zu schwimmen. Ultra unangenehm bei 70.
Ja.
Ja, dann haben wir uns hinten getroffen. Also da waren die Rahmen sehr weich. Und wenn ich das heute vergleiche mit den Orbea-Rahmen von heute, die ich total geil finde.
Hier, dein Jupps Teamkollege hat eins. Das ist mehrere, richtig schön. Ne? Das ist richtig
also,
schön.
Mehrere. Du Kumpel, siehst noch nicht immer alle.
Okay.
Und es fahren nicht alle, aber.
Okay. Ja gut, die standen wohl nicht auf der, die standen in Frankfurt auf der Bühne.
Eigentlich Teamrad.
Das ist schönes Rad mit der blauen Gabel. Also,
nee. Schön. Wirklich. Also,
was für Komponenten?
Ich bin aber noch nie eins gefahren.
Wir sind damals Campagnolo gefahren, Chorus und Rekord.
Zehnfach. Welche Laufräder?
Die Cosmic, wie hießen denn? Xyrium, die ersten Modelle. Da, wo regelmäßig die Speichen weggeflogen sind.
Mhm.
Also an Anfangsmodellen sind ja da, hatten die noch Probleme. Und wir hatten einen ganz blöden Reifensponsor damals, um nicht Ärger zu kriegen, sage ich den Namen nicht. Auf jeden Fall waren die Reifen die blau, waren die blau. Und wir waren im Trainingslager auf Mallorca und waren die einzigen, die von der Nationalmannschaft, also wir waren 3 Mann in der Nationalmannschaft, Team Köstritzer. Mhm. Und wir waren die einzigen, die im Kreisverkehr auf die Fresse geflogen sind. Obwohl
mit
wir
blauen
in der Gruppe
Reifen.
Sind.
Wer hat denn damals blaue Reifen?
Das klingt wie Niesen.
Atzen! Ah, aber die sind ja immer noch so. Da kenne ich, ja, okay, das ist, ja. Blaue Reifen mit einem schwarzen Trikot, war stylig.
Nee, wir waren ja schwarz-blau. Also wir hatten ja. Wir
ist immer so rot?
Nee, das kam danach. Wir hießen TEAC Team Köstritzer. Und dann kam das Management auf die Idee, Mensch, wir sind so erfolgreich, lass doch mal Profilizenz lösen. Mhm. Und hat Sponsor Köstritzer gesagt, die wollen Amateur bleiben. Und dann musste ein neuer Hauptsponsor gesucht werden und deswegen sind wir dann Thüringer Energieteam geworden, also E.ON, mit einer Continental-Lizenz.
Und was hattet ihr da?
Dann sind wir mit Giant gefahren.
Wow, geil.
Giant mit Conti, mit Shimano, Dura Ace mit Cosmic Carbon, also volles Programm.
TCR mit integrierter Sattelstütze?
Richtig, alles volles Programm.
Geil! Und das war dann 2006. Oh, geil! Das war noch mit Wäscheleine, Dura Ace, ne?
Ja.
Das kam bis zum 2009. Boah, geil!
Aber was cool war, wir galten dann als Team Telekom Nachwuchsteam, also dieses als U23 okay. Sichtungsteam quasi. Und wir haben quasi das Material von Telekom bekommen, was die am Jahresende.
Ach, das war zur Zeit, wo die Giant gefahren sind, ne?
Genau.
Hatte die auch die schwarz-pinke Lackierung, ne?
Ja, aber unsere Räder wurden tatsächlich überlackiert, okay. In E.ON-Farben, schwarz-rot.
Ja.
Und ich hatte tatsächlich bei mir auf dem Rahmen stand noch Zabel. Also war ich ultra stolz, weil ich ein riesen Eric Tabel-Fan bin.
Krass.
Und war.
Hast du das noch, das Rad?
Nee.
Schade, Mann.
Nee, also ich ärgere mich auch, aber das ist heute auch nicht mehr zeitgemäß. Was damals, also 2006. Aber
die Wand.
Ja, schon. Also was 2006, was wir da als aerodynamisch empfunden haben, das ist ja heute schon gar nicht mehr, das kannst du gar nicht mehr fahren.
Ja, aber ich habe gestern noch, aber vorgestern war das denn? Nee, wir waren am Freitag, waren wir kurz in Siegburg, bla bla bla, eine Eisdiele stehen und dann nehmen wir ein Juwelier und ich guck so, ne? Und da hatten die so Uhren im Schaufenster. Das guckst du mal bei Google, was die Preise so sind. Ich glaube, Rolex Daytona oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ob die Preise stimmen, ob das Mondpreise sind und so weiter. Und dann rufe ich, meinte ich so, ne? Ich dachte, vielleicht irgendwann, wenn ich 40 werde, will ich eine richtige Uhr haben. Das ist so, muss ein Mann-Ding haben. So, meine Frau, die verlierst du doch. Lass den Scheiß doch sein. Also, das sind wirklich Perlen vor die Säue. Ich sagte, ja gut, aber irgendwas musst du doch mal, wenn du 40 bist. Da habe ich überlegt, irgendein Grat mit Geschichte.
Diamant.
Ja, bei mir wäre es jetzt vielleicht so ein...
Oder Gazelle.
Es gab mal so ein Pinarello von Team Telekom aus Alu, aber Carbon-Hinterbau und Carbon vorne. Da war der Rahmen silber-pink.
Da musste ich jetzt sofort an den... Schlagsichen Italiener denken, der kurz vor Alp d'Huez oder mal?
Guarini. Giuseppe Guarini. Umgehauen wurde
vom Fotografen, genau.
So an die Wand. Ja, gut, das kriege ich das zu Hause nie durchgesetzt, an die Wand zu hängen, aber irgendwie so mit Radsportgeschichte. Ich würde gerne, wie hieß der Typ, der für Conti mal gearbeitet hat, der kommt aus Vietnam oder so? Tado oder so?
Das weiß ich nicht.
So ein kräftiger, kleiner, der hat mal, glaube ich, für Conti gearbeitet, war Triathlet, der sammelt Profiräder, der hat ein Profirad.
Echt?
Der muss, ich glaube, der war irgendwann mal ein Bericht, dass der 3 Wohnungen angemietet hat und da stehen Räder nah, also das ist nicht keine schöne Ausstellung, sondern nah an nah. Der hat Räder, alles.
Krass.
Von BMC-Zeit, also alles Profimaschinen.
Der nimmt dann ein klassisches Bianchi.
Was ist ein klassisches? Ist das ein? Ist das ein
oder Colnago, Ernesto Colnago, der hat noch auf manchen Modellen oben drauf unterschrieben.
Ja, dann, na, dann aber für mein
Bestimmt
Ding.
Auf dem gebrandeten S-Works.
Stimmt. Das steht doch angeblich bei dem, ne?
Das steht. Nee, nee.
Oder steht das bei Specialized?
Das steht bei Specialized.
Von Gaviria, ne?
Ich meine schon, ja.
Das ist relativ aktuell. Ja, aber Colnago hätte ich gerne, das von Mappai. Hier so, was war das? Andrea Taffi.
Boah, ja, das Legende.
Was war das? CC45?
Weiß nicht, aber ich bin total abgefahren auf die Colnago Rabobank-Räder damals.
Auch, ja. Ist ja ungefähr die gleiche Zeit gewesen, genau. Ja. So, das war.
Da gab es noch Namen, ne? Die waren eigentlich so unsere großen Helden, über die redet heute keiner mehr. Das ist.
Von Typen?
Ja.
Michael Bochert.
Genau, den habe ich gerade den
Michael,
Namen.
Michael Rasmussen.
Genau.
Gut, der musste ja irgendwie durch Fenster fliegen.
Rasmussen nicht so, aber Michael Bochert.
Bochert, der fliegende Holländer, geil. Ja,
richtig gut.
Das war. Aber Rasmussen war auch krass.
Ja.
Aber wie kommen wir jetzt wieder zum Rennen?
Nochmal zu dir zurück. Du warst dann bei Thüringen E.ON?
Genau. Genau. Also ich bin aus den Junioren, habe ich den Sprung geschafft.
Ja.
Ich hatte eine sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft, was mir die Tür geöffnet hat.
Wo?
Auf der Bahn in Los Angeles.
Du warst in L.A. zum Fahrradfahren?
Ja, ich war also seit der U17 Nationalkader, Bahn.
Du machst welche ja Disziplin?
Ausdauer, also Zeitfahren. Das hauptsächlich sind diese, Einerverfolgung und Vierermannschaft.
Einerverfolgung sind wie viele Runden?
Das sind 4 Kilometer.
8 Runden, also eine Runde sind 250 Meter.
Olympisches Maß ist 250, genau.
Okay. Und Vierer ist auch? Nee, Vierer
ist auch 4 Kilometer.
Ach krass. Bist du mit der FES-Maschine gefahren? Ja. Nein!
Ja. Und das war so der, wo ich wieder bei dem Thema Ritterschlag bin. Uns konnte man dann damals sehr locken mit Material, ne? Und
damals?
Und wenn du dann als 17-Jähriger so eine carbongebackene Maschine unter den Arsch bekommen hast, die
auf deinen Körper konfektioniert,
die perfekt auf den Körper zugeschnitten war. Die hatten auch so eine Testmaschine, da konntest du die Rahmen ineinander verschieben, nach oben, nach unten, nach hinten, nach vorne. Und da mussten wir bestimmt 10 mal 1000 Meter fahren.
Ja.
Und da, wo wir die besten Wattwerte waren, so haben sie uns das Fahrrad gebacken.
Alles mit SRM-Watt damals oder gab es irgendwas anderes?
Auch schon mit SRM teilweise, aber auf der Bahn weniger, mehr SRM war auf der Straße.
Okay.
Aber FES war ja auch Straßenausstatter für die Nationalmannschaft.
FES? Es gab Straßenräder von FES?
Straßenzeitfahrräder, ja.
Zeitfahrräder, okay.
Die Straßenrennräder, die Maschinen sind immer die vom Team gefahren.
Ja.
Aber FES hat für die Zeitfahrweltmeisterschaft, das war meistens einer oder zwei, die sich nominiert haben, FES-Räder gestellt.
Was hatten die für eine Ausstattung? Was,
das weiß ich nicht. Also da
war eine Scheibe hinten drin.
Auch FES, alles FES.
Echt?
Ja.
Krass.
Und das war, wo du sagst, boah, wo du so gefühlt hast als 17-Jähriger, boah, ich bin angekommen, ne? Ich
boah, auf jeden
darf
Fall.
Hier auf der Bahn fahren mit so einem 15.000-Euro-Rad und das und dieses Geräusch, dieses Knattern der Kette, das war auch ganz eigen, ne? Und dann immer diese Trainingslager in Frankfurt oder viel Vierermannschaft, da sind wir in der Woche über 100, also um die 100 Kilometer EBs gefahren, also ihr kennt da bestimmt erhöhte Belastung, also immer wieder 5 Kilometer im Vierer Vollgas.
Mhm.
Also du sahst nach der Woche aus wie ein Schnitzel, ne? War es total wund, weil hast ja keine Bremsen und kannst nicht aufhören zu dämmeln, also musst dein Schicksal akzeptieren, ne? Auf der Bahn. Ja, aber das waren schon geile Zeiten und da habe ich mich damals qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Los Angeles.
Dann nimmst du deinen Rucksack, deinen Trainingsanzug, steigst in Berlin, nee, wahrscheinlich Leipzig, in den Flieger.
Mm.
In Leipzig gab es aber noch nicht den Flughafen, oder?
Doch, doch.
Ah nee, ist mal renoviert worden, egal. Aber du fliegst dann, du nimmst einen Radkoffer mit und machst
also
das.
Also es ist ja nicht so, dass du dich über ein Rennen qualifizierst, sondern über mehrere. Du musst halt so Sichtungslehrgänge mitmachen und da werden Sichtungszeiten genommen. Und da bin ich meistens so dritter, vierter geworden in der Einerverfolgung über 4 Kilometer. Oh nee, U19 sind wir noch 3 Kilometer gefahren, genau. Und dann wird geguckt, ob du in den Vierer reinpasst, in die Vierermannschaft, weil das ist ja wirklich Fahren auf High-Level, auf höchstem Niveau, da darf Abstand zum Vordermann Blatt Papier, haben sie mal gesagt, ne? Also Windschatten pur und technisch müsste
in der komischen Aero-Position ist ja auch nicht so gut Handling wahrscheinlich.
Ja, und du guckst ja wirklich deinen Vordermann wirklich nur auf den Arsch und vertraust dir einfach, dass der die Linie hält und nicht wackelt. Weil das Wichtigste beim Vierermannschaft ist ja die Technik auch. Also, dass du saubere Ablösung fährst.
Mhm.
Weil wenn du dir vorstellst, du fährst mit 65 km/h, schießt du eine Kurve hoch und musst auf die Sekunde genau hinten wieder drankommen.
Ja.
Und wenn du da nur einen halben Meter oder Meter lässt, kommst du nicht wieder hin, weil du dann mal 800, 900 Watt investieren musst im Sitzen. Wenn du aber schon angeschlagen bist, fliegst du weg. Deswegen muss die Technik, das muss alles harmonieren und perfekt sein. Und wir haben dann einen sehr schönen Vierer, hat der Bundestrainer zusammengestellt für die WM.
Wer waren die anderen drei?
Stefan Schäfer. Stefan Schäfer kommt aus Cottbus, war ein riesen Zeitfahrtalent. Ein großer Typ, bin ich heute noch befreundet. Und Sascha Damro aus Gera. Und jetzt muss ich kurz. Und Patrick Kretsch.
Ach, krass.
Ja, wir vier sind dann Finale, also Vorlauf, Halbfinale, Finale gefahren.
War das die Zeit, wo. Hattet ihr Castelli? Wo die deutschen Nationalmannschaft so blau war noch?
Nee, das war davor, das war HIV-Standard.
Genau.
Ja. Aber wir hatten dann. Was hatten wir für? Also wir hatten weiße Anzüge mit Schwarz-Rot-Gold.
Also jetzt quasi wie jetzt schon fast.
Ja, es sah ähnlich so wie jetzt fast aus.
Ne? Okay.
Aber wo du sagst, du musst von hinten dann 800, 900 Watt tritt. Was tritt denn da vorne der Typ im Schnitt?
Also beim Vierer muss man wissen, den höchsten Windschatten hat man nicht an Position 4, sondern an 3.
Mhm.
Na, und wenn man aus der Führung kommt, ist man komplett angeschlagen, weil du trittst ja vorne, ich meine, wir fahren ja 4 Kilometer fast um die 4 Minuten. Das heißt, aus dem Stand. So, das war damals so die Zeit, 4:07 sind wir, glaube ich, fahren, oder 4:08. In der Führung hast du locker, sagen wir, durchschnittlich 600 Watt drauf.
Wie lange?
Na, das kommt darauf an, wie lange du das schaffst. Du musst das ganz schlimmes Körpergefühl, also ganz schlimm, ganz wichtig ist Körpergefühl und Tempogefühl. Wir haben zum Beispiel Trainings gemacht, dass du auf die Sekunde genau eine Runde wieder auf dem Strich bist, dass du selber ein Gefühl dafür bekommst, wie schnell fahre ich. Und wenn du selber an der Führung merkst, dass du langsamer wirst und das Gefühl kriegst du dann, und wenn es nur 0,03 km/h sind, gehst du nach einer halben Runde schon raus.
Ach das, also dann gibt es im Rennen quasi in der kurzen Zeit, hast du die Möglichkeit selber zu, ich dachte, das wäre so, vorher gibt es einen Plan, du fährst 4 Runden, du fährst 5.
Ja, es gibt einen groben Plan.
Und das wird durchgezogen, Punkt.
Aber du merkst ja erst im Rennen, wie du drauf bist. Und wenn du angenockt bist, weil du musst ja überlegen, du startest ja von 0 km/h und trittst innerhalb von einer Dreiviertelrunde an bis 60 km/h. Also ist ja eigentlich schon all out. Ne? Ja. So, und dann setzt du dich hin und versuchst bestmöglich Windschatten zu fahren und bist aber schon schön angesäuert. Und dann hast du immer noch 3,8 Kilometer so ungefähr, ne? Oder sag mal 3,7.
Nennt sich Training mit Jupp bei mir.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ist wie Dienstag, Sonny, aber egal.
Nee, das ist schon, das tut schon weh, und vor allem in der Führung. Und die Starken von uns, haben wir immer gesagt früher, die sind eine volle Runde gefahren.
Ach, so viel wurde gewechselt?
Ja, und wir sind eigentlich nur eine halbe Runde. Und wenn man das mal nachdenkt, verliert man ja eine komplette Radlänge, was ja so 0,1 Sekunde ist. Wenn man aber viele Wechsel macht, hat man halt auch viel Sekundenverlust.
Mhm.
Deswegen fand ich jetzt geil, was die Mädels zur Olympia gemacht haben, die Mieke Gröger.
Die ist relativ lang, ich weiß nicht wie lange, aber die ist sehr, sehr lang.
Die ist 3 oder 3,5 Runden von vorne geknallt und ist dann, das war ihr Rennen. Also die ist erstmal natürlich 4 Runden dran geblieben. Die Mädels haben gewechselt, bis sie dran war. Dann fährt die 3,5 Runden all out. Und da mussten die Mädels, glaube ich, noch 2 oder 3 Runden vollenden.
Durfte sie sich dann, also müssen 3 ins Ziel kommen?
Ja.
Okay. Ach.
Beim dritten zählt die Zeit. Und aufgrund dieser taktisch, also es kann man ganz schwer beschreiben, was da auch psychisch in einem vorgeht, weil man hat nur dieses Rauschen vom Helm, ich sag mal 100 Dezibel am Ohr, dann muss man sich nach vorne extrem konzentrieren und sein Körper ist komplett grau.
Von Anfang bis Ende wahrscheinlich, ja, klar, ne?
Das ist eine Belastung, die kann man alleine fast nicht erreichen.
Und es wird aber, also du musst so eigentlich, also reden in der Zeit, gar nicht.
So.
Der Trainer schreit irgendwas oder gibt er irgendwie
Da gibt es taktische Zeichen, der Trainer steht nach der ersten Runde am Startstrich.
Mhm.
Und wenn er symbolisch einen Schritt auf dich zukommt, heißt das, du bist vor der Zielzeit.
Das habe ich mal, doch. Ich habe nämlich hier, wie heißt es, die UCI, diese Kurzwettbewerbe im Winter gesehen. Stimmt, da haben die das erklärt.
Genau. Und wenn er von der Linie wegläuft, oder warte mal, war es andersrum?
Irgendwie mit dem Gehen, das ist so ein.
Wenn er zur Kurve hinläuft, bist du schneller als die vorgegebene Zeit. Das ist deine Orientierung, mehr geht nicht, weil du eigentlich nur schwarz vor Augen hast, weil es so.
Wie oft kommt es da zu Stürzen im Training? Bei so Training, Sachen, die man testet, oder seid ihr alle.
Training
ist immer so
eigentlich
fit?
Nur gestürzt, wenn andere noch mit auf der Bahn waren. Ne? Da waren ja auch manchmal Kinder. Es gibt ja Linien auf der Bahn. Und die schwarze Linie ganz unten ist die sogenannte Verfolgerlinie. Und wenn die Verfolgerfahrer, also wir Viererfahrer trainieren, darf da keiner drauf rumturnen. weil wir kommen da mit einer 60 angescheuert oder mehr. Mhm. Und wenn da so ein Kind rumturnt mit einer 40, dann knallt's. Deswegen mussten die immer über der blauen Linie bleiben, das ist in der Mitte von der Bahn. Und zwischen Schwarz und Blau ist noch die rote Linie. Das ist so die Sprinter-Korridor. Wenn die Sprinter fahren, dürfen die keine Welle bis über Rot fahren.
Stimmt, ja.
Ja, sonst werden sie disqualifiziert. Also es gibt Bahnradsport ist auch sehr komplex.
Ultra geil durch diese UCI Championship, so wie es das. Ich bin ein riesen Fan gewesen diesen Winter.
Deswegen, ich freue mich immer, wenn Robert Bengsch Kommentator ist, weil wenn es einer kann, dann er, der Berliner Robert Bengsch, mit dem bin ich auch schon ein, zwei Mal Trainingslager gewesen. War früher ein sehr guter Zeitfahrer und Viererfahrer. Also der weiß, wovon er redet, der hat echt Ahnung. Und da kann man echt gut zuhören.
Ach krass. Aber du bist dann nach L.A. geflogen, so mit deinen 19 Jahren, sitzt du mit deinem Rucksack dann in so einem Flieger einen halben Tag darüber und dann bist du in einer 10-Millionen-Stadt, ich habe keine Ahnung, wie groß L.A. ist, aber wahrscheinlich groß, setzt dich ins Taxi und sagst bitte, I want to drive to Cycling Dome oder wie heißt das Ding?
Nee, also das ist alles durchorganisiert, hast du schon gemerkt, du bist jetzt hier mit der Nationalmannschaft unterwegs, alles ist vorbereitet, du musstest keinen Koffer packen.
Alle zusammen?
Alle zusammen, die ganze Mannschaft, also du hast ja Bahnradsport sehr differenziert zwischen Ausdauer und Sprint, also Kurzzeit. Und die Kurzzeitleute fahren ja nie mehr als einen Kilometer. Mhm. Gell? So Robert Fürstemann, ist mein Jahrgang, mit dem war ich auch bei der Weltmeisterschaft damals.
Mhm. Das ist ja der Levi ist ein Jahr älter, ne?
Nee, Levi ist ein Jahr jünger als ich.
Ist der 7? Nee, das ist meiner, stimmt, genau, das ist mein Jahr.
Genau, und mit Levi und Fürstemann war ich bei der WM 2004, ne? Und die waren Kurzzeit und wir waren Ausdauer.
Ach krass.
Und dann packt quasi die ganze Vorbereitung, das macht der Bund Deutscher Radfahrer und das ganze Material und du musst halt nur deinen Koffer und fliegst da mit den ganzen Leuten rüber 11 Stunden. Und das war für uns natürlich dann schon High-End, dass wir dann, wir waren im Hilton Hotel.
Wollte gerade sagen, habt ihr Jugendherberge oder habt ihr was Anständiges?
Es war Hilton, es war echt krass. Und ich habe auf dem Weg vom Flughafen bis zum Hotel schon meine Kamera voll gemacht, weil damals die Digitalkamera hatte nur 30 Bilder oder so. Und da habe ich die ganzen Autos fotografiert, weil ich schon Autoliebhaber bin oder Fan von amerikanischen Autos. Ja, war ein geiles Erlebnis. Ich habe auch 2 Kilo zugenommen während der WM, weil so gutes Frühstück hatte ich noch nie mit geilen Bacon und Bagels.
Okay.
Aber
ach, das ist ja noch nicht genormt, dass dann euch Ernährungsfifis sagen, was ihr zu tun
habt. Ja, sag mal, du hast ja dann den Sprung schon dahin geschafft. Die schicken dich ja dann von L.A. nicht wieder heim, weil du zu viel frisst.
Ja, aber hätte sein können, dass es dann ein... Also ich saß mal...
Macht aber mal anders gefragt, macht das denn viel aus bei der Bahn, ob du ein Kilo mehr oder weniger hast?
Eher nicht, also...
Stimmt auch.
Ein Kilo merkst du jetzt nicht unbedingt, gell? Aber wir waren ja eigentlich so, wenn du so willst, ist ja Bahnradsport so das Beiwerk. Wir waren ja trotzdem alle Straßenradsportler.
Ah, okay. Mhm.
Gell? Du quasi Straßenbahnfahrer.
Gell? Ja.
wir machen natürlich das Ganze ja beides, aber... Wenn du dich auf so ein Bahn-Event vorbereitest, gerade Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, geht halt auch viel Straßenform verloren. Also viele haben dann auch den Kompromiss gesagt, nee, ich konzentriere mich lieber auf die Straße, mach Bahn nicht, weil geht Ausdauer weg. Gell? Und andersrum ist es auch schädlich, wenn du nur Ausdauer machst, hast du die Spritzigkeit auf der Bahn nicht. Gell? Also es muss ein Kompromiss gefunden werden. Ja, und in Los Angeles war es eben einfach, für mich war der Antrieb, wo es hieß, die Weltmeisterschaft ist nicht in, sag ich mal, Berlin, wo es ein Jahr davor hieß, die ist in Los Angeles, da ist bei mir wie ein Schalter gekippt.
Da wolltest du hin?
Da wollte ich hin und da habe ich, sag ich mal, mental Leistungssprung gemacht, einfach nur, weil der Wille da war, das Land zu sehen oder die Stadt.
Okay, krass.
Und da waren schon krasse Eindrücke. Also wenn du vom Dorf kommst, wie ich, oder von einer Kleinstadt, und dann der Pilot sagt, wir erreichen jetzt die Stadtgrenze von Los Angeles, wir landen in einer halben Stunde im Zentrum. Das sind Größenordnungen.
Du warst 18, ne?
Ja, da war ich 18.
Krass.
Das sind Größenordnungen, die sind unvorstellbar. Gell?
Hast du eigentlich mit 18, also mit 16, 17, 18 war bei mir alles außer Sport wichtig? Also Zigaretten, Bier, bla bla. Wie geht man damit um als junger, heranwachsender Radsportler? Also offensichtlich, sonst wärst du mit 18 ja nicht nach L.A. geflogen, auf BDR-Kosten sozusagen. Konntest du den Lüstern der Natur?
Für mich war in dem Alter nur der Sport wichtig, weil das genau gerade diese dieser Wechsel war, ich muss irgendwie ein U23-Team bekommen.
Das war noch alles wichtiger als, nicht abends, also ich wollte immer einen Siegburger Steffi mit 18. Das war so mein Lebensziel.
Ja, am Ende, ich habe alles untergeordnet. Ich habe in dem Jahr vor der WM, habe ich nochmal fast 5 Kilo abgenommen. Okay. Und wirklich einen Leistungssprung gemacht, auch auf der Straße dadurch, nur da, weil ich diesen Fokus hatte. Und wir sind ja dann, es hat ja dann geklappt, wir sind ja damals dann mit dem Vierer Vize-Weltmeister geworden. Krass. Und dadurch habe ich dann auch den Vertrag bekommen. Ja, aber wir hatten das heute schon mal auf dem Rad, das Thema. Es ist auch, andere Sachen sind viel auf der Strecke geblieben.
Glaube ich ja, na klar.
Wenn du so ein Ziel verfolgst, und das ist ja nicht nur Radsport, auch Fußball, was weiß ich, andere
Jeder Sport. Profi,
ich kann bis heute nicht gut schrauben. Ich weiß nicht, wie eine Simson zu zerlegen ist. Gell, das wissen andere alle in meinem Alter.
Habe ich auch mal versucht, aber ich kann es auch nicht.
Andere waren viel Party machen, haben viele Leute, Mädels kennengelernt und das ist halt...
Beim Party machen kann ich dir helfen.
Ja. Das haben wir auch gemacht, aber wirklich diszipliniert. Krass. Ab Oktober bis Dezember. Aber da war dann auch Achterbahn, ne? Mhm. Da haben wir uns wirklich die Hirse weggeballert und ab Dezember war wieder Disziplin.
Also in dem Alter, Nachhinein, jetzt klar, zurück sagen kannst du, hetzen, aber ne, keine Chance. Also wenn ich mein inneres 18-jähriges Ich sehe, da war das nächste Wochenende, war die WM.
Das nächste Ziel.
Das war die WM, jedes Wochenende.
LA.
Jedes Wochenende LA, war LA. Ja.
Oder, Steffi LA.
LA war am Turm 15, oder wie hieß das? Industriegüter unten. Oh Mann, stimmt, krass. Geil, aber...
Und wie hast du dann noch die Kurve gekriegt, um dann letztendlich das Lebensziel zu erreichen, Jedermann zu werden?
Ja, das ist ja wirklich der eigentliche große Erfolg. Ne?
Ja.
Nee, also da muss man, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, es war dann schwierig, eine U23 große Verträge zu bekommen. Mhm. Bei mir ging es 2007, 2008 um die Wurst. Und
Scheiß Zeit, radsportmäßig.
Ah, super, ne? Kacke. Aber ich muss auch sagen, also ich bin, was das Thema D-Punkt angeht, sehr sensibel, weil ich alle Leute, die, Doping kann man ja sagen,
naschen.
Die das gemacht haben, da habe ich richtig, werde ich schnell aggro, weil die natürlich Leuten, die sauber gefahren sind und Talent hatten, eine Karriere, sag ich mal, versaut haben, weil wir nie eine Chance hatten, da ganz vorne reinzufahren, dann in der U23 oder bei anderen Rundfahrten. Und gerade Toni und ich haben den Wechsel, den Sprung extrem gemerkt. Wir sind am Anfang unserer E.ON Entstehung die Rundfahrt gefahren, OZ Niedersachsen Rundfahrt. Das war damals eine große Profi-Rundfahrt mit Milra, mit Telekom, mit allen großen Namen waren da dabei, Zabel, Pitaki, Co. Und im ersten Jahr haben wir direkt gedacht, wir können es eigentlich lassen und schmeißen hin. Mhm. Wir sind auf der flachen, auf der Windkante, im Windschatten weggeflogen. Also wenn du hoffst im Rennen, dass endlich ein Berg kommt, damit du Gruppetto rufen kannst, dann ist irgendwas krass. Und du bist ja aus der Juniorenklasse nicht untalentiert hochgekommen. Und Toni ist sogar schon ja U23 gefahren und dann gibt es sogar noch ein Bild
von uns. Noch kurz hier für den einen oder anderen, wenn du Gruppetto rufst, was bedeutet das, was heißt das?
Achso, Gruppetto ist die Gruppe, die quasi ohne massiven Druck ins Ziel fährt.
Wo man mich quasi im Rennen oft anfindet.
Die sogenannte Ortsgruppe, das ist die Gruppe, die meistens bei der Tour de France, wo die Sprinter sich sammeln, weil die natürlich aufgrund ihrer Muskulatur und Körpergewicht nicht über die Berge fahren können wie ein Kolumbianer. Gell?
Ja, ja.
Und denen ist natürlich das Gesamtklassement auch egal. Die wollen einfach nur im Zeitlimit ins Ziel kommen und das ist ja meistens so 15% in einem Sieger. Genau, und das Gruppetto, kaum sind wir in die Berge reingefahren im Harz, haben drei deutsche junge U23-Fahrer Gruppetto gerufen und dann war die Gruppe voll mit den Sauberen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kam zum Glück dieser große Skandal. Ne, war für den Radsport scheiße, aber war für die Talente gut.
Welchen der großen Skandale meinst du jetzt? Fuentes oder?
Ja, ich glaube 2007 war der Fuentes.
6, oder?
6 oder 7. Auf jeden Fall hat es einen Schlag getan.
Das hat man auch, also das war das ist der große Skandal sozusagen.
Ja, und wir haben einen Unterschied gemerkt.
Okay. Ja, Im Feld, also nicht von Sponsoren, sondern im Feld von Fahrern.
Wir sind ein Jahr später die gleiche Rundfahrt gefahren und haben auf einmal vorne mitgemischt.
Krass.
Ja.
Okay.
Und wir würden jetzt nicht sagen, dass wir einen riesen Leistungssprung hatten.
Okay, krass. Also nur weil auf einmal bekannt war, dass Sachen nachweisen kann, die man vorher nicht nachweisen konnte.
Eventuell. Ja, weil gewisse Fahrer dann etwas nicht mehr gemacht haben, was sie vielleicht vorher gemacht haben. Ne? Und dann hattest du wieder Chancen, da mal mitzumischen und ja, also es war schon, den Unterschied hast du gemerkt, aber es kam zu spät, also für mich zu spät. Toni hat den Vertrag schon gehabt, ich habe ja erwähnt, er ist ein Übertalent schon immer gewesen oder hat einen Vorvertrag gehabt und er hatte als Stagiaire, als bis heute übrigens der einzige Stagiaire, Stagiaire ist euch bekannt. Das ist, ja, sind diese Einladungspraktikanten. Praktikanten. Ist bis heute der einzige Praktikant, der ein Profirennen gewonnen hat.
Welches?
Der hat im Gerolsteiner Trikot als Stagiaire ein Bergzeitfahren bei, weiß nicht, welcher Rundfahrt gewonnen.
Der war Stagiaire bei Gerolsteiner?
Ja, bei Hans-Michael Holzer.
Ne? Aber der hat sich doch, ja, Gerolsteiner hat sich auch dann im Zuge des Skandals mit aufgelöst. Also so,
nee, das war später.
Ja, aber.
Das kam.
Die hatten ja auch keinen Bock mehr dann.
5 Jahre später.
Oder fünf so. Jahre? Doch, so lange?
Ja, weil der Kohl ist ja noch die Tour de France ganz vorne mitgefahren, der Bernhard.
Stimmt! Aber 5 Jahre, Sekunde mal, wenn wir sagen, dann gab es Gerolsteiner bis 2012?
Würde ich schon sagen. Bin ich mir jetzt unsicher, aber die gab es auf jeden Fall.
Wobei, doch, die hatten die Specialized-Räder und die hatten die Prototypen von den innenverlegten Zügen.
Hm.
Und das gab es ja nicht. Stimmt, doch. Und die hatten die erste, ich glaube, der Schumacher ist die erste E-Schaltung gefahren.
Das ist so eine Personalie, wo ich.
Naja, ja, nein, aber von ich meine, nur auf die E-Schaltung, auf die.
Ja.
Der hat den Prototyp gesehen.
Ich denke schon, dass sie bis 12 noch.
Stimmt,
gefahren
nee, dann, ich habe nicht gesagt, stimmt. Ich dachte jetzt nur vom Trikotdesign müssten die ja. Aber nee, passt.
Und wir fanden es total cool. Oh, du bist da schwer bei Gerolsteiner. Wie geil ist das denn? Und mach mal Foto, das wenn du das Trikot anhast. Das
sympathischen Leute, ne? Irgendwie so.
Und auf einmal verfolgt man die Rundfahrt und da steht da, Toni Martin gewinnt das Bergzeitfahren. Was ist los? Hä? Einer von uns ein Profirennen gewonnen.
Krass. War das die Zeit noch mit dem. Wahnsinn. Hatten die so rote Methelme?
Ja.
Da hatten die hatten, wie hießen die? War das Kleinräder vor Specialized? Die wurden dann von Specialized oder von Trek gekauft. Die hatten wunderschöne Carbonräder. Ich meine, klein wäre es gewesen.
Das weiß ich gerade gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
Oh, es gab
aber war Toni damals noch ein Bergfahrer und ist später dann so ein bisschen.
Nee, also Bergfahrer war er noch nie in dem Sinne, so ein reinrassiger Bergfahrer, sondern er hat einfach schon immer unheimlichen Druck gehabt, also viele Wattzahlen. Und das war so ein Bergzeitfahren mit, sag ich mal, so 6% Durchschnittssteigung, wo du einfach nur all out, wie ich ja heute beim Training gesagt habe, sobald es über 6% geht, ist bei mir auch hässlich, gell? Und er ist halt auch so ein Drücker und hat das Ding abgeschossen. Ne? Und das war für uns damals, wir haben eine Party dafür gemacht. Ne? Der kam wieder und dann haben wir gesagt, was war denn das, Alter? Also richtig genial. Und so ging es dann los. Ne? Und dann wusste ja noch keiner von uns, was er da noch abschießt.
Ist der bei Gerolsteiner richtig Profi gewesen?
Nee.
Okay, wer hat ihn
Der hat quasi noch einen Vorvertrag bei Telekom bekommen und dann ist aus Telekom HTC geworden.
Ah, okay.
Ja.
Also ist er im Gerolsteiner Trikot?
Und du bist dann?
Ich bin ein Jahr jünger gewesen und habe mich ein bisschen zu viel auf die Bahn konzentriert, würde ich sagen. Ja? Weil ich hatte damals, mein damaliger Bundestrainer hat gesagt, ich habe Chancen auf Olympia 2012 in London. Und da stehst du dann halt da, investierst du volle Hütte in die Straße oder volle Hütte in die Bahn. Wie machst du es? Auf der Bahn wirst du kein großes Geld verdienen. Mhm. Du wirst keinen Profivertrag kriegen, aber Olympia ist auch cool. Aber dann bist du bei Olympia am Start und wirst dann Siebter, ist wieder uncool, weil Chancen hat.
Aber der olympische deutsche Vierer war ja auch zu der Zeitpunkt nichts. Also der war ja so um 2000, Sydney war das ja genau. Maßstab, ne? Robert Bartko war noch drin mit diesem
Guido Fulst.
Mit diesen Uwex-Helmen,
glaube ich. Jens Lehmann. Und jetzt kommt noch Daniel Becke. Das sind die ersten, die unter 4 Minuten gefahren sind.
Das war die Benchmark, der deutsche Vierer. Und der hat doch dann über die Jahre so ein bisschen.
Und Jens Lehmann ist jetzt im Deutschen Bundestag.
Im Ernst?
Die Nummer 3 unter der Verteidigungsministerin oder 2 sogar. Der hat es mit einem Direktmandat von Leipzig in den Bundestag geschafft.
Ach, gut.
Und ist zum Verteidigungsministerium gekommen und ist jetzt das dritthöchste Tier in dem Bereich, glaube ich.
Krass, coole Karriere.
Ja.
Stimmt, aber die waren in Sydney, ne?
Mit dem durfte ich noch einmal Vierer fahren. Also sein letzter deutscher Meistertitel war mit Jens Lehmann, Toni Martin, mir und Christian Bach. Und Sascha Dambro, wir waren zu fünft, kannst du ja immer durchtauschen. Und dann waren wir zu fünft auf der Siegerehrung.
Wie viele deutsche Meistertitel hast du, summa summarum?
2 nur.
Also einmal Vierer und?
Vierer.
Zweimal Vierer, krass.
Ja.
Ja, was heißt nur, ne?
Wir haben hier den deutschen Meister sitzen.
Ja.
Ja.
Also höchster Besuch bis jetzt, oder?
Ja, der Jedermann-Weltmeister war,
lässt,
ja, noch
lässt
nicht,
sich ja,
war ja noch nicht da.
Der lässt sich ja
aber
bitten.
Aber die Meistermedaille, die bedeutet nicht so viel wie das.
Das ist ein deutscher Meistertitel.
Das Silber in Los Angeles, das war natürlich das Höchste.
Klar.
Aber das ist so viele Monate her, dass darüber redet heute keiner mehr.
Ja, doch, wir gerade im Moment.
Ja.
Und ich bin gerade so ein bisschen starstruck. Also, das ist schon geil.
Ja.
Krass.
Passt.
Aber wie sieht der deutsche Vierer jetzt aus? Läuft's oder läuft's nicht?
Ich finde, die haben einen Riesensprung wieder nach vorne.
Also Frauen sind ja wirklich geil unterwegs, ne?
Aber die Männer, was da für Zeiten gefahren wird, da wird mir echt schwindelig. Also das, die haben natürlich aerodynamisch einen Riesensprung gemacht, die, also die Weltklasse generell, weltweit. Aber materialtechnisch, anzugstechnisch, helmtechnisch, fahrtechnisch und vor allem haben sie jetzt auch mal richtige Männergänge drauf gemacht. Also solche Gänge, wo ein Laie am Start aus dem stehenden Stand einfach umfallen würde, weil er gar nicht rumkriegt.
Aus dieser Maschine raus.
Ja, jedermann wird es trotzdem montieren, weil es geil aussieht.
So ein schönes Kuchenblech vorne dran. Und so ein Ding musst du erstmal auf 70 km/h kriegen.
Ja.
Na? Was fahren die denn jetzt aktuell? Wir haben damals gesagt, oder wir haben eben gesagt, dass damals so die ersten die 4 Minuten geknackt haben. Mhm. Wo sind wir jetzt?
Unter 3,45.
15 Sekunden in 15 Jahren.
Also ich denke, bei der letzten WM ist man sogar 3,42 oder 3,43 gefahren.
Wer ist Italiener, ne? Sind 4
Ja, oder? Also die stärksten sind immer die Dänen und die Engländer.
Aber hat nicht der Ganna alleine?
Ganna, ja, stimmt, die Italiener waren jetzt. Stimmt, also, die waren.
Sag mal so, Ganna und 3 Italiener.
Naja, du.
Oh Gott, nachher sind die voll gut, ich habe keine Ahnung.
Also, wer unter 4 Minuten Rad fahren kann auf 4 Kilometer, da, ja, das kann keine Bockwurst sein, gell?
Wie heißt der Typ mit dem Schnörres, dieser Ami? Der hat 3 Minuten, 3 Kilometer gemacht.
Nee, war das der ist der 4? Erste, der als Einzelperson unter 4 Minuten.
Das, hat das die Ganna auch schon gemacht?
Der hat 4:00 gehabt.
Okay.
Und der.
Echt Lembe, oder?
Ja, Lembe. Der hat ja diesen großen Versuch gestartet und hat es geschafft. Ja.
Krass. Er hat aber verbotene Überschuhe.
Aber ich verstehe bis heute nicht, wie das überhaupt möglich ist, weil ich glaube, meine Bestzeit steht immer noch bei 4:08 im Vierer zu viert. Gell? Und der fährt einfach mal alleine 8 Sekunden schneller oder 9. Das ist.
Aber wenn du sagst, wow. Dass, überleg mal, 15 Jahre dazwischen jetzt einfach mal gesponnen. Du sagtest gerade eben, Technik, also die Rahmen sind anders geworden, Aerodynamik, Anzüge. Du hast, glaube ich, gerade 4 Sachen, 5 Sachen aufgezählt. Mach mal 5 mal 2%.
Ein Jahr lang du da darauf vorbereitet. Ne?
Zum Beispiel, genau.
Und das ist halt das, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir Straßenbahnfahrer haben halt so von beides alles gut dann
bist
gemacht.
Du versucht, alles versucht, ein aber
wenn du was genau willst, jetzt musst hast du nur
Freunde gemacht. Immer reinhauen. Nee, aber es ist ja so. Das ist ja, also der Experte ist ja immer besser als der alles macht. Das ist. Bleibt denn, wäre ja schlimm, wenn es andersrum wäre.
Ich ziehe meinen Hut vor Triathleten, dass die so viel Zeit investieren für einen Sport, der schlecht bezahlt wird. Ne? Also,
gar nicht bezahlt.
Und schlecht beachtet. Also ich kenne viele Triathleten und was die für ein Pensum abstrahlen, da sind wir echt total Hobbysportler im Vergleich. Ne?
Ich ziehe mein Pensum,
da haben wir Zeit. Da wissen wir mit der Zeit nichts anzufangen.
Ja, quatschen, ne? Dass die schwimmen und laufen, das ist immer noch
egal. Aber jetzt die Kurve kriegen. Wie hast du dann deine Profikarriere beendet?
Die wurde mehr oder weniger für mich beendet. Ich habe dann, wie Toni auch, in der Sportfördergruppe angefangen, bei der Thüringer Polizei.
Mhm.
Und ich hatte dann noch die Option, zu einem Milram-Nachwuchsteam zu gehen.
Da waren auch große Jungs dabei, oder?
Ja, aber da hätte ich dann auch gar nicht schlecht verdient und man hat dann gesagt, na, da gehst du nicht hin, weil Bedingung ist bei der Sportfördergruppe der Thüringer Polizei, dass du ein Thüringer Team hast.
Hm?
Und Milram war natürlich nicht Thüringen. Und
war das holländische Lizenz? Nee,
italienischer, glaube ich.
Kann auch sein, Italiener. Ach, das ist nur auf Fassa Bortolo gekommen, ne?
Das kann sein.
Glaube ich, stimmt.
Ja, Peter, ja, und dann haben sie gesagt, du musst eine Entscheidung treffen jetzt, ne? Und das war, wie gesagt, 2008 und da war der Radsport gerade im Keller. Wenn du dann zum Privat, also ich hatte auch 2, 3 Privatsponsoren, wenn du da hingehst und die zerreißen vor dir in der Nase einen Vertrag und sagen, du gehörst zum Dopingsport, wo du nie was für getan hast, gell? Wofür du nichts kannst, einfach nur, weil der Ruf versaut ist, boah, da denkst du dann schon nach, wie geht's jetzt weiter? Der ganz große Vertrag war es nicht und dann sagst du halt, ja gut, ich gehe den sicheren Weg. Ne?
Mhm.
Und dann bin ich quasi die andere Laufbahn gegangen, hab dir meine Ausbildung da fertig gemacht und bin den Weg dann gegangen. Ne?
Ach so, ein Beamtentum ist auch nicht verkehrt, oder?
Nö, kann man sich, glaube ich, nicht beklagen. Also hat alles zwei Seiten.
Ja, Landesbeamter, Industriebeamter.
Und Versicherungsbeamter.
Ich bin der Einzige, der arbeiten muss.
Ja, das Gute ist, man hat ein bisschen meine Vorgeschichte beachtet und ich bin dann 2010 Fachwart Radsport für die Thüringer Polizei geworden. Ich habe da eine eigene Auswahlmannschaft von 15 Mann in Thüringen. Cool. Also es gibt ja auch Jedermänner an der Polizei. Mhm. Und wir nehmen dann an Polizeimeisterschaften teil und die trainiere ich eben. Ich habe einmal im Jahr ein Trainingslager von einer Woche zur Verfügung.
Ach cool.
Wo fahren wir hin? Wir machen das meistens im Thüringer Wald.
Mhm. Okay.
Und das ist, hat dann irgendwann so weit geführt, das hat sich gut rumgesprochen, dass ich das anscheinend gut mache. Und ich bin jetzt seit 2019 Bundestrainer der Polizei. Und wähle jetzt quasi die besten Polizeisportler aus, das sind Spitzensportler, auch teilweise mit Profilizenz.
Okay.
Für die Europameisterschaften, die finden alle 4 Jahre nur statt.
Europameisterschaften der Polizei?
Ja. Und also da fahren, auch teilweise Profis mit, ne? Also das ist richtig High Level.
Und Straße oder Bahn?
Straße. Ne? Und jetzt ist dieses Jahr wieder Europameisterschaft in Dänemark im September.
Cool.
Und ich fahre nächste Woche ins Trainingslager, Sichtungstrainingslager mit 12 Mann, die ich ausgewählt habe, die in die engere Auswahl kommen.
Und wie viele sind dann nachher das Team?
5.
Das heißt also, wenn wir jetzt einen Polizisten kennen, der gerne Fahrrad fährt. Also ich kenne ein paar Soldaten, die gerne Fahrrad fahren. Da hast du ja keine. Also jetzt kennen wir quasi, du bist quasi Bundestrainer.
Ja, bei der Polizei.
Du könntest dich ja jetzt quasi umschulen lassen als Polizist.
Ich bin zu alt, glaube ich.
Bis wann darf man bei der Polizei
32
noch anfangen?
Oder so, ne?
Das ist beim Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns ist es bis 34.
Ach, zu alt.
Außer du machst, bist Soldat auf Zeit mit 12 Jahren, dann darfst du auch über 40 noch.
Ich bin, wer nennt sich das? Kriegsdienstverweigerer.
Ja. Nee, aber ich sag mal, da muss ich dir Wind aus dem Segel nehmen, weil die 5, ich habe allein von den 12, die dabei sind, 6-mal Kontinentalprofis. Ich habe 3-mal Lotto Kernhaus, ich habe 2-mal P&S Benotti, die bei der Polizei sind, und 1-mal Alpecin Phoenix, U23. Der Henry Uhlich, der ist auch Polizeibeamter in Bayern und der hat vor kurzem ein Rennen in Rom gewonnen, ein UCI-Rennen.
Krass.
Und der ist Polizeibeamter. Oder will einer werden, er ist noch in der Ausbildung.
Ja. Sind die denn für ihre U23 Sportkarriere bei dem? Ist der denn freigestellt für seine Sportkarriere?
Ja.
Weil das ist in Deutschland gibt es keine Sportförderung, bla bla bla. Kann man ja alles negativ reden, aber das Positive ist, dass es diese Möglichkeit gibt.
Genau.
Ich glaube, bei der Bundespolizei, Polizei und Bundeswehr.
Genau, und mich. Zoll macht es jetzt auch.
Ja, ist ja Bundespolizei.
Nee.
Nicht?
Nee.
Nicht?
Zoll ist nicht
da die Bundes... ganz anderes.
Echt? Ja. Ah, nee, Quatsch.
BAG auch. Och, noch.
Ich habe Bundesgrenzschutz.
Ja, genau.
Du hast vollkommen recht.
Nee, bei uns war es damals so, ich habe cool. ja auch in der Sportfördergruppe angefangen und du machst quasi im Winter 4, also die normale Ausbildung geht ja 2 Jahre mhm. und unsere war gestreckt auf 4.
Ja.
Und du machst im Winter die Ausbildung von Oktober bis Februar, glaube ich, und dann bist du freigestellt für die Saison.
Cool.
Fängst im Oktober wieder an und kann ich euch jetzt schon sagen, du fängst im Kopf wieder bei Null an.
Ja, klar.
Also, weil du hast ja komplett abgeschaltet im Sommer. Aber das ist halt die coole Geschichte, dass du deinen Sport weiter betreiben kannst.
Mhm.
So machen das halt auch andere Bundesländer und holen sich da richtig gute Leute ran aus verschiedenen Sportarten. Wir haben auch sehr gute Spitzensportler im Wintersport. Jetzt ist unser Thüringer Christopher Grother ist Olympiasieger am Skeleton geworden.
Das ist auch so eine kranke Sportart. Das ist ja so, ja. Das ist so eine geisteskranke Sportart.
Und der ist gerade Praktikant bei uns, also bei mir, seit letzter Woche.
Aber warum, wir Deutschen haben auch irgendwie einen Fetisch dafür, unseren Eiskanäle in irgendeiner Form da runter zu ballern bei sehr viel Geschwindigkeit.
Aber immer die Besten zu sein.
Ja. Also ich glaube, das ist unser Fetisch und ich glaube, irgendwas alles mit Pferden. Ich glaube, da sind wir beides olympisch unschlagbar.
Das ist, ja, das glaube ich schon. Aber es gibt noch was Drittes, glaube ich.
Also, der Deutsche braucht teure Sportarten, um richtig gut zu sein.
Fußball ist es nicht mehr.
Nice! Nee. Haben wir nicht dieses Jahr WM?
In Katar?
Im Winter irgendwann, glaube ich. Das oder?
Das müsste dieses Jahr sein.
Raus, ey.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause, stellen mal unseren neuen Werbepartner vor, holen uns mal ein kaltes Bierchen. Und
ich dachte, du meinst eine natürliche Pause.
Auch eine natürliche Pause. Alle Bedürfnisse dürfen jetzt erledigt werden. Wir stellen den neuen Werbepartner vor und machen dann sofort weiter. Fizi, unser neuer Werbepartner dürfen wir an Bord der Vatasia-Flotte begrüßen. Und zwar, wer ist es?
Ja, wir gehen diesmal in den Westen, in die Niederlande und sagen herzlich willkommen an Agu.
Richtig, herzlich willkommen an Bord bei der MS Vatasia. Du hast schon vorher gegriffen, es ist ein niederländisches Unternehmen. Jetzt verrat mir doch, seit wann produzieren Sie Fahrradklamotten?
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann
Gott
dir sagen,
sei Dank.
Wenn Wout van Aert es fährt, ist es gerade richtig gut genug für mich.
Ja, und zwar seit
1966 produzieren sie bereits Fahrradklamotten.
Okay.
Und zwar Fahrradklamotten für jeden.
Mhm.
Das ist die Intention von AGU. Nicht nur der Rennradsportler, auch der Jedermann, so wie wir es natürlich sind, aber der Alltagsfahrer auch. Für jeden was dabei, ob es die Regenjacke, die funktionale Regenjacke ist, um mal eben in die Stadt zu fahren, oder ob es eine Bib-Shorts ist oder ein Rennradtrikot, Helm, Brille, alles, was eigentlich rund ums Radfahren geht und um die verschiedenen Typen von Radfahrern, bekommst du bei AGU.
Darfst ja nicht vergessen, dass die Holländer auch ein ganz anderes Verhältnis zum Fahrrad haben als wir in
du
Deutschland.
Du meintest Niederländer.
Niederländer, mit ganz viel lieber Holländer gemeint. Ein ganz anderes Verhältnis zum Fahrrad haben und sprich, da wird auch mal 10 Kilometer, 15 Kilometer zur Arbeit, zur Schule, zur Uni mit dem sogenannten Hollandrad gefahren. Und da ist natürlich Wind, Wetter wichtig und ja, eigentlich fast selbstverständlich, auch wenn bei uns nicht so auf dem Schirm, dass es da Firmen gibt oder die Firma gibt, die sich den Bedürfnissen der Niederländer und auch unseren Bedürfnissen stellt.
Und nicht nur den Bedürfnissen, auch den Bedürfnissen der Nachhaltigkeit. Nämlich zum Beispiel die Trikots von denen sind zu, halte ich fest, 100% aus recycelten PET-Flaschen gemacht.
Ach was.
Ja. Und ich meine, wer fährt zum Beispiel im Proto-Team?
Bei Proto ist es ja Jumbo Visma.
Zum Beispiel.
Und natürlich, die Holländer sind immer weiter. Wir hatten gerade eben drüber gesprochen. Mein Lieblingsteam-Verein, das Team oder Verein Beat aus den Niederlanden, fährt es auch.
Beat?
Mhm. B-E-A-T.
Ja, gut. Die Niederländer sind ja auch eine Radsportnation. Also ich meine, wenn, dann muss es ja mehr oder weniger daher kommen. Ja, wie gesagt, sie sind nachhaltig. Sie haben für jede Jahreszeit Klamotten. Das ist auch so eine Intention, wo sie sagen, pass auf, das Wetter soll nicht mehr darüber entscheiden, ob du Fahrrad fährst, sondern die Kleidung macht es möglich, bei jedem Wetter zu fahren. Mhm. Das alles findet ihr auf agu.com/de/vatasia. Dort bekommt ihr natürlich einen Rabattcode von uns.
Was hast du ausgehandelt?
Den ich hart erarbeitet habe, und zwar auch 15% auf, ich glaube, die komplette Kollektion. Schaut einfach rein.
Mhm.
Wir werden alles nochmal in die Shownotes, eine Landingpage, ein Rabattcode, alle Infos nochmal in den Shownotes und nochmal zusammengefasst. Was macht AGU? AGU ist nachhaltig. Es ist ein modernes, in dem Fall darf ich sagen, holländisches Design. Ja, es ist funktional, also jede Jahreszeit wird bedient. Und es ist auch für den Radfahrer, nicht nur für Rennradfahrer und hier so Spezies wie mich. Es ist auch was für dich, es ist was für den normalen Radfahrer, der einfach nur mal in die Stadt fährt.
Definitiv.
Also, geht auf agu.com/de/vatasia und mit dem Code VATASIA15, der wird euch dann auch oben angezeigt auf der Seite, bekommt ihr 15% auf eure Bestellung. Probiert's aus und viel Spaß damit. Weiter geht's. Ja, zurück sind wir. Frisches Bier, bisschen erleichtert. Matthias, die Jedermann-Karriere. Wie kam sie jetzt zustande?
Ja, gute Frage. Ich brauchte nach der anderen Karriere, die ich dann unfreiwillig so schnell beenden musste, erstmal ein bisschen Zeit für mich, um Spaß wieder am Sport zu finden, weil in dem Bereich, wo ich damals gefahren bin, war viel unter Druck. Ja, immer, du musst Ergebnisse bringen und sonst dein Vertrag geht immer nur ein Jahr. Da brauchte ich erstmal Zeit, um wieder Spaß am Sport zu finden. Das hat so 2-3 Jahre gedauert.
Da bist du gar nicht gefahren?
Doch, auch, aber nur für mich Training. So.
Just for fun einfach.
Genau.
Ohne Trainingsplan einfach. Heute habe ich Bock, Kopf
frei
machen.
Ich habe 20 Kilo zugenommen, aber hauptsächlich an Muckis, weil mein Oberkörper kannte ja kein Gramm Muskel. Und dann habe ich mal einen Kraftraum von innen gesehen und auf einmal wurde es viel. Das ging dann, habe ich wahrscheinlich auf Veranlagung richtig schnell. Fett kam natürlich auch dazu. Also ich bin dann von 65 auf 85 Kilo hoch. Da bin ich heute noch. Aber ja, man fühlt sich irgendwie wohler. Man kann sich auch mal im Schwimmbad zeigen. Gell? Also vorher war es ja so eine Muskelspinne. Und naja, alles für den Sport.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, fährst mal so wieder so ein Hobbyrennen mit. Und war, glaube ich, direkt der Einstieg beim Sachsenring. Und das
Ostern?
Gleich im April, Anfang April.
Ja, genau, meistens Ostersonntag oder wann war das?
Hobbyrennen, ja.
Wann war das denn, welches Jahr?
2005, 14 oder 15.
Ach so, nee, da war ich noch nicht dabei.
Nee, warte mal, das muss eher gewesen sein.
Na egal, ich habe 2008
aufgehört.
Und Sachsenring.
Ich sag mal 2012, sag ich jetzt mal. Nee, jedenfalls bin ich dann am Start stehend zum Veranstalterwagen gegangen und habe gefragt, wann das Jedermann-Rennen ist. Und er hat gesagt, ja, du stehst doch hier schon. Ich habe die Welt nicht verstanden, dass sie da alle in einheitlichen Trikots und gleiches Material und ich glaube, das war Team Merkur-Druck da und ich dachte, bin wieder in einem Amateur-Profi-Feld unterwegs. Also das war für mich ein richtiger Kulturschock, wie professionell die Jedermann-Szene aussehen kann. Und ich war auch überrascht von der Fahrweise und von dem Tempo. Und irgendwie hat es mich dann wieder gepackt.
Fahrweise, weil die alle chaotisch fahren oder
die können alle kein Fahrrad fahren.
Genau, eigentlich sagt ja jedermann über den anderen jedermann, die können alle kein Rad fahren.
Und die
fahren.
Alten Profis sowieso dreimal.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich denke, ein Großteil der Jedermann-Szene ist ehemalige Amateursportler und die wissen schon, was sie tun. Aber du hast dann natürlich eine große Streuung, dann, ich sag mal, 30% können richtig Radfahren und lenken und die anderen versuchen mitzuturnen. Gell? Und das ist, wird jetzt, habe ich jetzt die letzten Jahre gemerkt, diese Prozentzahl steigt, weil viele sich auch viel mehr belesen und gute Trainingspartner haben und immer professioneller werden. Auf Jedermann-Niveau professioneller. Mhm. Aber unglaublich und schön zu sehen, wie diese Szene sich entwickelt hat und was das für ein schönes Fahren geworden ist. Also ähnlich schon. Also krass, noch einen zweiten krassen Kulturschock hatte ich dann mal rund um Köln. Wo ich dann wirklich dann nach 140 Kilometern 43er Schnitt hatte, bei den Bergen, ihr kennt's, da habe ich gedacht, boah, das ist nicht mehr weit weg von dem, was wir früher gemacht haben, weil das ist schon richtig schnell, richtig Radrennen. Und das ist, ja, die Jedermann-Szene hat schon einen sehr professionellen Charakter inzwischen, ne?
Mhm. Und du hast dann den Verein Gute Laune Sport gegründet oder wie ist der, wer hat den gegründet?
Da noch nicht. Ich muss so anfangen. Wir haben in meiner, wo ich, in der Zeit, wo ich weniger Rad gefahren bin, haben wir uns natürlich auch Ausgleichssportarten gesucht. Zum Beispiel darf ich stolz behaupten, ich bin mit meinen Jungs vierfacher Sieger vom Bierradlon.
Ui, ui. Ja. Jetzt spitzt mir die Ohren.
Ja, ja. Und in Ilmenau ist eine große Studentenstadt oder größere. Und da gibt es einen Anstieg hoch zum sogenannten Gickelhahn. Und das sind, glaube ich, 3,5 oder 4 Kilometer. Und da musst du mit einem Kasten Bier, 4 Mann, 4 Ecken, da hochrennen. Bei, was weiß ich, durchschnittlich 9-10% Steigung durch den Wald. Es tut richtig weh, muskulär und in der Lunge brennt es auch. Es gibt sehr viele, die viel trinken können und sehr viele, die schnell laufen können. Aber die Kombination, daran scheitern viele.
Mhm.
Und wir haben halt, waren alles Radsportler, die da beim ersten Mal mitgemacht haben. Lunge wie Sau, gell? Muskelverträglichkeit wie Sau und saufen konnten wir auch wie Sau.
Und Durst.
Ja, und dann haben wir halt da das Ding gewonnen und das Jahr danach auch und das Jahr danach auch. Und dann muss man mal eine Pause einlegen.
Das funktioniert so, also ihr tragt die Kiste hoch und die muss dann oben leer sein, wenn ihr da seid?
Genau, unterwegs stehen Ordner, die gucken, dass du nichts verschüttest.
Ja, das wäre auch gegen die Sportler-Ehre.
Ja,
hast du nie
einen
Bierkastenlauf gemacht?
Nee, noch nie.
Ich war mal Vizemeister beim Maria-Lindener Bierkastenlauf.
Ich habe nur damals das Bierdiplom in Bamberg gemacht, was ja dann eingestellt wurde wegen zu viel Schlägereien.
Ja, wir haben da auch so unsere Trouble-Erfahrung, sag ich mal, weil du wirst ja dann irgendwann immer großkotziger und die Siegerung war recht spät und mein Kumpel ist dann auf die Bühne und hat das Mikrofon genommen und hat gefragt, warum die anderen überhaupt noch alle an den Start gehen.
Aber man muss ja sagen, fair, eine Kiste Bier und 4 Leute.
Ja, und es muss mindestens, glaube ich, 3,9 Umdrehungen haben oder 3,8.
Also mein Start war, genau, in der Königsklasse 20,05er. Wir hatten aber, bei uns gab es 2 Mann einen Kasten.
Bei uns
das ist hart.
Bei uns sagt das man ja eigentlich, bitter. Eine Kiste ist für 2 Mann genau richtig, wenn einer nicht mittrinkt.
Ich verstehe.
Das war aber auch richtig, das war böse. Also es gab die normale Klasse, das waren diese 0,33er, 4, hätte ich mal besser gemacht, weil es war auch ähnlich, es gab kein Mikrofon.
Du hast ja 5 Kannen, die da austrinken musst, 0,5er.
Richtig.
Innerhalb von 3 oder 4 Kilometern.
Ja, aber ja, ich kann dir die genaue Zeit sagen. Also wir haben ja dann im dritten Jahr den absoluten Rekord aufgestellt. Wir waren, da haben die oben noch teilweise aufgebaut, ne, im Ziel. Und da waren wir nach 23 Minuten da. Und die,
okay,
Kiste,
nee, wir
die Kiste war leer. Und
ja, 23, da musst du ja schon alle 5 Minuten musst du schon eine 0,5er trinken.
kennt ihr einfach gerade bei Biertrinken sind. Ich bin jetzt, ich habe irgendwie abends viel Zeit gehabt. Ich hätte mal schlafen sollen und auf meinen Wupp hören sollen. Wisst ihr, was ein Tornado ist?
Wenn du die Bierflasche drehst und dann...
Ein Tornado zünden. Ich bin, also da gibt es bei YouTube, das ist der Wahnsinn. Also ich wäre gerne mal 20 Jahre jünger.
Da komme ich zurück zu den Oktoberpartys. Da hat das ganze Bundesliga-Feld sich in Frankfurt-Oder getroffen und haben Radsportler ganz schlimm daneben benommen. Und da gab es einige Profis, die da andere Talente noch gezeigt haben. Mhm. Unter anderem hatten wir eine Disziplin, war Bierwetttrinken, wer am schnellsten die Flasche leert.
Ja.
Und John Degenkolb ist mit Abstand der Schnellste. Ne? Der dreht das Ding an. Der
ist ein bisschen jünger als du, ne? 89er.
Der ist 89er, war auch dann noch mein Teamkollege bei E.ON ein Jahr.
Echt? Ach krass.
Und der dreht das Bier an und weg.
Auch einer der unterschätzten deutschen Radfahrer. Also
unterschätzten deutschen Trinker.
Auch nicht unterschätzt, sondern nicht gewürdigt. Ich meine, der Mann hat einfach fucking Mailand, Sanremo und Paris-Roubaix gewonnen. Was willst du als Radfahrer in deiner Karriere mehr gewinnen?
Hättest du eigentlich direkt aufhören müssen an der Stelle.
Wenn der arme Mann Belgier oder Holländer wäre, hätte der schon, keine Ahnung, hätte
und eine Tour de France-Statue.
Tour de France-Etappe auch noch.
Ja.
Also ganz im Ernst, etliche Siege bei Vuelta, gefühlt war eine Vuelta, hat er glaube ich jede Flachetappe gewonnen und trotzdem hörst du dir bei jedem Rennen an, ach ja, nee, Leistung ist nicht so gut bei dem.
Ja, so ist halt der Profisport, ne? Du wirst immer nur an dem gemessen, wo du mal warst.
Aber nur hier!
Ja, das
wenn er in Belgien wäre, hätte der eine eigene Straße, hätte einen Fanclub und wahrscheinlich eine Bronzestatue.
Er hat in Belgien eine eigene Straße.
Okay, echt?
Ja. Ja, in oder Belgien, ist das schon Frankreich? Auf jeden Fall ist ja ein paar W-Stück nach ihm benannt.
Ach, da, ja, okay, stimmt.
Ja. Das hat er schon geschafft.
Aber da ist er doch, das Jugendrennen war doch mal nach dem benannt, ne?
Ja.
Hat der es nicht ein Jahr mal gerettet mit privater Kohle?
Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist Degen ein geiler Typ und saulustig und er kann, wenn er will, richtig Bier trinken.
Okay. Krass, er ist so klein, ne? Man sieht ja im Fernsehen mal relativ klein.
So klein ist er gar nicht.
Okay.
Aber auf jeden Fall, Biathlon war so der Startpunkt zum, da haben wir gesagt, ey, lass das doch mal in Erfurt machen. Okay, war doch nicht so einfach, weil die Behörden das alle doof fanden und dann Biersponsor wollte das auch nicht, weil man kotzt es ja dann meistens wieder raus. Wenn man 5 Flaschen innerhalb von 30 Minuten trinkt, das kommt dann halt schnell wieder hoch.
Mhm.
Und
das testen wir nach.
Und so ging es eigentlich los mit Eventgestaltung und dann habe ich gedacht, und ich war schon immer ein ganz großer Fan von Cyclecross, und ich dachte, warum findet denn hier in Thüringen nicht ein Cyclecross-Rennen statt? Es kann ja nicht so schwer sein, sowas zu organisieren. Und so ging 2016 los.
Mhm.
Habe ich das erste Cyclecross-Rennen in Thüringen gemacht. Mit unheimlich vielen Hürden und verschlossene Türen und Ärger und graue Haare. Also das habe ich so nicht erwartet. So ein Gegenwind von den Behördenseiten aus, vor allem in Erfurt. Das war richtig scheiße. Sodass ich dann kurzfristig auf eine Ausweichstrecke ausweichen musste. Und wir hatten dann 2016 65 Teilnehmer. Was für den Aufwand echt scheiße war.
Mhm.
Gell? Und dann hast du aber, irgendwie habe ich dann trotzdem Blut geleckt und habe gesagt, jetzt erst recht. Und das Crossrennen, was wir dieses Jahr also immer noch machen, ist unsere Traditionsveranstaltung.
Im November, ne?
Am 12. November, genau. Und inzwischen sind wir ja so weit, dass wir auf die 400 Teilnehmer zugehen und eins der größten Cycle-Crossrennen überhaupt sind mit in, kann man schon sagen, in Deutschland, weil Bundesliga hat wesentlich weniger.
Mhm.
Und ja, das ist geil und es macht Spaß und ich möchte diesen Sport einfach nur fördern auch, weil ich den auch fürs Publikum sau attraktiv finde und es gibt halt auch viel Bier.
Macht ihr das nach holländischem, belgischem? Da würde ich ja gerne mal hin, ne? Jetzt zu so einem super Prestige oder so.
Kann ich euch nur empfehlen.
Das ist ja,
müssen wir mal hin, ja.
Aber dann kann man
Corona dazwischen,
aber das, boah, genau. Gummistiefel sind übrigens schweineteuer, habe ich gesehen.
Mitbringen, ja.
Aber die kosten halt gute Gummistiefel, 150 Euro aufwärts. Kein
ja,
Spaß.
Hm? Ja.
Also das Belgien, Holland musst du beim Cyclecross-Rennen gewesen sein. Also das siehst du mit 8000 Verrückten, die auch sehr gut Bier trinken können,
ja.
Am Streckenrand und guckst dir eine Stunde Knallgas an.
Aber die sind auch alle interessiert, ne? Also es ist,
und es sind richtig Fachleute.
Also, genau.
Ja.
Aber wann kam dann gute Laune ins Spiel?
Ja, also das ist ja eine gute Frage. Wir haben uns ja dann,
das erste Rennen war organisiert. Lief das schon unter gute Laune?
Nein, noch nicht. Auch das zweite noch nicht, aber das dritte dann, also 2018 war dann gute Laune schon oder gute Laune nahm, aber noch nicht angemeldet als e.V. Die Gemeinnützigkeit haben wir, das dauert ja auch immer, diese ganze Behördenscheiß. Mhm. 2019 haben wir dann erst die Gemeinnützigkeit als e.V. bekommen und da haben wir dann gesagt, wir machen das Rennen jetzt unter dem Namen gute Laune Sport. Und haben wir dann angefangen schon zu experimentieren und haben aber gemerkt, wir haben ja noch Privatleben und Berufsleben, das wird ein bisschen zu viel und hatten auch mal einen Treppenlauf in einem Hochhaus organisiert. Cool. Also auch mit Kostüm und allem drum dran, weil Name ist Programm. Und dann kam da so der Stein ins Rollen, bis ich dann mal gesagt habe, boah, bin ja auch German Cycling Cup mitgefahren, ne? Sagt, sowas möchte ich gerne mal machen, einmal. Das will ich irgendwann mal mit meinem Team organisieren, weil German Cycling Cup hat mich schon begeistert, die Massen, die da waren, die Atmosphäre und gerade auch Berlin war ja kein German Cycling Cup, ne? Aber diese Event Area, da durchzuflanieren und auch die Aussteller zu sehen, was die für neue Produkte haben und so, das ist ein Charakter, Eventcharakter, den hast du als Amateur-Profisportler nie gehabt.
Mhm.
Ja, da war Radrennen, Hotel, Hotel, Radrennen. Aber dieses ganze Drumherum, um sich mit Leuten zu unterhalten, beim Bier trinken und dieses Fachsimmeln, das finde ich so genial, dass ich meinen Leuten dann schon sehr früh gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn wir sowas mal versuchen. Aber alle haben gesagt, das ist viel zu groß für uns. Gell? Und wenn wir jetzt reflektieren, wir sind gerade zu dritt, die einen Velo Grand Prix planen. Das ist eigentlich ein Wahnsinn.
Das ist krass.
Mit einem einzigen Radsportler in der Runde. Das bin ich. Mein bester Kumpel ist Fußballer und der andere Vorstandsmitglied, der Michel, der ist Mitarbeiter im Landessportbund, aber hat jetzt aus dem Radsport auch in dem Sinne keine Vorerfahrung. Was ich aber nicht immer schlecht finde, weil die haben einen anderen Blick auf das Ganze. Und manchmal sagen sie, wäre besser, wenn wir das mal so nicht machen. Gell?
Mhm.
Weil du bist oft auch sehr eingefahren in deiner Radsport-Denkweise. Ja, und dann habe ich so überzeugt, dass wir es mal 2021 probieren mit Corona. Die Vorplanungen haben ja schon ein Jahr vorher angefangen mit Anmelden bei Behörden. Ist ja ein absoluter Wahnsinn. Ich habe es erst in Erfurt probiert. Die haben gleich die Tür zugemacht und haben mich quasi aus dem Büro geschmissen. Und dann gab es noch die Möglichkeit.
Weil, was haben die dann für Begründungen?
Erfurt also hat absolut kein Interesse an neuen Sachen. Das ist ja, egal mit welchem Veranstalter oder mit wem man redet, das ist leider, sind die nicht offen für Neues oder für generell für Veranstaltungen, weil es halt auch Arbeit bedeutet und es ist halt die Landeshauptstadt. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu sehr auf Erfurt und die ganze Geschichte schimpfen, aber es wäre so viel möglich und es wird leider nicht gemacht. Und deswegen habe ich dann gedacht, du gehst vielleicht mehr ins Ländliche. Und da ich dann selber nach Meiningen gezogen bin, 2019, und habe das als absolutes herrliches Trainingsgebiet empfunden.
Oh, was ein schönes Städtchen. Also noch
mehr. Ja, auf jeden Fall. Und
an das, was ich mich erinnern kann.
doch. Also Meiningen finde ich traumhaft schöne Gegend. Also auch die Umgebung. Du bist auch direkt an der bayerischen Grenze. Genau. Also ist ja.
Ja, und da habe ich denen das Konzept dann mal vorgestellt in Meiningen. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, dass es Städte gibt, die keine Gegenwehr haben. Und die waren 2013 sportlichste Stadt Deutschlands. Da gab es so eine Competition deutschlandweit. Und da musste man Kilometer sammeln, egal ob Schwimmen, Laufen, Rad.
Mhm.
Und hat Meiningen mit Abstand gewonnen. Die waren sehr aktiv. Das Herz am Rennsteig liegt natürlich hauptsächlich für den Wintersport. Ne? Mit Oberhof, mit Bob, mit Biathlon, ja. Mit Skispringen.
Das ist nicht weit von da? Ich bin jetzt lokal.
Nee, das sind nur 30, 35 Ach, krass, Kilometer. Okay. Also ich fahre ja auch sehr viel Skilanglauf und das ist schön, dass ich von Meiningen halt kurze Wege habe nach Oberhof.
Mhm.
Und die Stadt steht sehr dahinter und das merkt man jetzt auch bei den Gesprächen für dieses Jahr und haben da sehr viel Rückenwind, was Genehmigungsverfahren angeht und Unterstützung. Ja, auch Feuerwehr, Polizei. Und der Anreiz war ja schon da, immer zu sagen, wenn wir sowas in der Größenordnung machen, dann so sicher wie möglich.
Ja. Und wie viele Teilnehmer hatten wir letztes Jahr?
In der Jedermann-Szene 790.
Boah, das ist aber auch schon fürs erste Rennen in Corona-Zeit.
Und das ist eben das, was für uns jetzt schwer ist, einzuschätzen, wie es dies Jahr wird. Weil letztes Jahr waren wir quasi das erste Rennen in Deutschland.
Und, stimmt.
Und da kommt natürlich, jeder hat Bock gehabt, kommt zu uns. Gell? Es war für uns schön, dass man der ganze Aufwand sich, sag ich mal, weniger gelohnt hat. Und jetzt können wir es ganz schwer einschätzen. Wir sind jetzt gerade bei 4,5 Wochen vorher bei 180 Anmeldungen. Ja, oder 4 Wochen vorher.
Da bin ich mir sicher. Wobei, das steigert ja meine Chancen auf die Top 200.
Nee, also
aber der Jedermann ist ja nicht so tendenziell ich warte erst noch das Wetter ab oder irgendwas anderes oder ich muss noch hier Tante Ernas Geburtstag checken.
Ich glaube, der Jedermann hat momentan das Problem, also das erkenne ich bei mir, ist, momentan geht ja alles wieder, so Corona-mäßig, aber es geht ja wirklich alles. Das heißt, Tante Erna feiert tatsächlich Geburtstag, dann wird irgendwer getauft, geschult. Also neben den sportlichen Veranstaltungen, die jetzt alle wiederkommen, ist das ganze Privatleben, was ja 2 Jahre mehr oder minder sich auf den Sommer konzentriert hat, wird alles nachgeholt. Also ich erkenne das selber jobmäßig. Ich bin gefühlt jetzt die nächsten Wochen nur noch auf irgendwelchen Tagungen, die man vor 2 Jahren ausgefallen hat, wo man sich sagt, jetzt trinken wir mal richtig ein, wenn wir uns mal wiedersehen. Gefühlt bin ich die nächsten Wochen nur noch am Saufen, wo ich sage, ey Leute, wir können das einmal machen, das ist gut, aber am zweiten Mal wird es auch wie...
Ja, weißt du nicht, wann der nächste Lockdown kommt, also mach ruhig
genau
alles mit.
Genau das ist es. Ich habe gestern, am Sonntagmorgen, ich bin an der RTF gefahren, fahre da hin, bin alleine zum Start gefahren, auf dem Weg, habe ich unseren Vereinspräsidenten getroffen. Der ist, ich will nicht sagen, Ende 60 und meinte zu mir, sie hätten vom Landesverband, hätten sie ein Treffen gehabt, da hätte man über diese Strava geredet. Zitat meines.
Dieses Strava.
Also ein herzensguter Mensch, total nett. Und er fing auch an, ist eher ungefragt, sagte so dahin, wir sind gerade überlegen im Vorstand, ob wir die Weihnachtsfeier dieses Jahr nicht komplett planungsmäßig sein lassen und dementsprechend ein Sommerfest machen.
Geil.
Weil wir haben ab Oktober, November, haben es jetzt zweimal miterlebt, ist immer in die Hose gegangen. Wir haben gesagt, ja komm, wir planen und dann wurde es abgesagt. Und so geht das wahrscheinlich, wenn unser kleiner Verein schon so denkt.
Ist gar nicht so blöd, ja.
Machen das wahrscheinlich jetzt mehrere und alles nachholen. Das könnte ich mir vorstellen, dass termintechnisch da...
Wobei wir da ja, wir haben ja lange versucht, in den German Cycling Cup reinzukommen mit Meining und gab es viele Gespräche über viele Wochen und viel auch Nicht-Kontakt. Wir haben alles gegeben. Und dann hieß es ja, Dresden verlegt auf Juni, auf 12. Juni, einen Tag nach uns. Da habe ich erst gesagt, oh nein, scheiße. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich, wenn einmal die Leute anreisen in Osten, Doppel-Event.
War unsere erste Idee, ne?
Ja. Aber es ist zwischen Meining und Dresden immer noch 300 Kilometer. Also ist nicht um die Ecke, ne?
Ja, aber wenn, wie gesagt, wenn wir einmal in der Ecke sind, gerade jetzt mal von uns ganz aus dem tiefsten Westen sozusagen.
Ja. Der Grundgedanke war ja eigentlich, was am meisten funktionieren würde, wäre Meining-Schleiz. Ja, weil das sind.
Gibt es Schleiz dieses Jahr und wann ist Schleiz?
Schleiz Juli.
Juli, oh Gott, 17.
Juli, glaube ich.
Das finde ich auch immer sehr schön, das Rennen.
Ja, das. Also, es liegt mir auch sehr. Also, ich bin jetzt. Also diese 70er-Strecke, gell?
Mhm. Diese 10 Runden dann, ne?
Genau, die habe ich jetzt 2 Mal gewonnen in Folge. Muss ich mir. Dieses Jahr versuche ich.
Hast du sie gewonnen?
Hattrick zu
machen. Ich habe mich mal verzählt. Im Gruppetto. Ich bin losgesprintet wie so doof und alle haben mich ausgelacht.
Ja, Berge liegen mir eigentlich überhaupt nicht, aber
das ist ein schönes.
Über den Hügel komme ich immer noch drüber. Ja,
das passt. Ist ein. Aber auf der anderen Seite, eigentlich, sagen wir mal, positiv sehen, so wie Jess ist es ja eigentlich noch besser. Weil wir haben den Samstagabend noch für uns.
Ja. Also grundsätzlich bin ich ja auch eher ein Freund von einem Rennen am Samstag, muss ich sagen. Ja. Weil,
ich glaube, es war schwieriger von den Genehmigungen oder so, weil sonntags ist doch wahrscheinlich doch weniger Verkehr und bla 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 und so. Ne?
Genau, und wir haben extra gesagt, wegen Dresden gehen wir auf Samstag. Wir haben jetzt, die Behörden kamen auf uns zu und sagen, was hältst du davon, wenn du die Kinderrennen abkapselst? Weil wir hatten ja in der Summe letztes Jahr 1280 mit den Nachwuchsrennen. Mhm. Und oh, es war super stressig, ne? Nach den Jedermann-Rennen dann noch die Kinderrennen durchzupeitschen, die ganzen Siegerehrungen. Da waren wir froh, dass die Stadt Meining zu uns kommt und sagt, macht doch auf beide Tage. Das macht keine andere Stadt. Ne? Das, krass, ja. Das ist super geil. Und das haben wir jetzt auch durchgesetzt und haben gesagt, dann machen wir am Sonntag eben noch ein Jedermann-Rennen auf der Nachwuchsstrecke. Die hat 3,4 Kilometer, geht über im Stadtberg hoch.
Ach, cool.
Also man kann Samstag und Sonntag jetzt Jedermann-Rennen fahren in Meining. Also Übernachtung lohnt sich auf jeden Fall. Und abends wegklingeln, weil das Jedermann-Rennen am Sonntag erst 14 Uhr startet oder so.
Ich gucke Sonntag nur zu, ich krieg das. Also nee, das kriege ich nicht.
Aber auf jeden Fall eine geile Sache. Du hast 2 Rennen an einem Wochenende.
In der gleichen Stadt.
In der gleichen Stadt.
Am gleichen Startstrich.
Optimal.
Ja. Also, ich habe richtig Bock, ich bin richtig heiß.
Wir sind ja begeisterte Jedermann- Fachleute, Fachpersonal, muss man sagen.
Wenn nicht wir, wer dann?
Ja, also das Meininger Rennen, wir haben da ja nicht umsonst Geilingen draus gemacht. Wir fanden das schon extrem sexy und irgendwie geil. Also Punkt 1, wir haben nachher mal irgendwann zusammengesammelt, was da alles gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob das alles absichtlich oder teilweise unabsichtlich oder durch Zufall war. Uns ist aufgefallen, Du hattest keine Autos mit Flatterband irgendwo rumstehen,
nee,
die irgendwie noch auf der Straße standen. Das hast du schon mal.
Ja, klar. Ne? Ach, du hast den Schleiz, kommen ja Autos entgegen. Das ist ja auch schon.
Echt? Ja.
Aber das war in Schleiz das einzige Rennen. Ich glaube, überall hätte es Tote gegeben. Da war so, ja, fahrt mal. Also, das ist ja auch relativ klein vom Starterfeld. Das ist kein Hamburg oder so.
Der Jedermann regt sich da dann direkt laut auf.
Es gab nur einen Jedermann mit langen grauen Haaren, der sich aufgeregt hat damals.
Ich glaub, aber Schleiz ist ja eine Motorradrennstrecke, die Straße ist mega breit. Also.
Nee, das war früher.
Ging das ja noch hier durch die Karpaten.
Ja, wo das
war aber überhaupt kein Problem. Also, ich sage, in jedem anderen Rennen hätte es Tote gegeben. Da war das, dadurch, dass auch relativ selektiv war.
Aber egal, wie sicher du ein Rennen machst, das kann immer passieren.
Ja, kannst du nicht verändern.
Aber wie kriegt ihr das hin? Ist das absichtlich? Wie geht man da strategisch vor? Oder ist das.
Ja, also ich schreibe ja für dieses eine Event unheimlich viele Konzepte. Ne? Also das ist ja schon das, was die Behörden dann fordern. Es muss alles auf Papier gebracht werden und 10-mal überarbeitet, bis sie zufrieden sind. Und allein das Sicherheitskonzept, was die Strecke betrifft, das ist sehr umfangreich. Und wir haben den strategischen Vorteil in Meining, dass die thüringweite Polizeischule in Meining ist. Also sowohl der mittlere Dienst als auch die Studenten studieren in Meining. Und das heißt, ich beziehe mir meine Streckenposten, nicht irgendwelche Radsportfreunde, die
in Warnweste,
auf die keiner hört,
an den Kreuzungen stehen.
Genau, sondern da stehen wirklich Menschen mit Uniform und das sorgt für ein anderes Bild und die Leute diskutieren trotzdem, gell, weil ist halt, man will halt zu seinem Garten an einem Samstag. Mhm. Aber es wirkt halt anders, wenn da jemand in Uniform steht und tatsächlich sind für dieses Jahr nochmal on top 20 mehr gebucht, 120 Polizeischüler.
Danke an der Stelle.
Das heißt, da sind 120 Polizeibeamte,
ja,
die an der Strecke stehen.
Plus Ordner von uns.
Also plus Ordner.
Diese weniger brisanten Ausfahrten, wie zum Beispiel Gartenausfahrten, machen dann doch der normale Bürger mit Weste. Aber da, wo Verkehrsregelcharakter ist, da steht ein Polizeischüler und die Ausbilder dazu. Also es sind in der Summe 155 Streckenposten, die 34-Kilometer-Strecke absichern. Nee, mehr sogar noch, weil die Feuerwehr habe ich vergessen dazu zu zählen. Im Event-Area-Bereich sind 15 Securities und wir haben gesagt, auf Punkt der Sicherheit, da wird nirgendwo verzichtet. Wir wollen einfach gewährleisten, dass die Rennfahrer ganz, ohne nachzudenken, eine Kurve schnippeln dürfen. Gell? Und da kommt einfach nichts entgegen. Und deswegen auch noch die Gradstaffel von der Polizei. Die haben jetzt übrigens dieses Jahr ganz neue Motorräder bekommen, die Thüringer.
Okay.
Und die Polizisten kommen mit 13 Motorradfahrern, die das Rennen absichern, plus noch 5 Motorradfahrer von uns.
Aber jetzt mal, das Ganze ist ja, das kostet ja auch 3,50 Euro. Ne? Also es arbeiten ja die wenigsten Leute für Luft und Liebe und so. Jetzt habe ich jetzt im Laufe des ganzen Rennens, was hier losgeht, so mal Startgebühren und so. Ihr seid von den Startgebühren aber überschaubar.
Ja, und da wollen wir auch bei bleiben.
Weil, also jetzt auf der einen Seite, jetzt, ich kenne ein Rennen zum Beispiel, wo ich beinahe umgefallen wäre, was die 90 Euro Startgebühr von mir haben wollten. Bei dem Rennen habe ich zufälligerweise, wo du deiner Profikarriere gefrönt hast, habe ich dem Ostermontag mit sehr viel Alkohol dem Streckenposten gefrönt. Bei einem Profi-Jedermann-Rennen, ohne diesen Namen zu nennen. Und sag mal so, ich habe mit
wie
drei.
Wie hieß der denn?
Das Profirennen?
Ja.
Das ist egal. Auf jeden Fall habe ich da mit drei Atü Ostermontags mit meinen Kumpels, wir haben uns einen Spaß draus gemacht, wir waren nochmal zu fünft. Du hast 15 Euro bekommen und eine Kappe und ein Fresspaket. Wir haben von den 15 Euro mal zusammengelegt, eine Kiste Bier geholt oder dabei und haben dann Kreuzungen in einer nicht ganz so kleinen Stadt im Süden von Nordrhein-Westfalen abgesperrt. Und wir haben uns vorher an einer Arena getroffen, da wurdest du eingesammelt. Und kein Spaß, und das ist jetzt, also wir waren 18, ein bisschen assi, angesoffen.
Ja.
Wir waren aber immer noch die vertrauenserweckendsten Leute, die sich da getroffen haben zum Absperren. Das ist kein Spaß. Oh. Da waren Leute dabei. Es ist echt traurig, die haben das wirklich wahrscheinlich wegen den 15 Euro gemacht.
Die nüchtern besoffener waren.
Da waren Leute, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war eine Freakshow sondergleichen. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie. Keine Ahnung, wen sie da rausgelassen haben.
Und das war so beachtlicher finde ich ja von dem Veranstalter oder Organisator, die Leute alle zu koordinieren. Ja, wenn du sagst, sie können gerade so ihren Namen tanzen oder.
Ja, aber auch die Leute, die sich da verteilt haben, du bist in Bussen dann verteilt worden und so. Und wir haben angeguckt, so Spaß, weil ich wurde am Verein gefragt, hat dann Ja gesagt, bla bla bla. Und als am zweiten ja, gecheckt haben, was da für Leute sind und wer das war und so. Dann kam dann irgendwann, also der Veranstalter, die verteilt haben, die waren auch nicht die Hellsten, sind wir mal ganz ehrlich. Mm. Und irgendwann kam einer mal zu uns, der war so halbwegs klar und sagte so, Jungs, tut mir einen Gefallen, guckt mit dem Bier nicht ganz so viel, aber könnt ihr irgendwie so eine Kreuzung absperren? Wir so, Alter, wir haben echt keinen Bock drauf, ne? Wir wollen hier irgendwie, gib uns irgendwie einen Fußgängerüberweg, ja, wir wollen Spaß haben. Ja. Genau, gib uns bitte ein Fußgängerding, wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben, wo eine Kneipe haben, wir wollen einen schönen Tag haben. Sagt der Jungs, ich kann, wem soll ich das denn sonst geben?
Wir das Ding ist, das ist ja heute gar nicht mehr erlaubt. Also es ist nicht mal die Feuerwehr darf auf Kreuzungsbereichen Verkehr regeln.
Ich hatte, ne? Tatsächlich hatten wir ein Jahr, da hatte eine, irgendeine Glaubensgemeinschaft, keine Ahnung was, die hatten ihre Messe und die war vorbei. Und dann im Moment musstest du aber diese Kirchenausfahrt sperren, weil da halt ein Jedermannrennen vorbeikam mit 3.500 Startern. Dann stehst du da und sagst deinen Jungen, gerade nicht so cool.
Ja, zurück in den Beichtstuhl.
Wäre jetzt nicht so schön.
Dann und die diskutieren dann, wie...
Alt. Und ja, das war, ja, glaube ich, noch Ostermontag. Das war damals die hohe Feier. Die waren alt. Auch verständlich, ne? Aber das war halt, also deswegen höchsten Respekt an Ordner und so. Es ist ein echt undankbarer Job, der lange, du stehst lange, lange Zeit am Ort. Wir hatten das große Glück, dass wir halt städtisch waren, dass es da zumindest eine Kneipe mal gab oder so. Aber es ist halt, ja, du machst es halt, um es zu machen und nicht, weil es dir super viel Spaß macht.
Deswegen können wir als Veranstalter nur dankbar sein, dass die Thüringer Polizei sagt, wir schicken die Polizeischule hin.
Danke,
für die ist ja auch ein Trainingseinsatz für die. Ne? Die sind fast fertig. Die werden im Oktober fertige Polizisten. Also die nehmen keine Anfänger. Die waren auch schon in 2 Praktikas. Also die wissen schon, was sie tun. Aber das ist für uns natürlich, wo man sagen, man kann sich darauf verlassen. Ja. Ja, und dann haben die ja noch ihre, sag ich mal, Ausbilder, die da noch drüber gucken, wenn es da Probleme gibt. Und hast du immer so einen renitenten, ich sag jetzt mal Opa, der zu seiner Gartenanlage will und sagt, ich fahre hier seit 40 Jahren lang, hau ab, du Stift. Da haben wir immer noch welche, die drüber gucken und sagen, hier, Keule, dreh jetzt um, sonst gibt's Anzeige. Ach, gell?
Das ist schon, also wie gesagt, jeder Polizeischüler am ersten Tag hätte mehr Verantwortungsbewusstsein als alle, die sich damals da vor jener Arena, und das waren viele, das waren 3 Busse wurden verteilt. Mhm. Und glaub mir, das war wirklich...
Ja, aber jetzt kommt ja bei uns die Problematik dazu, dass wir gesagt haben, wir machen es auf den Samstag und das ist tatsächlich wesentlich anstrengender. Ich mache mal nebenbei ein Bierchen.
Ja, gerne, Aufsteigerbier.
Weil ich, oh ja, stimmt.
Wer spielt nochmal Conference League gleich nächstes Jahr? Quali.
Schalke spielt jetzt alles.
Alles? Wir haben übrigens verlängert, ne? Mein Arbeitgeber, habe ich gehört, mit Schalke.
Ja.
Also wir sind auf jeden Fall zumindest, ja, ich weiß nicht, ob es offiziell ist.
Ich brauche jetzt Mining-Infos. Noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, da sind Kreuzungen, T-Kreuzungen, da sind die Innenwinkel, sag ich mal, überteert worden, frisch. Ist das von euch gemacht worden oder war das Zufall?
Ja, da war ich, da waren wir ziemlich, wir haben ja immer so Kooperationsgespräche mit der Stadt und Ordnungsbehörden und sagen, wenn wir euch so ein Rad drin in der Größenordnung hinbringen, dann unter folgenden Bedingungen. Ihr fahrt ja da im Rennen über voll durchs Stadtzentrum an der Kirche vorbei, über den Markt. Und da ist ja quasi ein Bordstein. Und da haben wir gesagt, ja, da müsst ihr jetzt Teer hinschütten, dass das wie eine Auffahrrampe ist, damit die nicht zu Fall kommen. Weil wir als Veranstalter haben ja auch Sicherungspflicht für euch Teilnehmer, gell? Ohne Diskussion. Und dann habe ich, auch jetzt bin ich übrigens angehalten worden, diese Woche noch zu prüfen, die ganze 34-Kilometer-Runde, ob da sicherheitsrelevante Mängel sind in Form von großen Schlaglöchern. Die werde ich dann alle einzeichnen und sage, bitte schön machen.
Was du das machst?
Und die Stadt Mining fährt rum und teert mir die Löcher, die ich gesagt habe, die müssen zugemacht werden. Das ist unglaublich. Also die sind so geil.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Also jetzt mal jedes Cycling Cup-Rennen auf Rennstrecken rausgenommen, das hat keine andere Hand ins Feuer und noch andere Sachen.
Und gerade die Kurve, die du meinst, das ist die Einfahrt Sülzfeld, wo man von diesem breiteren Radweg in die Stadt, in diesen Ort reinfährt.
Links, ja,
Kurve,
nach links rum, genau.
Dann habe ich gesagt, boah, der allgemeine Radsportler, der schnippelt und da ist hier ein bisschen Schotter. Hier könnte es zum Sturz kommen. Dann habe ich das angebracht bei den Ordnungsbehörden. Die haben gesagt, ja gut, da schütten wir da Teer hin und dann ist die Straße breiter, da können sie auch schnippeln. Bumm, eine Woche später haben sie es gemacht.
Ich dachte, ich sehe nicht richtig, dass es ja wirklich dann geschnippelt wird und irgendwie eierst du da durch, hoffentlich geht's gut. Und du siehst halt dunkelschwarzen Teer, also neuen Teer, der da vielleicht eine Woche...
Ja,
hatte ich zu viel Puls, habe ich übersehen, tut mir leid.
Aber das, so Sachen sind mir da aufgefallen. Ne? Man achtet ja darauf. Erstmal halt stehen irgendwelche Autos, wo du dann halt normal über die Straße fährst und dann wird auf einmal wieder wild gewunken. Ne? So wird wieder enger, wird wieder breiter und sowas. Also ohne Scheiß, mir ist kein Auto aufgefallen, was irgendwo im Weg stand. Nee. Die Geschichte mit dem Teer, die Geschichte mit den Polizisten hätte ich auch noch angesprochen jetzt, weil es einfach gefühlt an jeder Straße einer stand.
Und als letztes Backup hast du ja die Motorradstaffel noch, gell? Die, wenn dann doch mal ein Drecker vom Feldweg auf die Gasse fährt, knallen die vor und sagen, bleib stehen. Ja, so
ja.
Das war halt wichtig für uns.
Dann ganz großes Lob an eure Videoaufnahme. Das fand ich ja Wahnsinn. Hast du sie gesehen?
Vom Start mit den Polizeimotorrädern oben
mit alles, oder was? Der Start mit dem Konfetti, der Zielsprint von Erlangen.
Mhm.
Also da ist ja, glaube ich, ein Kollege mit Drohne unterwegs gewesen, ein Kollege auf dem Motorrad mit GoPro.
Wir haben sogar entlang der Strecke, das haben gar nicht so viele mitgekriegt, wie wir wollten. Wir haben ein Social-Media-Team an der Strecke. Die stellen Live-Videos über unseren Gute-Laune-Kanal bei Instagram. Ist natürlich Bedingung, dass man den folgt, sonst sieht man es nicht.
Also folgen.
Wer noch nicht drauf ist, ne, folgen und uns natürlich weiterhin folgen und empfehlen.
Und dann kann man natürlich den Familien und Kumpels sagen, ey du, ich war heute Radrennen in Meining, könnt ihr live verfolgen. Wir haben an 5 Spots entlang der Strecke Leute stehen, die sich live einschalten über unseren Kanal und eine Minute Videos machen.
Cool.
Und da sieht man sich dann im Rennen quasi live.
Das heißt, du hast an 5 verschiedenen Punkten und dann jeder ist eingeloggt beim Gute-Laune-Sport-Account. Ja. Und dann locken die sich ein, wenn die sehen, ah, da hinten kommen die, zack, und dann wird auf live geschaltet.
Genau.
Dann auf live, bis der Punkt durch ist. Ach, in die Story rein. Ja. Okay. Und danach, 3 Kilometer weiter, steht der Nächste und weiß, alles klar, der eine lockt sich wieder aus und der Nächste postet dann.
So ist es.
Ah, auch nicht schlecht.
Und so kann natürlich die Family zu Hause mitverfolgen, wo du gerade im Rennen bist. Oder ob du in der Spitzengruppe bist oder im Hauptfeld oder dahinter im Gruppetto.
Ja.
Das ist, das denke ich mal, ein ganz guter Service. Ich finde es immer cool zu zeigen. Und mir war besonders wichtig, oder uns besonders wichtig, dass am Ende des Tages, wenn die Sportler zu Hause angekommen sind, will man ja das Erlebnis seinen Liebsten zeigen.
Teilen, ja, genau.
So, und da war unsere ganz große Bedingung, 18 Uhr ist das Ding online.
Das ist cool.
So, und wir haben extra einen abgestellt, der nur diese Aufgabe hat. Die GoPro-Videos vom Motorrad, das, was ich gefahren habe, da mit dem Zielsprint, dann die Drohnenaufnahmen und dann noch live von der Strecke. Also das Video, was du kennst oder was ihr kennt, das ist ja wirklich von dem Tag entstanden.
Ja.
Und der setzt sich dann in ein stilles Kämmerchen und der wird abgeschottet und sagt, hier schneiden, Musik, ich gucke nochmal drüber und geht's online. Und wenn du heimkommst, kannst du deiner Familie zeigen, das war mein Tag.
Krass.
Geil.
Und Fotoservice? Das habe ich jetzt nicht mehr am Schirm. Hatte die einen Fotoservice da wohl nachher? Wer war das?
Das war eine Firma aus München. Mit denen arbeiten wir dieses Jahr allerdings nicht mehr zusammen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Da gab es ein bisschen Kommunikationsprobleme, hauptsächlich, weil sie unsere Sprache nicht sprechen und Englisch auch nicht so gut lief. Und man muss ja doch mal...
Italienisch?
Nee, es war mehr so Bulgarisch.
Okay.
Und Bulgarisch ist bei mir ein bisschen eingerostet. Und man muss ja doch mal spontan sagen, hier, fahr mal dahin oder mach mal dies oder spring jetzt mal in das Auto und fahr mal an den Berg und mach da noch ein Bild, weil wir wollen ja auch gewährleisten, also ich finde es ja selber auch cool, wenn ich German Cycling Cup Rennen fahre oder andere, 3 Tage später sich sein Bild, wir leben ja alle von Instagram, Facebook und davon leben unsere Sponsoren, ne, oder die Vereine oder Teams, muss sich irgendwie verkaufen und wenn du da scheiß Bilder hast, ist halt doof und deswegen haben wir dieses Jahr ein anderes Team am Start mit 6 Fotografen. Und das läuft. Das sind Einheimische.
Ach so, von euch vor Ort.
Ja.
Ja.
Aber Profifotografen, also der Hauptakteur ist, der ist der Fotograf von der Miss Germany 2021, die wiederum inzwischen Mitglied beim Gute-Laune Sportverein ist.
Die Miss Germany 2021?
Jawollo.
Also ist
die Fizi, wird auch da sein.
Du hast
die
bald den Antrag vom Fizi, er will auch bald gute Laune. Da ist gute Laune vorprogrammiert.
Da ist aber so weit von gute Laune.
Wir haben auch jemanden im Verein, der seine Karriere letztes Jahr beendet hat und ist Ehrenmitglied bei uns. Ist auch Schirmherr von der Veranstaltung.
Ich tippe auf den Herrn Martin.
Auf Döni?
Ja. Also,
aber das hast du doch schon, da war doch ein, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich ein Foto mit dir und ihm und einem schönen Giantrad gesehen.
Vorgestern.
Genau.
Oder
vor kurzem. Aber warum ist Frame-Schaltung drauf? Aber das ist ein anderes Thema.
Ich brauche mal so einen ganzen ganzen Menüpunkte auf dem Tag. Samstag ist das Rennen.
Ja.
10 Uhr Start, oder?
Ja, wir haben nach hinten verschoben, weil wir hatten ja ursprünglich den Plan oder mit einem Absprache mit einem Bund Deutscher Radfahrer im Bundesliga-Rennen der Frauen zu integrieren.
Okay.
Nach den Jedermann-Rennen. Die Strecke gibt es natürlich her und die Posten, wenn die jetzt nochmal 3 Stunden länger stehen, das wäre auch machbar gewesen. Und das ist aber weggefallen, das ist erst für nächstes Jahr geplant. Und da haben wir gesagt, warum müssen da Jedermann so früh starten? Können noch ein bisschen schlafen und schon mal ein Warm-up-Bier trinken. und deswegen 10 Uhr der erste Start.
Aber bitte nicht.
Doch. nee, deswegen haben wir um 10 Uhr Start und 13:30 dann auch wahrscheinlich der letzte im Ziel. Und
also 10.
Von 13:30 bis
10:30 ist Start?
Nee, 10 Uhr.
10 Uhr ist Start für die 70er.
Für die lange Distanz.
Für die lange. 10 Uhr. Die 70er, die kurze Distanz?
Viertelstunde später.
Viertelstunde
die,
später.
Die eine Runde?
Die fahren 5 Minuten hinter der 70er.
Also Jupp, 5 Minuten später startest du. Ist wichtig für einen Sponsor. Ist wichtig für einen Sponsor. Nein, die können auch Fahrrad fahren. Das ist wichtig für einen Sponsor.
Kleiner Teaser, wir kommen am Ende der Sendung. Am Ende der Sendung kommen wir nochmal auf
Fotos drauf.
Frankfurt zu sprechen. Fotoservice ist Gott sei Dank
da. Ist wichtig, ist wichtig. Ja, ist wichtig. Habt ihr vielleicht noch so ein Bobbycar am Start und Ziel? Ja.
Nächster Menüpunkt.
Darf ich ihn anmelden?
Siegerehrung.
Genau.
Von allen Strecken?
Ja. Vor den Siegerehrungen, also wir versuchen das natürlich zeitnah. Ich bin ja auch ein Freund davon, nicht so lange zu warten. Ich kann das selber nicht leiden, deswegen ziehen wir das zeitnah durch.
Also nicht umziehen nach dem Rennen?
Es kommt darauf an, wie schnell du fährst, aber ich denke, es ist möglich noch, sich umzuziehen. Okay. Aber du willst dich ja in deiner Sponsorenbekleidung und Teamkleidung zeigen.
Ja, das ist die große Frage, wo wir auch noch zukommen. Wie zeige ich mich auf der Siegerehrung? Jetzt bin ich jetzt... Als Podcast Vatasia da,
ja.
Sprich fahre ich, wo es Trikots für gibt und natürlich für das Team Vatasia, weil wir einen gewissen Vatasia-Background zum Team, zur Veranstaltung zu dir haben.
Das ist ein Dilemma.
Oder fahre ich für irgendein Team, was die restlichen Rennen, mit dem ich für die Veranstaltung eigentlich nicht so wirklich was kann, fahre ich dafür? Was würdest du tun an deiner Stelle?
Also ich bin so getriggert worden und man geht immer mit der Begleitung auf Siegerpodest, mit der man am Rennen war.
Ja, aber die Frage, womit würdest du starten? Wenn du, theoretisch hätten wir beide einen Podcast. Jetzt machen wir einfach mal eine rein fiktive
Welt.
Lass
mal ganz einfach machen. Du wärst im Team Haberich.
Ja.
Für welches Team würdest du starten?
Wenn dein Podcast...
Haberich, oder?
Oder, nein, anders. Wir beide hätten einen Podcast.
Ja.
Nennen wir ihn mal Vatasia. Einfach mal fiktiv.
Schöner Name.
Genau, einfach mal so, einfach gesponnen. Du, ich würde für ein Team Moskowskaja fahren, was es momentan leider nicht gibt. Kommt hoffentlich wieder, aber... Und du hättest ein Team Haberich. So, ihr wärt, hättet so ein bisschen Öffentlichkeitstourette, möchte ich es nennen, wenn ihr mal 40 Kilometer gewinnt. Aber das ist okay, das ist alles okay. So, jetzt hat dieser Podcast irgendwie die Verbindung nach Meiningen zu dem Veranstalter Jupp geschafft. Jetzt sagt Jupp, ey Jungs, ihr seid geil, komm, lass uns irgendwie zusammen, ist coole Sache. Das, ne, wie nennt man das? Man befruchtet sich gegenseitig. Eine tolle, eine Symbiose. Eine Symbiose, geil. So, dann sagen wir beide, ja, Meiningen, weit im Osten, wollen wir da hinfahren? Ach komm, das war geil, machen wir. Ja, machen wir, komm, sag dem zu, machen wir. Ja, aber wir sind ja, ne, also haben wir Trikots, haben wir schon zweite Design-Trikots. Wir hatten ja für Meining das erste Design.
Sieht übrigens sehr gut aus.
Das neue oder das alte?
Beide.
Sehr gut. Das neue ist nämlich von mir, das alte ist fast von ihm, egal. Auf jeden Fall, so, dann fahren wir da runter und dann stellt sich die Frage, hey, wir sind ja da schon irgendwo, ich glaube auf dem Plakat stehen wir sogar drauf,
habe ich gesehen. Ne?
Also es ist ja nicht so ganz so, da kommen so zwei Deppen an, sondern irgendwo wird das ja angeteasert.
Kommt nur ein Depp an. So,
genau, jetzt fahren wir beide dahin.
Aber kennt man dich als Teamfahrer oder als Vatasia-Sprecher?
Ja, das ist jetzt die Frage. Als was kommst du denn? Als was stehst du denn auf dem Plakat? Steht da auf dem Plakat der Haberich-Fahrer und der andere doof von Vatasia, der momentan kein Team hat? Oder steht da Vatasia? Wie würdest du, was würde dein Herz, jetzt sagen wir mal so, du hast neben dem ganzen Dilemma, hast du aber noch einen richtigen Job. Das heißt, das ganze Dilemma, was du hier hast, ist jetzt reiner privater Natur.
Das ist ein krasses Dilemma, aber man kann es auf jeden Fall kombinieren.
Kannst kombinieren.
Also erstmal ist ja wichtig, dass du aufs Treppchen fährst, ne? Sonst hätte man das Dilemma nicht.
Ja, gut, das kriegen wir hin.
Okay, da hätte ich gerne die Hand drauf. ja, also.
Ja, du hast ja das Dilemma. Ich bin ja mit meinem Gewissen im Reinen.
Ach so, ich habe das.
Du hast das Dilemma. Aber startest du für dein Jedermann-Team oder startest du für deinen Podcast? Ich möchte eine Antwort hören.
Ja, ich will ihm nur einmal, das ist jetzt deine Version, meine Version erzählen. Ich will vielleicht noch ein paar andere Sachen beleuchten, damit du dann eine Antwort sagen kannst.
Okay.
So, sagen wir es mal so. Du bist letztes Jahr, hatten wir auch schon eine kleine Kooperation, Vatasia Mining. Also es hat sich ja von letztem zu diesem Jahr nicht viel geändert, weil wir letztes Jahr auch schon mit den Aufklebern, die neben dem Startbeutel waren, den Banner aufgehangen haben und.
Wo ist das Banner eigentlich hin?
Das wird geklaut. So, dann hast du zwei Fahrer, die von Vatasia, mit denen du diese Symbiose hast, starten bei dir am Rennen. So, da kann man in die Startliste gucken. Der eine startet unter Habrich Cycling Crew, der andere startet unter Moskowskaja Crew. Der sich heute so aufregt, warum ich unter Habrich starte, ist letztes Jahr auch für sein Team gestartet, obwohl sich an unserer Situation und an unserer Beziehung ja nichts geändert hat. Sein Team hat aber dieses Jahr, sag ich mal, einen kleinen Lockdown gefahren, sodass der arme Mann teamlos
eine
ist.
Eine künstlerische Pause.
Sprich, ihm liegt auf einmal unheimlich das Team Vatasia, was er jetzt ins Leben gerufen hat, was er vorher gar nicht gehabt hat. Das ist ja nur ein Podcast und kein Fahrradteam. Hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein Team Vatasia zu gründen. Jetzt natürlich mir zu präsentieren, Habrich. Ich will jetzt nur mal ein bisschen vorweggreifen.
Wieso redest du denn angegriffen von dir?
Ich will nur mal ein bisschen vorweggreifen. Derselbe Mann, der jetzt so auf Vatasia pocht, startet in Köln. Früher gab es mal, glaube ich, eine Serie, die hieß Wanderhure, für den RTV Loma.
Wer genau ist das denn nochmal?
Der dann wichtiger ist als Vatasia. So, und jetzt noch einmal die Frage. Du hättest ein funktionierendes Team, was Habrich Cycling Crew hieß. Und
sehr geiles Team übrigens.
Und einen Podcast, der eigentlich kein Radteam hat.
Ja, aber Sekunde.
Wo würdest du starten?
Um die Wanderhure nochmal zu beleuchten. rund um Köln.
Von unten.
Von unten und von hinten natürlich. Rund um Köln, da kann ich mich an eine tolle Kooperation mit Vatasia erinnern. Ich weiß, da sind wir richtig eingebunden, da haben wir richtig was am Start. Übrigens genau wie in Frankfurt und in Göttingen, da musste ich unbedingt, also Frechheit, dass ich nicht da war als Vatasia, weil da haben wir diese enge Symbiose mit diesen familiären Strukturen der Veranstalter.
Dextro Energy war, glaube ich, die enge Symbiose, die dem RTV die Startplätze bezahlt.
Ja,
da ist es doch.
Also gekauft ist er. Der RTV hat eine. Hat
die nächste Symbiose.
Hat Kontakte zu Dextro Energy, das ist wohl richtig.
Ja, aber jetzt aber die Frage: Für wen würdest du starten?
Also, es gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel Habrich Cycling Crew / Vatasia. Das wäre ja deine Variante dann.
In welchem Trikot würdest du starten?
Ich bin ganz doll team- und vereinstreu. Und das, auch was mein Teamchef
Jahr,
sagt.
Auch wenn letztes Jahr komischerweise in Vatasia-Trikots gestartet wurden und die Hosen nur Team-Trikots waren. Ich frage für einen Freund.
Das waren Habrich-Vatasia-Trikots. Da ist ein H drauf.
Und ein Totenkopf. Wunderschön übrigens optisch.
Ja, du, ich habe das Dilemma auch oft im Team Gute Laune Sport. Wir sind ja auch 66 Mitglieder.
Mhm.
Und der eine oder andere fährt jetzt noch für Motocross e.V., was weiß ich, Hildburghausen. Ne, ich habe einige Motocrosser im Verein, die nebenbei Mountainbike-Rennen fahren.
Mhm.
Die machen dann Slash dahinter und machen ihren Motor-MC, schlag mich tot, noch dahinter. Okay? Aber du bist ja quasi gerade teamlos.
Mhm.
Und bist quasi, na, nur klingt doof, aber du bist unter Vatasia-Flagge unterwegs.
Ja, also ich bin ja, wie man gemerkt hat, frei für alles.
Du bist ja quasi Einzelstarter.
Aber dadurch, aufgrund des Lockdowns wurde uns halt gebeten, dass wir doch unser Teamnamen bis weiteren erstmal nicht benutzen. Also das Team gibt es wohl noch, aber ist halt ein bisschen doof gelaufen.
Dann mach doch mal eine Abfrage. Wer hat dein Team? Weil ein Team beim Velo Grand Prix sind ja mindestens 5 Mann.
5? Fuck! Ich habe 3.
So, na, dann hast du noch ein bisschen Zeit dran zu arbeiten.
Ja, ich brauche aber so welche, dass
ihr müsst halt,
dass
gucken,
es auch
einmal
keine spritzenden Champagnerflaschen gibt, weil sie die 30er. Wir fahren ja gar nicht das gleiche Rennen. Ach, da ist wieder anders.
Ich habe gar nichts gesagt.
Fährst du 30 oder?
Mach mal einen Lass dich überraschen.
Nee, jetzt mach doch mal hier Statement.
Lass dich überraschen.
Oder ist dann neben der Wanderhure?
Es wären nur drei Mann, jetzt sind es fünf Mann. Vielleicht habe ich mit Matthias noch eine eigene Strecke auf dem Plan.
Ach, wo nur habe
ich gestartet? Wo nur ich fahre, damit ich Erster werde.
Bobbycar-Rennen,
oder? Es gibt noch ein VIP-Rennen.
Ach, diesen Bobbycar-Rennen.
VIP.
Ach, die können auch alle
fahren. Da hast du natürlich nichts zu suchen.
Nee, will ich auch nicht.
Es gibt noch ein VIP-Rennen, wo wir wieder beim Ablauf sind. Also nach Niedermann kommt ein VIP-Rennen. Da haben wir jetzt auch schon hochkarätige Menschen am Start. Das ist ein E-Bike-Rennen. Da wird auch Toni mitfahren, aber der, so wie darf ich vorwegnehmen, der fährt nicht auf dem E-Bike. Chancengleichheit. Ne? Und das findet diesmal nicht auf diesem Kinderrundkurs von 3, irgendwas Kilometer statt, sondern vorm Theater mal hin und her, um natürlich die Spannung für die Teilnehmer, für die Zuschauer zu erhöhen. Und unmittelbar danach machen wir die Siegerehrung.
Was sind das für E-Bikes? Sind das 25er oder sind das 45er? Ja,
25. Bist du gerade deine Chance
aber am Ironieren? Aber dann macht es auch keinen Sinn, dass Toni da... Er lässt die anderen gewinnen.
Ja, wir geben denen schon ein Fahrrad, wo 25 km/h schwer sind. Für ihn auch.
Okay.
Also es hat was mit DDR zu tun.
Wir sind gespannt. Danach ist Siegerehrung und danach kommt das eigentliche Programm, wie geht es dann weiter?
Richtig, also das eigentlich, dann hört quasi das offizielle Eventprogramm auf. Also wir haben eine Hüftburg, wollte ich noch dreimal erwähnen, Hüftburg.
Ja.
Gell, also Kinder mitbringen. Dann haben wir ja viele Aussteller entlang der Event-Area und Caterer, verschiedene, auch mit, sag ich mal, Thüringer Spezialitäten.
Mhm. Event-Area ist wie an der Strecke links, rechts?
Links, rechts wieder, okay. Genau. Wir haben viele Aussteller, die ich auch schon benennen kann. Also wir haben...
Ja, hau raus.
Assos da als Aussteller.
Hey.
Wir haben,
hat ja auch Toni, glaube ich, ne? Mittlerweile auch eine...
Genau, der ist Markenbotschafter cool. für Assos. Und Assos kommt mit dem Stand vor Ort. Und jetzt kommt die ganz große neue Story, die ich jetzt exklusiv präsentieren darf. Die Trommelwirbel. Die Sieger bekommen Männer und Frauen Assos-Trikots. Also unter anderem zu den ganzen anderen tollen Preisen, die noch auf sie warten. Also es lohnt sich schon mal schnell zu fahren.
Und da kommen wir auch wieder ins Spiel.
Und jetzt kommt ihr ins Spiel.
Wir werden nämlich dieses Mal auch euch unterstützen mit Preisen.
Wer ist
gestern
wir? Haberich oder...
Ich verstehe.
Er hat schon wieder Angst ums Geld.
Ja. Ich hab den Zusammenhang nicht verstanden, weil wenn der Teamchef doch was sagt.
Gestern, wenn der Teamchef was sagt, also ich, musst du ruhig
sein. Wir sind ein Podcast, wir sind kein Team.
Wir hatten drüber gesprochen, dass es Rennen gibt, die einfach, wo die Preise lächerlich sind. Ne? Wir hatten jetzt gesprochen, hat sie erzählt, dass eine Fahrerin von uns gewonnen hatte und einen Schlauch gewonnen hat, wo du dann Startgeld von 70, 80, 90 Euro bezahlt hast. Ich habe da auch mit meinem Lieblingspodcast-Kollegen, dem Vizi, drüber gesprochen, der natürlich auch wieder eine andere Meinung hatte, aber auch ein, finde ich, ein wichtiger Aspekt, weil ihm hatte das mal einer erzählt, dass viele sagen, ja gut, da gibt es vorne 20, 30, 40 Leute, die vielleicht um den Sieg fahren und die anderen 900, die gucken noch nicht mal die Siegerehrung und die interessiert dann halt der Veranstalter sagt, hat keiner was von, also die es bekommen, ja schon geil, aber dadurch ziehe ich nicht mehr Zuschauer ran. Ich finde aber trotzdem so, wenn man mit Herz dabei ist, man soll schon einen vernünftigen Preis kriegen, wenn man so ein großes Event gewinnt.
Auf jeden Fall.
Oder?
Also ich bin da völlig deiner Meinung und ich bin da teilweise enttäuscht. Vizi hat es ja vorhin gesagt, was da teilweise für inzwischen Startgebühren erhoben werden. Und dann bekommst du das Gleiche wieder beim Jahr davor, obwohl du 20 Euro mehr zahlst als dann beim Jahr davor. Was war jetzt der Mehrwert nochmal? Wir haben gesagt, wir bleiben bei der Startgebühr vom letzten Jahr und das werden wir auch immer so beibehalten, das kann ich an der Stelle versprechen, weil es geht um den Sport. Wir wollen hier, wir müssen die Veranstaltung irgendwie plus minus null machen, aber es soll ja der Eventcharakter da sein und wenn ich ein Radrennen gewinne, dann muss ich entsprechend auch geehrt werden. Und das reicht nicht mit einem Fahrradschlauch. Also bei uns werden die Sieger, Siegerinnen wirklich zugeschüttet mit Preisen, hochwertige Sachpreise und tolle Medaillen, die sehr, sehr teuer sind. Und ich bin jemand, der sagt, wir hatten das Thema finnischer Medaillen. Ich komme halt aus einer Generation oder aus einem Bereich mit DDR-Trainern groß geworden. Und für mich kriegt nur eine Medaille, wer auch was gewonnen hat. Gell? Ich meine, der Jedermann-Charakter hin und her. Wir haben zum Beispiel auch Hindernislauf beim Gut-Launen-Sport e.V. Machen wir ja auch im Oktober in Fachern Hindernislauf. das ist wieder was anderes. Da kommen die Leute ja wegen der finnischen Medaille. Ja, bei uns legen wir besonders mehr, dass die Medaillen für die ersten, zweiten, dritten sehr hochwertig sind. Die sehen auch super geil aus. Das werden wir demnächst posten als kleinen Anreiz. Und die Sieger bekommen super Preise. Und die kriegen so viel Preise, dass sie noch einen Kumpel brauchen zum Tragen von der Siegerehrung runter. Ja, also das ist
doof, wenn ihr keine Freunde dabei habt. Wir helfen da gerne.
Also müssen wir schon und, attraktiv gestalten.
Und wir fair. Unterstützen da auch auf jeden Fall. Also ich habe es, Fizi, mit dir schon mal angerissen. Wir haben es noch nicht konkret abgesprochen. Aber bei uns wird pauschal ein Basispräsent sein für Platz 1, 2, 3. Kurz, lang, Frauen, Männer.
Ja.
Das wird auf jeden Fall jeder bekommt ein passendes Paar Vatasia-Socken. Und dann wird es noch hochgestaffelt. Richtig. Der zweite kriegt noch mal was. Und der erste, das ist jetzt, ich habe die Kappen heute abgegeben. Es geht darum, darf ich es schon verraten?
Ja, klar.
Eine schwarze, komplett schwarze Vatasia-Kappe mit Gold-Metallic oben Vatasia eingestickt. Er war schon am Betteln. Du hattest schon gefragt. Ich habe gesagt, der Fietz wird sie nicht bekommen. Ich werde sie nicht bekommen.
Ich dachte,
du
wirst einen Online-Shop.
Du wirst sie nicht bekommen. Es gibt einen Online-Shop. Die wird, wo lag die preislich?
350.
350 ja. Euro kosten.
Minimum.
Wer sie kaufen will, kann sie für 350 Euro kaufen. Wer sie sonst haben will, muss in Meiningen gewinnen. Frauen, Männer, kurz, lang, egal.
Stark.
Aber diese Kappe, ich hoffe, es funktioniert. Ich war heute noch mit dem Kollegen von der Stickerei dran und er meinte, es könnte echt, der Faden ist wohl nicht so fest wie so ein normaler Faden, weil das irgendwie metallisch, keine Ahnung was ist. Er könnte reißen. Er probiert's. Also wir scheuen keine Kosten und Mühen. Also wird wahrscheinlich ein, zwei Kappen erstmal für Probestücke draufgehen. Aber ich hoffe, wir kriegen's hin und wir werden auf jeden Fall da mit unterstützen, damit nicht nur ein Freund, sondern vielleicht auch noch eine Freundin mit beim Runtertragen
helfen
muss.
Das passt natürlich auch zu einem Grand Prix. Ne? Also wir haben ja extra gesagt, das ist ja kein Petit Prix, das ist ja schon, wir wollen hier ganz groß auf die Kacke hauen, das ist eine große Runde, eine geile Theaterstadt mit viel Kultur und das ist ein ganz besonderer Preis und danke an der Stelle für sowas. Das würde mich zum Beispiel jetzt komplett reizen, da Vollgas zu geben und nicht die Beine hängen zu lassen, wenn ich auf Platz 5 bin, sondern ich will gewinnen. Geil, also ich freue mich da
auch richtig. Müssen wir dann eigentlich auch Champagner trinken, wenn das ein Grand Prix ist?
Lass uns doch eine Flasche Champagner mitnehmen und dann jeweils mit dem Sieger oder der Siegerin ein Gläschen
die Flasche leeren
auf der Bühne.
Jeweils?
Ja, machen wir.
Jeweils die
versprochen, wir bringen auch noch ein Fläschchen Champagner auf unsere Kosten natürlich mit und werden dann auf der Bühne. So, Siegerehrung ist vorbei. Dann geht's los mit dem Zelt,
wir sind
Party.
Wir sind angezündet,
wann?
Genau.
Wann geht's?
Ja, da muss man ja im Hintergrund.
Der Oberkörper ist frei.
Mein Hotel ist 400 Meter, ich glaube, oder 500 Meter von der Startlinie entfernt. Das heißt,
auf allen Vieren zurück.
Definitiv.
Wir brauchen eine Taxinummer.
Und wir haben ein Bett. Alter Falter.
Da brauchst du ihm nicht zeigen, da kannst du.
Ja, das Krasse ist, ich habe ja vor, also
den Fan
Hinweis
zeigen.
An alle, die noch nicht gemeldet haben, die sollten wahrscheinlich vor dem Melden noch mal schnell gucken, ob ein Hotel und Pension frei ist, weil ich habe Rückmeldungen von den Hotels, die sind teilweise schon ausgebucht. Und das nicht, weil das Theater geöffnet hat, sondern weil einfach,
wow, das ist ein Bett, oder?
Das sieht gut aus.
Das riecht nach Kleenex-Rolle daneben,
oder? Das ist Bordell, oder?
Volle Kanne,
Modell
oder?
Bordell.
Auf jeden Fall, da werde ich mit dem Team Vatasia werde ich dort nächtigen.
Ja, und ich hoffe, ihr habt alle schon gebucht, weil es ist schon ziemlich ausgebucht an Hotels und Pensionen.
Und du sagtest eben Theater, ja, Zelt müssen wir gleich auch. Theater, die haben doch tatsächlich, ich hatte es auch mal im Vorgespräch gesagt, Theateraufführungen verschoben.
Ja. Oh, das war ein riesen Heckmeck. Also wir sind ja auch für ein bisschen abgeschwichen von dem Thema, dass das am Samstag stattfindet. Wir mussten nur 74 Firmen anschreiben entlang der Rennstrecke und hinweisen, übrigens machen wir ein Radrennen mit Vollsperrung und ihr könnt eure Läden zulassen. Und ist noch aktuell sehr viel Aufwand, weil die müssen natürlich ihren Mitarbeitern und Kundschaft allen Bescheid sagen, Leute, an dem Samstag geht nicht viel, wir lassen Laden zu oder so. Das ist halt der große Unterschied zu Sonntag. Und Theater hat auf einmal im Februar aufgrund der Corona-Lockerung auch 3, 4, 5 Spiele reingehauen. Also auf den Samstag und Sonntag. Und ihr müsst wissen, Meining ist die Theaterstadt, ne? Staatstheater. Und Theater ist ganz hoch angesehen und High Level. Und der Zielstrich ist ja quasi direkt vor den Treppen des Theaters.
Ja, die Kulisse ist einmalig.
Und boah, da muss man ganz schön in Kooperation gehen und dem Theater auch viel entgegenkommen und sagen, Leute, ihr habt da auch einen Mehrwert von, weil ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, erstmal das Meining, die wissen, dass Meining überhaupt existiert. Fand ich übrigens cool, dass du damals im Podcast gedacht hast, dass das zum Raum Stuttgart gehört. Habe ich nie drüber nachgedacht, aber da endet ja alles auf Ingen.
Ja, gefühlt ja. Schon, oder? Ja. Rider-Man, da ist alles auf Ingen.
Ja, da habe ich nie drüber nachgedacht, aber macht echt wirklich Sinn. Nee, Meining ist tatsächlich schön gelegen an der bayerischen Grenze, aber noch Thüringen. Und Theater hat da ganz großen Stellenwert und da musste man viele Kooperationsgespräche führen und die haben ihre Aufführung, und da reden wir jetzt mal von einer Aufführung, sind da 600-700 Menschen, haben die für uns verschoben für ein Velo Grand Prix.
Krass.
Und das kriegst du nirgendwo anders hin als in Meining, weil da kommt dann einfach zum Kooperationsgespräch einfach mal der stellvertretende Bürgermeister mit hin und sagt, Leute, mach das mal, weil Velo Grand Prix ist cool und so. Und dann haben wir uns ja mit zwei anderen Veranstaltern noch zusammengetan. Meining hat natürlich noch ein anderes großes Event, das ist der Herzog-Georg-Nachtlauf. Laufveranstaltung über, glaube ich, eine Halbmarathon und 10 Kilometer. Und da wird natürlich auch die Innenstadt komplett gesperrt. Und der Mehrwert war, wo wir gesagt haben, lass doch einmal im Jahr alles sperren, dann meckern nicht so viele rum.
Mhm.
Und jetzt komme ich zur Überleitung, was machen wir nach dem Zieleinlauf und nach der Siegerehrung, wenn wir schon angemalt sind.
Angemalt ist geil. Das muss ich mir merken.
Wir gehen einfach zur nächsten Veranstaltung und gucken Läufern zu, wie die sich belasten und trinken dabei schön Bier.
Cool. Aber es gibt doch auch noch einen DJ da.
Und ein Zelt. Mir wurde Zelt versprochen. Was ist, wenn es regnet?
Und DJ, der ist die ganze Zeit da, also beim Velo Grand Prix, das ist der Marcel Barth, DJ Ballerbarth.
Können wir dem auch Musikwünsche bringen?
Also der ist so
gut. Kann der Jupp Vater werden?
Spiele ich gleich.
Kann der ist inzwischen so gut, der tritt demnächst im Megapark auf Mallorca auf.
Nein!
Ja. Und der ist unser Event-DJ. Und on top kann ich noch den Sebastian Paddax geben. Paddy mit I, kennt ihr vielleicht? GCN-Moderator.
Ist er auch bei GCN?
Ja, der macht immer die Zusammenfassung von,
von den Rennen,
von
stimmt,
Giro
ja.
Und Co.
Ich habe diese mit P&S immer diese Videos gesehen.
Genau, das macht er auch. Und der ist quasi unser Event-Moderator und war mein Teamkollege bei Team Köstritzer.
Stimmt, der ist auch, ja, stimmt.
Also danach ist DJ, gibt es dann irgendeine Tanz-Area?
Ja,
oder
hallo. Wir haben eine Samba-Band, die erstmal Stimmung entlang der Strecke macht für die Läufer. Es gibt eine Pyro-Show und es gibt ein Partyzelt mitten auf dem Markt.
Wow.
Was brauchen wir mehr?
Und noch eine Hüpfburg, habe ich das schon erwähnt.
Ja, also erstmal an den DJ, ich will, dass Jupp Vater
ist. Ganz kurz.
Und dass wir ihm alle gratulieren. Oder ein Geburtstagsständchen für Jupp, irgendwas. Und weil mein DJ war immer, dass jeder uns ja, 10-mal am Abend Vater geworden.
Ja, ja, und da hast du ein Zylinderfest gekriegt.
Nee, das
also wer kein Hotel mehr bekommt, die Hüpfburg steht, ne?
Auf jeden Fall. Und ich habe noch eine Hochzeitenerinnerung, wo die Hüpfburg von innen dann mal nass gemacht wurde. Und dann mit freiem Oberkörper und nur Slippy Hüpfburg mit 10 Verrückten.
Von der Miss Germany?
Leider nein.
Ich frage von Freunden.
Auf jeden Fall, ein Hüpfburg mit innen nass, solltet ihr mal probieren.
Das ist, glaube ich, richtig eklig, ne?
Also es gibt viele blaue Flecken.
Und dann gibt es ja auch noch so buntes Pulver, was man werfen kann, ne?
Auf den, wie hießen die, Holy Festivals?
Oh, ja.
Macht Haberich immer bei der Songöffnung Fotos von. Ganz crazy.
Ja, die sind sowieso crazy, habe ich gehört. Ja, das heißt, wir feiern dann, also gucken die andere Veranstaltung noch und feiern danach.
Und wenn das Zelt abschließt, wo gehen wir dann hin?
Das schließt nicht ab, weil das erste Rennen bei dem Nachtlauf geht erst 20:30 los.
Wow.
Und endet?
Boah, das entscheiden wir.
Wow.
Also die Siegerehrung könnten wir dann wiederum moderieren.
Ich übernehme das dann. Wenn die müde werden, ich krieg das hin.
Alter, das. Und wir werden mit dem Satz beginnen, warum treten die anderen hier überhaupt noch an?
Das ist in der Region schon bekannt, der Satz.
Vielleicht nicht, dass wir nachher auf die Idee kommen, uns anzumelden. Ich war einmal in der After-Hour.
Was heißt wir? Ich dich da
im Theater.
Das ist doch die Lösung deines Dilemmas. Du trittst beim Velo Grand Prix für Vatasian und am Abend.
Ich hab kein Dilemma. Ich habe ja kein Zweifel. Ich tanze hier nicht auf mehreren Hochzeiten.
Ich melde dich jetzt für den 10 Kilometer Lauf.
Gar keinen Fall. Ich darf nicht laufen. Ich darf erst ab Ende Juli wieder laufen. Hüfte und so. Ohne das Spaß. So,
ja, jede Ausrede. Und
dann gehst du die Strecke.
Das kriegen wir. Ich hab
Nordic mal, Walking. Ich bring dir Stöcke von meiner Mutter mit.
Ich war mal in Köln. Warte mal, einmal After Hour Theatro, 9 Uhr morgens raus. Komplett fertig mit der Welt.
Dann geht man doch danach noch ins Palm Beach After, oder?
Nee, das war durch. Einfach
After Hour.
Bahn, Hauptbahnhof zurück und wir waren komplett zerstört, wirklich. Und die ganze Bahn voll mit Läufern. Und dann war halt Köln-Marathon an dem Sonntag. Und wir kamen auf die geile Idee, uns, das war nochmal hier meine Elektrozeit, weißt du so, Chucks, Jeans, T-Shirt, Weste und Sonnenbrille. Und eine Krawatte. Das war geil. Und dann kamen wir auf die tolle Idee, uns noch beim Marathon anmelden zu wollen. Gott sei Dank sind wir bei der Bahn eingeschlafen und haben das dann nicht mehr gemacht.
Wir sollten uns ein Motto ausdenken für abends dann. Ein Kostümmotto, oder? Ein
Kostüm, ja, wir kommen aus dem Rheinland, ne? Da ist ja Kostüm. Ich habe so einen Lappenmann.
Ich habe auch einiges da.
Du bist doch der Typ, der dann eine Lederhose anzieht, weil er verrückt ist und den Bajuwaren macht.
Oder mach dich locker, komm im Jogger.
Das kann ich gut. Nach 2 Jahren Corona-Homeoffice bin ich der König
da drin. Ich hätte noch alles für Conchita Wurst da.
Oh, machst du es? Bitte!
Da sagst du hier mit der Lederhose, aber eine andere.
Ja, gut, das ist niedrig.
Übrigens, eine unserer legendären Wohnungsparty war Proll- und Schlampenparty. Das ging richtig gut.
Proll und Schlampen? Ich bin für Proll. Organisierst du? Egal. Du bist doch Local da.
Ja, als Conchita Wurst.
Also Trainingsanzug
zur Siegerehrung.
Kommst du zu
Champagner und servieren?
Ich würde dich, wenn du oder Conchita Trash machst, würde ich ein Smoking mitnehmen.
Und dann machen wir im Smoking und als Conchita Wurst die Siegerehrung.
Ich würde einpacken mit Fliege, mit Manschettenknöpfe, mit Lackschüchchen.
Nicht schlecht.
Ja, da müssen wir nochmal drüber reden.
Oder eine schöne Trash-Party.
Aber ich glaube, ich habe das Kleid, die Schuhe habe ich noch da.
Die Schuhe sind hart, die kannst du nicht den ganzen Abend anhaben, das geht nicht. Da brauchst du so, wie so auf
das sind hochhackige, aber solche, also 11 Zentimeter. Ja, und jetzt überleg mal, wo du die kaufen kannst in Schuhgröße 45. Nicht im normalen Schuhladen.
In Köln noch an jeder Ecke.
Da, wo man alles.
In ausgewählten Läden.
Da, wo man alles mit Hashtag innen, nee, Sternchen innen schreiben muss.
In Köln an jeder Ecke.
Ja, da nee, ist das ist Leder, eher so,
das Wort
so
im Nah irgendwie drin. Okay.
Stiefelknecht oder sowas. Also du kriegst sie dann halt im Transenladen, ne?
Solche Läden gibt es in Meining nicht.
Nee, das ist die Welt in Ordnung. Deswegen wollen wir ja auch alle dahin und ein bisschen, wie sagt man,
uns daneben
frischen Wind reinbringen.
Mein Fahrer von letztem Jahr ist irgendwie hellauf begeistert, dass er erst am nächsten Morgen zurück. Er ist wieder der Fahrer, aber er hat gesagt, nüchtern fährt er, also er will auf jeden Fall auch trinken.
Es geht erst 15 Uhr frühestens zurück. 14 Uhr Start vom Jedermann-Rennen.
Stefan fährt, das ist mir egal.
Der Arme.
Nee, letztes Jahr war der Arme. Dieses Jahr, ich glaube, ich habe das Gefühl.
War eigentlich das Aufnahmegerät, war hoffentlich kaputt oder aus, gell?
Ich hab das nie gehört. Ich habe nie was. Hast du niemals reingehört?
Ich habe die Sache noch. Ich hatte
nicht
noch unter Verschluss.
Echt? Ich habe da nie reingehört.
Ja, also es lohnt sich, nach Meining zu fahren. Es ist wirklich einfach ein top organisiertes Rennen. Es ist schön, es ist hoffentlich schönes Wetter. Ja.
Es ist die Miss Germany da.
Es ist Miss Germany.
Unter anderem.
Wir haben.
Aber darf man da schon sagen, die Alte? Wir haben ja schon 22. Oder ist die Wahl bis dahin noch
das
nicht?
Kommt drauf,
ist es antierend?
Das kommt drauf an, wie du das betonst. Die Alte oder die Alte?
Ja.
Auf jeden Fall ist sie vom Charakter her total cool. Ne? Die war jetzt mit uns beim Mountainbike-Rennen.
Kennst du das? So wurde doch früher immer argumentiert. Ne?
Die hat einen guten Charakter.
Die ist nicht so.
Nee, die ist nicht so ein Püppchen.
Die ist anders.
Ne? Die ist jetzt mit uns Mountainbike-Rennen gefahren und die fährt ja auch privat Downhill und Enduro. Und was soll ich sagen? Die ist in der Abfahrt ein bisschen strange in die Kurve und hat sich quasi auf die Fresse gelegt und hat da ein bisschen Schotterflechte am Arm als Model und total easy peasy, ne? Hat sich weggewischt und Mädchen weinen nicht und weiter ging's, ne?
Aber dann könnten wir doch eine Michael Ammer Modeparty machen. Sie sehen mich so aufgedunsen in so einem Anzug mit
in
so einem,
Zigarre.
Mit dem Kragen überm Sakko.
In Zigarre.
Aber so voll aufgedunsen und Zigarre und Goldkettchen.
Braun gebrannt. Wo wir wieder bei Brollen Schlampenparty wären.
Genau, und so Slipper. Weißes, ich besorge mir weiße Slipper. Ich habe noch von deinem Teamchef. Ja. Hab ich noch, haben wir uns mal für Münster haben wir uns so LED-Schuhe gekauft, die blinken.
Ja, die habe ich auch noch.
Warst du euch auch damals mit gut?
Nee, aber ich habe die damals so privat getragen.
Das ist geil.
Ja.
Ja, boah, das wird groß. Das
also
wird groß.
Alles nach Meiningen. Anmelden lohnt sich.
Auf jeden
der Preis
Fall.
Ist heiß. Die Preise sind noch heißer. Also ja. der Preis zum Anmelden sind wir bei 45
Meldet
Euro.
Meldet euch an als Team Vatasia. Alle gegen Haberich.
Jupp. Alle gegen Jupp.
Echt, den Verräter da.
So. Übrigens, die Anmeldung ist auf gutelaunesport.de.
Ja, wir werden, glaube ich, das ein oder andere nochmal den Link posten. Ansonsten gutelaunesport.de.
Mit Videos. Also da könnt ihr sehen, wie es letztes Jahr war.
Auf jeden Fall. Reingucken lohnt sich.
Bilder und von mir, ey.
Nee. Und ich dachte ja eigentlich, du begrüßt mich schon diese Sendung mit Judas, aber da bist du wohl nicht drauf gekommen.
Nein, das
ja,
ist halt.
Eigentlich müssen wir jetzt Schluss machen, weil die Zeit ist uns weggerannt. Sonst hätte ich das Thema Frankfurt noch angeschnitten.
Da gibt es ja nicht viel drüber reden.
Aber ich würde sagen, das lassen wir als Teaser.
Mal. Machen wir nächstes
Teaser,
Mal.
Nächste Sendung.
Ist okay.
Und dann
deinem Teamkollegen den Sieg weggesprintet. Ich will nicht hetzen oder nicht
aber,
sticheln.
Nee, so. wir werden das nächste Sendung mal komplett aufbereiten.
Aber jetzt mal Abschluss. Du fährst die 34er-Runde.
Ich fahr 34.
Dann ist es zumindest straight. Dann ist es immer noch lächerlich, aber straight.
Ja, ich fahr da, wo ich gebraucht werde.
Richtig. Gibt's denn für die 34er auch Kappen? Ich will unsere Kosten nicht in die Höhe schmeißen, aber ist das ein richtiges Rennen, Jupp?
Es ist ein richtiges Rennen und auch bei
die
den
Die können
vier
auch Fahrrad fahren,
und
ne?
Auch die bei drei, die letztes Jahr gewonnen haben, die waren richtig zügig unterwegs. Aber
und
die vier, die Frankfurt gewonnen haben, auch.
Es ist ein 34-Kilometer-Rennen,
halt
es ist ein Rennen und es wird auch da eine goldene Vatasia-Kappe
geben.
Holst du
sie dir? Bitte? Hol sie zurück!
Und ich, wir haben ja Matthias.
Komm, kannst du mit 10 Haberich starten da? Komm,
wir haben ja Matthias Karriere gehört und würdest du sagen, was wäre, wenn er jetzt mal angenommen einfach ein Hobbyrennen fahren würde nächstes Wochenende?
Tut er doch, ist ja jedermann.
Ein Hobby?
Wenn er keine Lizenz hat, kann er ein Hobbyrennen fahren.
Das ist okay. Wollte ich nur mal das Go von dir haben.
Ja, kann er mal machen, aber wenn es drei Runden gibt.
Du hast grünes Licht.
Jawohl.
Wir sehen uns nächsten Sonntag in Gießen.
Oh ja.
Gibt es ein Hobbyrennen?
Ich glaube.
Hast du keine Lizenz?
Dies Jahr nicht mehr. Und weil ich einfach wollte, dass ich mehr bei meinem Team bin, weil ich durch die Lizenz bei vielen Wettkämpfen nicht teilnehmen durfte.
Okay.
Und wir fahren viele Mountainbike-Rennen auch und ich habe einfach Bock, mit meinen Jungs und Mädels abzuhängen. Deswegen habe ich auf die Lizenz verzichtet. Und ich freue mich auf Gießen und ich bin so ein Fahrertyp, kurzes Rennen, schnelles Bier. Okay, also.
Kannst du ein weißes Trikot anziehen, da gibt es noch mehr.
Und jetzt Zitat von meinem
Osttrainer,
das geht speziell an dich, Fizi. Hm? Jedes Radrennen muss gewonnen werden, erstmal.
Das ist ein Spruch für Jupp eigentlich, den er mir geben kann.
Ja, ich weil weiß,
das war hier eine, das war aber, das war so der, weißt du, wenn du so ein Betäubungspfeil für so einen Elefanten, das war, da hast du gerade schön die doppelte Dosis geladen.
Weil ja, du musst ja aber sehen, kurze Rennen werden nicht über die Distanz entschieden, über die sogenannte Ausscheidung durch fehlende Ausdauer, sondern bei einer kurzen Distanz kann jeder quasi auf den Zielstrich zusprinten.
Gut,
jetzt kann man aggressiver gefahren.
Da hast du natürlich recht. Jetzt könnte man meinen ganzen Teaser-Kritikpunkte ja auch sagen, es war ja kein Rennen, es ist ja eine RTF mit abgesperrter Strecke, weil wenn du im Rennen die Streckenlänge wählen kannst, ist es eine RTF. Gab es Kontrollstellen und Punkte am Ende? Hast du die Wertungskarte? Hast du eigentlich einen Punkt bekommen für die 40er?
Eine Frage habe ich, eine Frage habe ich noch. Mir wurde zugetragen,
ja?
Dass du bei der RTF, apropos Streckenwahl, die 100er angekündigt hast, aber die 75er gefahren bist. Ist das wahr?
Nein, ich bin am Sonntag die 100er gefahren. Sonst hätte ich ja keine 166 Kilometer gehabt.
Da, wo wir Frankfurt gefahren sind.
Nee, nämlich die 75er gefahren. Weil ich
und hast die 100er angekündigt?
Nee, habe ich nicht. Da war von vorne
dann
die 70er
wurde
klar.
Ich belogen und werde meiner Quelle mal nachhaken.
Frag mal nach. Ich hatte tatsächlich reingesprochen, ob mich die 100er fahren wollen, aber es waren einfach
just,
war keiner
just
da.
Just in dem Moment
der Bock hatte.
Habe ich auch ein Screenshot bekommen, wo du geschrieben hast,
ja?
Fährst du die 100er? Ja, Sigi. Und dann die 75 gefahren bist. Brauche ich gar nicht nachgucken, die kann ich dir gleich zeigen.
Ja, zeig mal.
Und soll ich es jetzt
rausholen? Ja, so, ich glaube dir das, aber Ich habe es ja wieder
in Frankfurt
nicht gehört. Ich habe aber auch, ich habe tatsächlich die Jedermann-Ausrede.
Du siehst.
Die zählt. Ich habe tatsächlich
jede das. Ausrede
nein,
zählt.
Es ist bewiesen unter Fotos festgehalten.
Die Kette war platt.
Nee, ich habe meine Satteltasche mit Ersatzschlauch vergessen. Wie wir jetzt am Wochenende gelernt haben, ich habe zwei Platten. Sinnvoll, sowas zu haben.
Okay.
Und es ist tatsächlich, kannst du deinen Teamkollegen, wenn er mit dir redet, fragen und meinen Piloten fragen. Die zwei wollten, mit denen bin ich ja gefahren. Die beiden wollten die kurze fahren, weil sie schnell nach Hause wollten. Und ich wäre dann alleine auf die Hunderte abgebogen, was ich zeitlich zu Hause sogar durchgeboxt bekommen hätte. Hatte aber tatsächlich schwere Beine und große Angst, ohne Flickzeug irgendwo noch. Da war mir echt, da hatte ich ein bisschen Schiss. Aber dafür haben wir, dafür war es gestern
du
genau umgekehrt. Ich wollte die 70er fahren. Beide Beteiligten wollten aber die 100er fahren. Zack, ist es. Also Ausgleich und Gerechtigkeit.
Ich bin auch gut vorbereitet, ne? Also wer Rennen, in Rennen RTFs fährt, aber der andere noch bei RTFs mogelt quasi.
Wieso mogelt?
Strecken mogelt, ja, 100 ankündigt und 75 fährt. Ich weiß
nicht. Lass mich überraschen, aber es war nicht die 40er, ne?
Die 40er? Andere Frage. Hättest du die 40er in Frankfurt gewonnen?
Ich hätte sie in Bensberg hätte ich so gewonnen. Ich stand auch auf dem Podium.
In Frankfurt, hättest du sie in Frankfurt gewonnen?
Nee, ich wäre sie ja nicht gefahren. Die Frage wird
sie nicht beantworten. Wenn du sie gefahren... Kann.
Nein, du hast ja gewonnen, hätte ich ja nicht. Als ob ich dich schlagen würde.
Der schlägt mich immer.
Ich hätte vielleicht...
Wenn jetzt auch das Mikro ausgeht.
Auch das hätte ich nicht geschafft. Ich hätte aber... Nee, ich weiß, vielleicht wäre ich vor, also vielleicht wäre ich in der ersten Gruppe mit dran geblieben. Da wäre ich 25. geworden oder so. Hätte ich mir von hinten die Triumphfahrt gesehen, weil das ist ja richtig, die können ja alle richtig rennen fahren, da habe ich ja keine Chance
mitzuhalten. Lass mal Frankfurt sein, das machen wir nächstes Mal nochmal in Ruhe. Im Mittelpunkt steht heute Meiningen.
Richtig,
nochmal. Meiningen, anmelden.
Kannst du mich anmelden?
Mitfahren, die Preise sind geil. Matthias, vielen herzlichen Dank, dass du den weiten Weg aufgenommen hast. Wir sind heute eine schöne Runde Rad gefahren.
Oh ja.
Wir haben heute leckeres Aufsteigerbier getrunken und du hast uns noch welches mitgebracht. Was war das?
Ja, das ist Local Bier und zwar Schwarzbacher. Das kommt ist gar nicht so weit weg von Meining. Es liegt auf meiner Trainingsrunde, ist nur 14 Kilometer von Meining entfernt. Bin ich damals drauf gestoßen, Schwarzbacher Radler ist... Also ich habe jetzt keinen Werbevertrag mit denen, ne? Ich trinke es einfach gerne.
Du kannst einfach sagen, wir sagen immer alles, was wir geil finden.
Ja, ich finde es wirklich geil und die werden auch vor Ort sein, weil ich so ein bisschen Förderer von Local Heroes bin.
Haben die einen Bierstand?
Ja.
Können wir dort eine Verköstigung vornehmen?
Ich verstehe die Frage nicht. Und vor allem nur ein, also wir haben mehrere Bierstände. Also du kannst vor, während und nach dem Rennen trinken.
Das ist gut.
Und ja, wir haben Schwarzbacher und dann noch eine zweite Local Thüringer Firma vor Ort, die Bier ausschenken wird. Und dann geht es ja abends weiter bei dem Lauf.
Uri auch am Start?
Ich prüfe noch.
Okay.
Gleich im Zelt nachher. Ja, ja, dann wirklich vielen herzlichen Dank. Auch mal schöne Einsichten.
Ich will ins Zelt.
Bei über das Radrennen, über deine Karriere ist... finde ich immer sehr interessant, einfach mal zu sehen, wie man halt von klein auf anfängt, Rad zu fahren und wie dann irgendwelche Kreuzungen dann irgendwie im Leben kommen, wo man sich halt mal entscheiden muss, biege ich rechts oder links ab oder fahre ich weiter geradeaus. Also wirklich klasse und auf das Rennen bin ich richtig heiß. Ich drücke alle Daumen, dass es trocken ist, weil ich einfach ein scheiß Regenfahrer bin und da hätte ich wirklich Angst, dass der Vizi mich noch überholt.
Wobei hier auf der Strecke der Regen nicht so schlimm wäre.
Ja, bei mir ist das immer schlimm. Aber ja, wirklich danke, danke, danke. Wir sind am Start. Ich hoffe, ihr, also die Zuhörer, ihr meldet euch auch an und wir sehen uns danach auf 1, 2, 3, 4 kalte Bier. Ich würde auch mal sagen, nach dem Rennen werden wir mal 50 Bier auf Vatasia-Kasse am Bierstand ziehen. Also wer dann da ist, markant, lila Trikot, haltet euch dran. Ich fahre ein HCC.
Ich wollte gerade sagen, weißes Trikot.
Fizi haut 50 Bier raus in diesem Sinne. Fizi, du darfst noch was sagen und dann hat Matthias natürlich das letzte Wort.
Ja, ich, also du wirst ja vor mir am Bierstand sein, deswegen orientiert euch an einem weißen Gaffeltrikot. Weil bis ich drin komme, sind die 50 Bier ja längst getrunken, weil ich brauche ja zwei Runden und nicht eine Runde. Dann ist der Jupp ja, ist ja schon am Feiern auf der Bühne mit. Sind die Treppen, die Bühne, sind die sektsicher?
Wenn auf jeden Fall.
Wenn da 15 bis 20 Haberich-Leute den Sieg der 34er-Strecke feiern, zelebrieren.
Wir bringen keinen Sekt mit, wir bringen Champagner mit.
Also das war kein Champagner. Die Siegerehrungs...
kann Bühne, das alte Gemäuer
1, 2, 3,
den Schaumwein ab.
Das baut ja die Theatergruppe, die Bühnenbauer. Also kannst du sicher sein, dass das richtig stabil ist. Das ist eine Kooperation mit dem Meininger Staatstheater. Und,
also nicht nur, dass du ihm die Auftrittszeit geklaut hast, die helfen sogar noch.
Ja, da kommt ja so noch viel mehr dazu. Also die bauen uns ja auch den VIP-Bereich mit Catering und Co.
Es gibt einen VIP-Bereich?
Ja. Ach so, ja, wir haben auch eine schöne Kooperation, weil wir gesagt haben, Kunst und Sport gehört irgendwie zusammen. Also nicht nur mit dem Staatstheater, wir haben auch noch eine Kunstausstellung bei der Anmeldung im Volkshaus, in einer Etage höher, macht eine Künstlerin eine Galerie mit Kunstmodellen, die mit Radsport zu tun haben. Auch ganz interessant. Also wir versuchen alles irgendwie zu verbinden, weil Meining eine Theater- und Kulturstadt ist. Also es gibt viel zu sehen.
Sensationell.
Ich will VIP werden. Was muss ich tun, um VIP zu werden?
Berühmt sein.
Wie werde ich so schnell berühmt?
Ja, important, ne? Du musst very important werden.
Ich fahre ja Fahrrad, schaffe ich ja in der Zeit nicht.
Schwierig.
Also die da sind, die VIPs, die haben teilweise Olympiamedaillen, Tour de France-Etappensiege, sind Politiker oder Sponsoren. Passt du da irgendwo rein?
Wir stehen auf dem Plakat.
Das hört sich ziemlich wippig an.
Ich wollte gerade sagen, wir sind am Start. Ja, dann, also 50 Kölsch lassen wir auf jeden Fall. Bier, Schwarz, wie heißt es nochmal?
Schwarzbacher.
Und danach verpissen wir uns zu den Wips, zu den
Besseren. Lass uns auf jeden Fall nochmal springen hier.
Und Champagner. Und dann will ich zu den Schönen und Reichen. Da sehe ich mich nämlich.
Ja, da gehörst du auch hin.
Siehst du endlich mal!
Zu welcher Kategorie jetzt? Schön oder reich?
Und. Da will ich mich jetzt nicht festlegen.
Und. Ich bin die Kategorie und. Und. Wo können Sie hin? Und.
Ja.
Ich entschuldige mich pauschal schon mal für alles, was an diesem Tag passiert.
Dann freuen wir uns wirklich und.
Danke, dass du hier warst.
Ja, danke, dass cool. Ich hier sein durfte.
Dann sehen wir uns alle in Meiningen. Tschüssi!
Tschüss!
Du
musst
tschüss. Auch Tschüss sagen.
Tschüss, tschüss, tschüss!
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.